Previously on
Movamax quasi
Control-Shift-Eject.
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 Ja. Eject?
Eject.
Hier nimmt alles auf, sieht gut aus. Ich bin gerade mal wieder im Rahmen umfangreicherer Umstellung, wie ihr euch denken könnt. Von daher...
Eine geringfügige...
Bin ich froh, dass es läuft. Ich hab mir schon wieder alles hier irgendwie verbastelt. Das ist wirklich unfassbar.
Du musst bedienen, Mann. Du kannst nicht einfach irgendeine Karte drauflegen. Du musst schon bedienen, was da liegt.
Ja, das kann irgendwie sein. Es gibt hier ein Kommunikationsproblem.
Wieso?
Weiß ich nicht, warum.
Es geht nicht.
Der Chat geht auch nicht mehr.
Was habt ihr wieder angestellt?
Leuchtet.
Panik.
Leuchtet irgendwas? Oh, unser Stream ist gerissen.
Oh Gott.
Da haben wir aber Glück.
Da hoffen wir mal, dass mein Recording richtig funktioniert, wa?
Jetzt hast du dich...
Uns alle eventuell?
Nee.
Er nur sich selbst.
Oh,
der Tim hat sich totgeschallt. Und?
Aber jetzt ist er wieder zu hören.
Ja! Tim, sag mal was?
Nein.
Doch, siehst du? Geht doch. Sag mal jetzt was?
Oh, nö.
Ich verstehe, es geht nur mit Echo. Timmer hat seine Stimme verloren.
Ich verstehe das nicht.
Ja, das wahrscheinlich.
Da müssen wir die Sendung jetzt.
Hör mal auf die Taste zu. Nein, das war Tim nicht. Aber Tim sagt doch gar nichts. And now the continuation. Herzlich willkommen bei Bum Zack Return.
Bum
Zack Bum Zack
Bum
Zack Bum Zack
Zack Return.
Zack Bum Zack Bum Zack
Bum
Zack Bum Zack
Bum
Zack Bum Zack
Zack Return.
Zack Bum Zack Bum Zack
Bum
Zack Bum Zack
Bum
Zack Bum Zack
Bum Zack
Return.
Zack
Bum Zack Bum Zack
Bum
Zack Bum Zack
Bum
Zack Bum Zack
Zack Return.
Zack Bum Zack Bum Zack
Bum
Zack Bum Zack
Bum
Zack Bum
Return.
Return. Zack Bum Zack Bum Zack
Bum
Zack Bum Zack
Bum
Zack Bum Zack Zack,
zack,
return,
zack, boom,
zack, boom, zack,
boom,
zack, boom, zack,
boom,
zack, boom, zack.
Klopf, klopf.
Ah.
Herein, wenn es kein Schneider ist.
Ich bin wieder raus aus dem Keller.
Noch.
Ja.
Ein schönes Intro, ja doch.
Wie immer, von David.
Flatter den David jetzt. Wenn du Super. Das hörst.
Genau.
Und dich unterhalten genau. gefühlt hast.
Macht ihn flatt.
Aber dieses Bumzack-Return-Dingsbums, das...
Bist du nicht mehr so für?
Naja, wir haben ja diese Umbenennung nun abgeblasen.
Ist ja die keine... Also es ist ja...
Ja, ich weiß schon.
Das ist sozusagen
schon.
Unser Fubar-Buzz.
Aber das könnte man eher als Outro oder so. Ich weiß nicht, so ein Intro und dieses Bumzack-Return, also es nutzt...
Aber herzlich willkommen als Ende?
Ja, na gut, das könnte man dann
umschneiden.
Also irgendwie, also jetzt, wo wir...
Also ich bin ja offen für neue Initiativen. Wir hatten ja auch schon eine andere, aber die gefiel euch ja auch nicht so gut.
Die ja auch nicht.
Nicht so gut wie die.
Hm.
Also die, finde ich, hat einfach Schwung und positive Grundeinstellungen. Das macht diesen Podcast ja auch aus.
Durchaus, ja. Ne? Außer wenn es um Nokia und oder Codex geht.
Oder irgendwas anderes, was uns wirklich wichtig ist.
Ja. Nee, also na gut, ja. Also ich ertrag's auch, ne? Aber. Es könnte auch knackiger dann dadurch sein, wenn dann einfach nur dieses Intro und dann so einmal Trommelwirbel. Neue Lieblingsseite von mir ist ja instantrimshot.com. Habe ich kürzlich erst wieder entdeckt.
Instantrimshot.com?
Disgusting.
Ja, ist der Name ist Programm, also.
Rimshot?
Ja,
ist hier das sowas wie Cumshot?
So ein Tusch, nein.
Ach so.
Ja. Kannst du so eine schöne Autoplay-URL jemandem zuschicken, wenn es gerade geklappt hat, dann macht so Tusch.
Ah, Kaching macht's dann sozusagen.
Genau.
Ah, verstehe.
Ja.
Kaching habe ich jetzt hier gerade nicht so zum Abrufen, aber man kann ja auch nicht alles haben.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, hier sind wir alle so auf. Haben uns ins Studio geschleppt bei diesem wunderbaren Sommerwetter.
Nee.
Und sind alle so ein bisschen krank.
Ja, noch
ich
nicht,
bin nur müde.
Tim wird uns den Rest geben.
Tja, naja, ich muss mich ja überhaupt erstmal erholen. Ich war ja 4 Tage im Off.
Ja.
Ich hatte kein Internet, nicht ein Bit.
Wo warst du?
Nichts.
Wo warst du denn?
Ja, musst du ja im Pazifik gewesen sein. Selbst in der Antarktis haben die ein Netz.
Na, ich war außerhalb des deutschen Mobilfunknetzes. Es gab kein WLAN nirgendwo. Und ich hatte keine entsprechende SIM-Gastkarte und habe mich mal wieder entsprechend aufgeregt. Aber es hat alles nichts geholfen.
Wie konntest
erst
du dich
mit wieder Eintritt in die deutsche Grenze hier hatte ich Netz.
Ohne Internet kann man dann noch schlecht auf Twitter ranten, ne?
Ja, das ist überhaupt das Schlimmste, ne? Dass man ohne Twitter sich nicht darüber aufregen kann.
Ja, so ein Scheiß.
Ja, wie soll ich denn an der Empörungsgesellschaft teilnehmen? So? Quatsch. Ja. Naja gut, ich dachte, ich werde schon nichts verpassen, aber kaum war ich dann weg, kam irgendwie alles raus, Laien, neue Computer, tralala, was weiß ich, was alles noch passiert ist.
iTunes?
Ja, Fußball, Weltmeisterschaft, Finale, alles verpasst.
Ja.
Wo warst du denn, in welchem antikapitalistischen Ausland?
Na, also Norditalien gilt, glaube ich, nicht unbedingt als antikapitalistisch, aber am WLAN können sie noch arbeiten. Also da war wirklich
in Norditalien, so.
Genau, in Norditalien. Man könnte auch von der Südschweiz sprechen. Ne? Na, wie auch immer. Auf jeden Fall ist hier erstmal Mobile Max Ausgabe Nummer 69 und wie es der informierte Hörer wahrscheinlich schon selbst herausdestilliert hat, heute in Dreierbesetzung mit Dennis und Huckel und Tim.
Ja.
Mit ohne Max. Leider, der auch gerade irgendwo ist, wo es vielleicht kein Internet gibt. Ich weiß nicht. Vielleicht hörst du uns ja auch, Max. Vielleicht kannst du uns ja auch noch irgendwas zuwerfen, wenn wir uns mal wieder total verrannt haben. Und wenn nicht, reden wir einfach, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
Wir werden dich gar nicht lassen heute. Wir sind jetzt in der Überzahl. Ich und Huckel.
Ach so, ich bin raus. Na, ich habe ja auch meinen Siracusa noch nicht zu Ende gelesen.
Ja, deswegen regnet es nämlich jetzt auch.
Ja, genau.
Du hast wieder den Siracusa nicht aufgelesen. Ja.
Oh je.
Ja.
Tja, naja, also ich meine, so ist es halt, ne?
Sag mal,
so ist es halt.
Bevor wir hier
dafür gibt es heute viele Streams. Ich habe mich mal bemüht, hier dieses lose Versprechen einzuhalten.
Sag mal,
und wir streamen tatsächlich jetzt in 3 Formaten.
In 3D.
Ja, genau. In 3
Stream-Dimensionen. Die heilige Stream-Faltigkeit.
Genau, also für den Mainstream, ja, für die Elite.
Mainstream. Wir machen hier den Mainstream.
Und für die Kellerkinder. Gibt's für jeden was.
Die 3-Streamigkeit, die
den heilige Underground-Stream.
Ja. Heilige 3-Streamigkeit.
Ja.
Das fängt ja schon wieder an hier.
Ja.
Ja.
So, Linux 3.0, ne? Erstes Thema.
Ja. Ist draußen.
Ja, ist draußen.
Aber ist ja nicht so richtig 3.0.
Warum?
Weil es eigentlich die 2.6.40 ist.
Ja, ach. Linus hat gesagt, jetzt, wie viel, 20 Jahre?
Keine Ahnung.
20 Jahre auf dem Buckel, die Stable-Versionsnummern, die zählen ins Unermessliche und jetzt so langsam könnte man noch einfach mal den Deckel zumachen und sagen, jetzt ab jetzt geht's 3.0 weiter.
Das heißt, eigentlich ist gar nichts Besonderes passiert.
Genau. Nee, gar nichts.
Nur wieder ein paar Patches.
Ja, das Übliche.
Ein paar Patches hier, ein paar Patches da.
Aber es war doch immer so, dass die ungeraden Zahlen, also hier 2.2.5 war doch immer so ein Beta-Kernel, dann haben die alle noch 2.4 benutzt, oder? Dann gab es 2.5, das ist immer so ein Beta-Ding. Und wenn es dann stable ist, machen sie 2.6. Das heißt, der nächste wäre jetzt eigentlich 2.7 gewesen als Beta oder also als unstable. Oder sind die von diesem Konzept runter?
Was weiß ich?
Wisst ihr alles
ja
nicht mehr.
Die ungeraden sind die Developer-Versionen so, ja. Und die geraden sind die Release-Versionen.
Ja, haben die das damit über den Haufen geschmissen oder wie?
Nee, ist halt 3.0. Also ich meine, das heißt dann wohl nicht 2.8 oder
ja, aber wo war denn die 2.7? Also wo waren die Beta, die
weiß
Developer-Versionen?
Ich nicht. Auf dem Server irgendwo vermutlich,
nee.
Oder? Oder in Git.
Ja.
In Git.
Ich weiß es nicht. Ich verfolge das Thema Linux-Kernel ehrlich gesagt wenig.
Ja,
am Rande.
Auch nicht.
Aber die Mailingliste ist bisweilen recht unterhaltsam.
Ja.
Aber ich lese auch immer nur, wenn es auf Hacker News irgendwie
darauf hingewiesen wird, dass gerade wieder irgendjemand sich mit jemand anderem die Köpfe einschlägt oder was.
Ja, manchmal gibt ja der Linus noch was zum Besten auf der Liste.
Mhm.
Der kann das ja auch mit unterhaltsamen Mails.
Ja, und was für geile neue Features gibt's mit Linux 3.0? Gibt's da irgendwie
mehr Blut?
Versionskontrolle, moderne Dokumentenarchitektur, irgendwas?
Bloat und nochmal Bloat.
Full Disk
Encryption.
Resolution Independence?
Es gibt ja Leute, die sich jetzt auch schon beschweren, dass das Batterf S irgendwie nicht super performt.
Guck an.
Kann man sich jetzt wohl aussuchen, glaube ich, mit dem neuesten
Ubuntu. Ja, ist doch schon seit einer Weile dabei. Ja. Aber sagen sie, es ist immer noch nicht in Production, also Production-reif. Aber ich glaube, sie benutzen
aber gut,
trotzdem schon alle, weil
das kriegen ja, egal. Aber es kriegen ja andere auch nicht hin mit dem Filesystem, ne?
Ja.
Ja gut, und ansonsten hat jetzt, weiß ich nicht, also Linux selbst Features ist ja auch nicht so viel, ne, was man da so haben kann. Also meistens, das meiste passiert ja wahrscheinlich so ein paar Ebenen drüber.
Ja, ist ja auch nur der Kernel, ne? Ist ja getrennt.
Ja?
Ja. Wir haben ja so ein getrenntes Modell.
Genau, das heißt nämlich eigentlich GNU Linux.
Ja.
Ah, ja. Tja, Mobile Max, der etwas andere Linux-Podcast.
Das Tumbleweed rollt durch das Studio.
Aber es ist doch so, dass der Stallman ist schuld, oder? Weil der Stallman sein Herd-Betriebssystem nicht fertig gekriegt hat.
Ich weiß gar nicht, ob der da überhaupt noch dran mitentwickelt in irgendeiner Form. Ja, keine Ahnung.
Ist auch egal.
Aber ich habe gerade, kurz vor der Sendung, hat die Wikipedia mich mit einer interessanten Information versorgt, nämlich dass UTF-8
ja, jetzt auch in Linux drin ist.
Nee, UTF-8 wurde ursprünglich mal im Rahmen von Plan 9 entwickelt.
Ah.
Wusstet ihr das?
Nee.
Wisst ihr noch, was Plan 9?
Ja, die Zuhörer denken jetzt, genau.
Edward?
Ja, dieser furchtbar schlechte Film.
Ja.
Der schlechteste Film aller Zeiten, der dann halt von dieser Developer-Community seinerzeit mal herangezogen wurde, um als Titel für das Next OS, was sie sich so vorstellten, so Beyond Unix, ne? Also ja. Es gibt auch Plan 9 und Plan 9 ist halt irgendwie, alles ist ein Pfeil.
Eins.
Nee. Nee, aber also irgendwas hat die da geritten, dass sie der Meinung waren, man müsste das ein neues OS auf dem Basisprinzip, dass alles ein Pfeil ist. Alles mit kleiner und größer und alles mit Streams und so weiter, halt so dieses reine Unix-Ding.
Ja.
So quasi in seiner Vervollkommnung. Ich habe mir das nie genauer angeschaut. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, einen relativ schlechten Vortrag zu Plan 9 von irgendjemand gehört. Das hat mich auch hinten und vorne nicht überzeugt. Na, und auf der anderen Seite haben wir dann macOS 10.7 Lion, wo jetzt überhaupt nichts mehr ein Pfeil sein wird bald, wenn das so weitergeht.
Alles in SQLite 3 Datenbanken.
Ja, wenn überhaupt. Ne? Auf jeden Fall wird kräftig daran gearbeitet, alles schön abzuschirmen und wegzuhalten und Platz zu machen und zu verallgemeinern und zu abstrahieren etc. pp.
Ja, weil der war ja sowieso schon immer der Plan vom ollen Steve, dass die Leute gar nicht wissen müssen, wie ein Computer funktioniert. Müssen ja schließlich auch nicht wissen, wie ein Auto funktioniert und eine automatische Gangschaltung. Und trotzdem.
Wer weiß schon, wie ein Computer funktioniert. Ja. Also ich glaube, da gibt es zunehmend weniger Personen, die diesen Titel für sich in Anspruch nehmen.
Aber da gab es jetzt, also hat man ja gerade schon im Vorgespräch, dass jetzt hier Gizmodo gerade dieses Playboy-Interview mit Steve rausgekramt hat und da erklärt er, wie Computer funktionieren, dem Interviewer.
Ja, und wie?
Und das schafft er auch ganz gut. Hm. Jetzt muss ich das hier nochmal.
Ja, wenn du es gelesen hast, kannst du ja ein Mugmentismarin machen.
Mugmentismarin. Naja, irgendwie meint er so, wenn du jetzt nicht weißt, wie du den Milchshake da drüben vom Tresen holst im Restaurant, dann könnte ich dir jetzt Anweisungen geben, also winkel dein Knie an, mach 300 Gramm Gewicht nach vorne, mach den Fuß nach vorne und so weiter und in jedem möglichen Detail und es dauert halt 20 Minuten, bis ich dir vollständig und präzise erklärt habe, wie du den Milchshake holst. Und jetzt stell dir vor, du könntest das jetzt in millionenfacher Geschwindigkeit tun und für mich als Beobachter würde das dann irgendwie
Magie sein,
irgendwie so in dem Dreh. Ja. Muss dann nochmal genau lesen.
Mhm.
Also ich kann das jetzt auch nicht so frei über, aber so irgendwie so, war auf jeden Fall sehr anschaulich und naja, ist natürlich auch eine sehr abstrakte Beschreibung davon, aber
War gut. Ja, ich glaube, ich habe das doch nicht gelesen.
Ich dachte, ich auch nicht. Milchshake, wüsste ich ja.
Milchshake. Gut, dann also paste ich es jetzt wohl doch nochmal.
Ja, wirf mal den URL
ja,
irgendwo hin.
Mache ich ja? Die URL. Wo ist er denn hier? Steve's lays it down for Playboy.
So, irgendjemand meinte im Chat, wir dürften nicht über die Quarterly Results reden.
Okay, hier ist der Link stattdessen.
Also ich lasse mir ja sehr ungern irgendwas verbieten, ne?
Ja, also Quarter.
Also schon deswegen jetzt.
Also deswegen sollten wir jetzt erst recht über die Quarterly Results von Nokia und Microsoft reden.
Ein bisschen aufgerundet, circa 1% dieser Firma gehört.
Ja, Nokia geht's.
Und das sind natürlich erfreuliche Ergebnisse.
Nokia geht's nicht wirklich gut, ne?
Nokia? Ja.
Ja. Also, die machen jetzt mittlerweile ja Verlust.
Ja, hatten sie ja letztes Mal schon, oder?
Verlust?
Ja. Und jetzt doppelt so viel Verlust.
Ich glaube, die hatten nur weniger Gewinn oder so, aber dass sie jetzt auch wirklich so Verlust machen, ist neu.
Guck mal nach. Obwohl, willst du wieder über Nokia reden?
Nö, ach so, ich dachte, wollten wir über die Quarterly Results reden.
Ja, ich dachte von Nokia.
Na, ich kann mir das mal kurz mal nachstellen. Ich meine, jetzt habe ich schon so lange nicht mehr über Nokia geredet, aber nee, also die haben jetzt
Tatsache.
Die haben, also Ende 2009 hatten sie mal so ein Quartal, wo sie irgendwie auch knappe Milliarde in den Sand gesetzt haben.
Ja, aber das ist ja nun schon 2 Jahre her fast.
Das ist 2 Jahre her, das mag auch irgendwelche besonderen Gründe gehabt haben, aber das stagniert auf jeden Fall alles ganz ordentlich und vor allem alle Zahlen zeigen nach unten, also Umsatz, Verkaufszahlen und so weiter. Ja, ich meine, ich muss halt gar nicht, glaube ich,
aber scroll mal noch ein bisschen zurück. Ich meine, man hier guckt, sind ja alle Zahlen hier irgendwie ganz schön. Also das Größte, was man mal so sieht, ist irgendwie, sind da diese 2,8 Milliarden in 2007. Aber sonst dümpeln die ja schon die ganze Zeit irgendwie so zwischen 1,
stimmt,
so um die 1 Milliarde rum. Also ja, eigentlich.
Das geht jetzt hier auch 10 Jahre zurück, ne?
Ja.
Ja, das
Wobei man sagen muss, dass der Umsatz ist reichlich gestiegen, aber der Gewinn nicht.
Ja. Ja. Also da tut sich halt nicht viel.
Ja.
Ja, aber auch in den letzten beiden Quartalen, also dafür, dass sie eigentlich der noch bis vor kurzem als der Player im Telefonmarkt galten. Und dieser gesamte Markt gerade wie bekloppt wächst. Also der Smartphone-Markt ist der Computermarkt derzeit der Zukunft oder zumindest einer der Zukunftsmärkte mit unglaublichen Zuwächsen, bewegt sich halt bei Nokia eigentlich gar nichts. Und ich glaube auch, dass, also ich glaube auch nach wie vor das, was ich schon vor ich weiß nicht wie vielen Jahren hier schon mal verkündigt habe, dass es halt einfach
ist vorbei ist.
Ist vorbei. Also die aber haben einfach keine Strategie.
Das doch, sie haben doch Windows Mobile Phone 7 Dingsbums. Das fand ich ja ganz.
Ja, sie haben ja nicht Windows Phone.
Ja, ich weiß. Aber das fand ich ganz lustig bei dieser, als John Gruber da drüber getwittert hat über die Microsoft-Quartalzahlen, dass sie, ja, so irgendwie hat er irgendwie so geschrieben, ja, irgendwie haben sie komischerweise die Windows Phone 7 Zahlen in ihren Quarterly Results vergessen, so. So, kleine spitze Bemerkung, die ich doch ganz amüsant fand. Scheint wohl auch da an der Front sich wirklich sehr wenig zu tun.
Ah, du hast das mir in den Chat geschmissen.
Ich hab's in alle Chats geschmissen, die nicht bei 3 auf den Bäumen waren. Ja.
Ah, ist das hier schon wieder durchgerollt? Ach da, okay, alles klar. Sure. Ja, naja, also lassen wir vielleicht Nokia erstmal beiseite, aber was sich bei Apple abspielt, das ist ja schon wirklich absurd.
Na.
Also irgendwie erwartet man ja geradezu, dass sie jetzt jedes Quartal immer wieder so einen Rekordquarter bringen, aber diese Zuwachszahlen, die sind einfach wirklich enorm.
Ja.
Enorm. Ne? Was war das jetzt irgendwie über 100% Umsatz und Gewinnzuwachs, lalala. Und,
unstoppable.
Ja, wobei ich ja, also bei diesen Quartalzahlen, was ich ja immer am interessantesten finde, außer diesem üblichen aufgerechnet, was jetzt wofür, was jetzt wie viel ausmacht. Ich meine, okay, ist interessant, iPhone macht halt die Hälfte aus. Der iPod, der mal irgendwie der Gewinnbringer überhaupt für Apple war, also der ja quasi diese ganze Siegesstrecke der letzten 10 Jahre begründet hat.
Hatte nur 5% Anteil.
Genau, macht gerade mal 5%. Was interessant ist, weil da ja auch der iPod Touch mit reingehört.
Ja.
Hm.
Ja.
Gut, sie haben halt beim iPhone auch massiv andere Margen, aber das Ding ist einfach erfolgreich. So, was ich aber interessant finde, immer
CPU-Sales
sind diese Conference-Call-Geschichten. Also sie verkündigen ja immer diese Zahlen und danach gibt es diese Telefonkonferenz, wo es dann immer so schlechte Aufnahmen von gibt. Ohne Bild und Ton. Mit Ton, aber ohne Bild. Und da kommen dann manchmal ganz interessante Fragen. Und dieses und auch ein paar interessante Antworten. Und
sie haben, also sie geben ja dann auch immer so eine Guidance ab, wie das, also was sie quasi im nächsten Quartal erwarten. Ne?
Und wobei man bei Apple sagt, dass sie immer sehr überkonservativ sind. Also
richtig, trotzdem haben sie gesagt, unser Revenue geht 12% zurück. Das muss nicht so stattfinden, aber es ist eine andere Aussage, als wenn sie sagen, ne, es ist halt, bleibt oder nimmt zu oder so. So, und die Antwort da drauf ist, also einerseits bla bla bla, nächste Quartal ist dann hier so Education, Verkaufsseason etc. und sie erwarten dieses und jenes und dann sagt er noch, Oppenheimer ist das glaube ich, ne? Oder ist das der Cook? Weiß jetzt gerade gar nicht. There is also a future product transition that we are not going to talk about today. Those factors are already in our guidance.
iPhone 5 halt. Höchstwahrscheinlich.
Meinst du?
Ja,
so. Product Transition. Klingt aber nicht wie, also Product, wenn sie von Product Transition reden, dann reden sie meistens, also das ist jetzt meine Interpretation der Sprache, so wie ich das so in Erinnerung habe, dann reden sie wirklich davon, dass sich irgendwas ändert.
Ja, iPhone 4 nach iPhone 5.
Das ja, das ist Transition. Aber keine Änderung.
Das ist ja auch keine Änderung, das ist ja eine Transition.
Nee, eine Transition ist, Transition ist, dass sich die Produktgemengelage generell irgendwie ändert und verschiebt. Dass sie irgendwas komplett droppen. Ja, was weiß ich, sowas wie die Einführung des iPod Touch, das ist irgendwie so eine Produkttransition, dass sie irgendwie weggehen von dem alten iPod oder dass sie irgendwas fallen lassen.
Hm. Ist natürlich jetzt blöd, weil wir können nicht vorspulen und gucken.
Ne, wir können ja ein bisschen orakeln und unsere Glaskugel rausholen, ein bisschen wienern, da lagen wir ja nun zuletzt nicht so schlecht, da können wir uns ja also auch mal wieder ein paar Minuspunkte einheimsen. Ich dachte als erstes an den Mac Pro.
Bei der Transition?
Mhm. Hm. Weil alles andere ist jetzt aktualisiert. Also MacBook Pro ist erst Mini, iMac, da erwarte ich keinerlei, also weder erwarte ich da noch irgendwelche Updates, noch erwarte ich irgendwelche Transitions. Die sind eigentlich alle aktualisiert worden, alles ist aktualisiert worden, außer den Mac Pros.
Ja.
Und die Mac Pros sind extrem teuer im Vergleich zu allem anderen. Das ist die extreme Nische. Sie haben den Server schon fallen gelassen.
Ja, aber da machen wir ja auch kaum noch Umsatz mit, oder? Also
jetzt kommt Thunderbolt, PCI-Steckplätze sind vielleicht
die
nicht mehr so das Ding.
Die Filmschnittleute brauchen sie auch nicht mehr.
Naja, also zumindest.
Nein, das sind, mal ehrlich, die 3D-Leute und die Filmschnittleute, das sind die einzigen, die noch dicke Maschinen brauchen.
Ja, es ist halt wirklich so dieser totale Profi-Bereich. Also, wann kaufst du einen Mac Pro? Also, sogar ich. Also, der einzige Grund für mich, jetzt einen Mac Pro zu kaufen, derzeit wäre halt so eine spezielle PCI-Karte, die ich gerne hätte.
Hm.
Die mir allerdings noch ein Funken zu teuer ist.
Hm.
So, bloß dann müsste ich mir. Genau, eine Audiokarte. Bloß dann müsste ich mir dazu halt noch ein Mac Pro kaufen. Und dann noch einen Bildschirm dazu kaufen. Genau, das heißt, eine Karte, die mir sowieso schon zu teuer ist, kostet mich nochmal 3000 Euro nochmal viel mehr zu teuer, weil ich sie halt nicht mal eben an meinen iMac ranbammeln kann.
Hm.
Andererseits mit Thunderbolt.
Thunderbolt.
Thunderbolt, genau. Eigentlich müssten wir ja hier, wenn irgendwie von Thunderbolt die Rede ist, auch
passt Thunderbolt, zum Wetter, ja.
Genau. mit Thunderbolt könnte man sowas ja auch anschließen. Ich weiß jetzt nicht, ich finde ja eigentlich so PCI-Karten ganz elegant. Aber vielleicht zurück zu dieser Product Transition. Also vielleicht ist das alles nur Quatsch, aber ich habe so Gerüchte gelesen von New Enclosure, ja.
Hm.
Das Ding ist ja auch riesig groß,
ist ein Klopper,
und so,
ja.
Ist ein richtiger Klopper und so. Eigentlich hätten wir schon lange lieber was gehabt, was man auch so 19-zollig mal einbauen könnte, wenn man eh schon so ein Spezialgerät hat. Das leistet das Teil halt auch nicht.
Ja. Ne? SSDs meinst du, wie so ein Rack hier, wie bei dir so mit deinem Audio-Equipment, dass du dann so neben dir einfach so deinem Schreibtisch, weil du willst ja auch eine CD mal vielleicht noch reinstecken oder irgendwas dranstecken, so, ne? Also wenn das irgendwo im Rack im Serverraum steht, nützt dir das ja nicht so viel, ne? Und so, guck mal, hier so ein kleines Rack, wo du deinen Mac Pro rein, deine Blades reinschieben kannst, ja.
Also ich fand die Spekulation ganz interessant, dass man dass es halt ein neues Gehäuse sein könnte, was
ähnlichen Dingen und Zwecken dient wie das derzeitige auch, also noch Slots hat etc. und vielleicht auch so Plattentausch, aber was eben anders gebaut ist, was vielleicht ein Zacken kompakter ist und keine Ahnung, vielleicht in 2 HE reinpasst auch noch. Also dass, wenn du es da reinschrauben willst, dass du es kannst, aber es nicht musst, weil es auch an sich gut aussieht. So. Und dann hätten sie quasi auch wieder diesen Server, also diesen Firmenheim, Firmenserver, Mac hängt in hinten im Rack im Computerraum, da wo er auch ein bisschen durchlüften kann, wo es gekühlt ist, wo die großen Platten eh dran sind und die schnellen Netzwerkswitche hängen und so weiter, weil du willst das nicht irgendwo bei der Sekretärin auf dem Schreibtisch stehen haben. Also auf der einen Seite ist immer die Rede von Konsumer, Prosumer, tralala und diese ganzen Geräte werden immer kleiner und kompakter und passen besser auf den Tisch und die meisten wollen sowieso nur noch Laptops haben, es sei denn, man hat halt einen iMac. Auf der anderen Seite fällt der Server weg, aber es ist ja auch nicht so, dass sie nicht riesige Fortschritte machen würden, so im Firmenbereich.
Ja.
Und sie haben jetzt macOS 10 Server schön billig für 50 Euro zum Klicken dazu und so weiter und vielleicht will man sowas ja auch mal betreiben. Die Frage ist, worauf?
Ja.
Auf dem Mac Mini?
Ja.
Ja gut, aber ein Mac Mini...
Da ist halt keine Platte drin, ne?
Ja,
also keine Nennenswerte.
Gut, dann kannst du halt jetzt Thunderbolt, externes Gehäuse, aber irgendwie ist es alles so...
Ja, aber das ist so eigentlich ja auch so die Frage, auf dessen, also auf deren Antwort wir jetzt ja alle so ein bisschen noch warten, ne, was sie so mit diesen Prosumern da eigentlich überhaupt genau vorhaben.
Na, die wollen sie irgendwie ihre Software verkaufen. Ich glaube, das klappt auch mit Final Cut Pro ganz gut.
Ja,
meine schreien jetzt zwar so 10, 20 High-End-Leute. Vielleicht sind es auch 300 oder vielleicht sind es auch 1000, ich habe keine Ahnung, ja, aber. Ich glaube, dass das Ding ganz gut läuft.
Ja, ja, noch lastet immer. Wart's mal ab, wenn es dich erstmal erwischt.
Ach, mich erwischt es ja auch hier am laufenden Meter. So ist ja nicht. Ja, ich leide ja schon unter dem Ist-Zustand. Ich muss ja vor der Zukunft gar keine Angst haben.
Also, ich finde das
ja,
ist nicht so cool, dass
nachher mal über mein Audio-Problem
Apple die ganzen Pro-User immer so ein bisschen hinten fallen lässt, damit sie alle anderen bedienen können. Also, das, ich finde, da sollten schon
ja
so den
so.
Zweischneidigen Weg irgendwie fahren. Oder vielleicht mal so ein vielleicht wirklich mal so ein Advanced OS X rausbringen, wo irgendwie
Advanced
OS X. Meinst du, ist ja alles nicht advanced genug?
Ja, ich fühle mich schon bei vielen Sachen ganz schön beschränkt.
Ja.
Was denn so?
Ja, jetzt aus dem Stegreif.
Ja.
Naja, jetzt zum Beispiel machst du eine Platte mit diesem neuen Core Storage, formatierst du die, kriegst du nicht wieder runter, musst du wieder irgendwie, also... Deine Platte ist dann getaggt, zum Beispiel. Habe ich bisher noch nicht geschafft, ich muss länger gucken. Ich muss ja zugeben, man muss ja bei diesem Line, so wie bei allen Transitions, ja, muss man ja immer erstmal ein bisschen gucken, machen und probieren, bis man wieder Sachen rausfindet und so, aber ja.
Naja, aber auf jeden Fall, also ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie lange sie diesen fetten Mac Pro-Klotz noch so mitschleifen und ob es da nicht mal was Neues gibt, aber also immer wenn ich dann so einen neuen Mac Pro mal doch auspacke und in den Händen halte, ist das dann schon immer noch so dieses nerdige Hardware-Streichel. Oh, der Monolith, der...
Ja,
das
ist schon eine geile Hardware,
das
gar keine
ist,
Frage.
Aber
die Frage ist, wofür braucht man das Teil eigentlich wirklich so? Und okay, Platten, SSD,
naja,
nur,
also,
das entwickelt sich jetzt irgendwie auch anders.
Wie gesagt, es ist halt echt 3D und Videoschnitt, die viele Karten im Zweifel auch reinstecken wollen, also mehrere Grafikkarten, mehrere Videoschnittkarten, was auch immer, die irgendwie so viel Cores und RAM haben wollen, wie es überhaupt nur geht. Und die sich halt auch ihre eigenen Monitore da noch ranflanschen wollen, ne?
Naja, also ich meine, vielleicht ist auch dieser ganze Mac Pro Teil, ich glaube, die verkaufen gar nicht mehr so viel, dass es das in den Verkaufszahlen noch nennenswert niederschlägt, sodass
es
nicht unbedingt jetzt auf ihren Gesamtumsatz solche Auswirkungen hat. Ich fabuliere nur ein wenig.
Naja, ich meine...
Man muss ja auch mal fabulieren dürfen.
Aber so eine Keynote, wo sie dann den neuen Mac Pro als das neue Feature-Product rausholen, kann man sich auch gar nicht mehr richtig vorstellen, ne?
Na, es sei denn, es ist halt irgendwie... Was Geiles, ne?
Ups.
Rülpst da hier in den Kanal. Ja. Nee, also ich hätte ja auch bei dieser Transition eher ans iPhone oder iPad gedacht. Tatsächlich. Wenn wir hier mal die Glaskugel rubbeln wollen.
Na gut, wir können ja mal das Thema abschließen und vielleicht mal so auf die anderen
Dinge gehen. Aber wo wir gerade bei Hardware sind. Es gab Hardware.
Ja, sind deine Stoßgebete erhört worden? Hast du schon geklickt?
Ja.
Wie viele?
Ich habe sofort eine Mail geschrieben. Eins.
Eins nur?
Ja, was, brauche ich mehrere Laptops?
Die sind doch so klein, da können wir noch zwei nehmen.
Das stimmt, aber...
Was machst du mit dem alten?
Verkaufen.
So schnell, einfach nur so, weil das neue noch so viel geiler ist.
Na, das neue behebt die einzigen Dinge, die ich so, also wo ich mir gedacht hätte, da könnte man mal was dran drehen. Das ist alles gekommen. Also ich kann jetzt die SSD auf 256 GB aufblasen im 11 Zoll.
Und es ist immer noch, weil viele haben ja vermutet, dass es raufgelötet ist, aber es ist immer noch dieser Streifen zum...
Ich habe da unterschiedliche Berichte gehört.
Nee, bei MacFixit ist auseinandergenommen, da ist wieder dieser
Streifen. Gilt das auch für diese 256er Option? Das ist die Frage, weil es kann sein, dass...
Ich denke schon, weil die werden da nicht 1000 verschiedene Motherboards machen.
Ja, stimmt. Ja, dann ist es...
Hä, aber das 11 Zoll kann nur bis 128.
Nee, das gibt... Nein.
Aber hier steht das. 64 und 128.
Ja, was ist hier?
Apple. Ach nee, da steht doch, im Kleingedruckten.
Im Kleingedruckten, ja. Genau, das Kleingedruckte.
Configurable, only at Apple Online Store.
Genau, extra Mark, extra Fleisch.
Und du hast eine Mail an den Apple Store geschrieben.
Ich habe eine Mail an meinen Händler meines Vertrauens geschrieben, habe gesagt, ich möchte das erste Gerät in dieser Konfiguration. An den Konfiguration.
David schon wieder.
Genau, meinen anderen David in diesem Fall.
Ach echt? Du hast zwei Apple-Händler deines Vertrauens.
Nein, der andere David macht uns die Intros.
Ach so. Ja, verstehe.
Ja.
Und dann klickt der im Apple Store, damit du die 256 kriegst. Du
lässt, na, der kann ja als Händler, kann er ja sich dieselben Konfigurationen auch zukommen lassen.
Du lässt klicken.
Ich lasse klicken, genau. Na, ja. Ich bestelle halt immer bei meinem, ich habe da meine Gründe. Auf jeden Fall das, dann haben sie halt schnellere Prozessoren, wenn man den ersten Benchmarks, die so auf dem Tisch liegen, glauben darf.
Sandy Bridge, da geht's ab.
Gehen die Dinger los, dann kannst du noch die i7-Option klicken bei dem Teil.
Ja, wie viel Gigaherzen?
1,8.
Ja, wirklich entspannt. Ich dachte schon, jetzt sind die wieder schneller als ich, das kann ja mal nicht sein.
Na, das 13 Zoll ist angeblich sogar schneller als das Mac Pro.
Nee.
Habe ich gelesen.
1,8. Ja, aber die sind ja auch nicht Quad-Core.
Ja, außerdem. Und die haben auch nur 1,8, steht hier.
Ja, ich habe hier 2,3, Alter.
Check das einfach Alter. Mal aus.
Nee, damit muss es jetzt auch gar nicht mithalten, so. Aber Performance schadet ja so generell nicht. Und das Ding wird ja jetzt auch nicht nur beim Professor schneller geworden sein, sondern dann auch bei Bus und so weiter. Keine Ahnung, habe ich mir im Einzelnen noch nicht so angeschaut.
Prozessor, Bus. Ach
so. Und natürlich das super Teil, hintergrundbeleuchtete Tastatur is back.
Oh ja.
In the house, ja.
In the house.
In the Gehause.
Ja, das ist Yo, man. Glaubst du, wir hätten Chancen, wenn wir hier diesen ganzen Podcast einfach durchrappen?
Ja, weiß nicht.
Nicht mit mir, glaube ich.
In der Gehause,
ja. DJ. Ja, im Chat meint einer, ich hätte UMTS vergessen. Tja, ich muss zugeben.
Das fehlt noch.
Ist obsolet.
Ich fände es nach wie vor cool, wenn es drin wäre, aber ja. Doch, eigentlich fände ich es cool, wenn es drin wäre. Es ist nur so, dass mit der iPhone-Tethering-Option ist der Schmerz nicht sehr groß derzeit. Also es ist...
Und in Italien hat es ja auch nichts gebracht.
Hat mir da auch nichts gebracht. Und von daher hätte ich... Ich fände es immer noch gut, wenn sie es machen, aber ich gebe langsam auf. Ich habe so den Eindruck, dass sie diesen Weg nicht gehen wollen.
Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ich meine, es kann nie so schwer sein, da so einen kleinen Popelchip, der ins iPhone passt, auch noch hier irgendwo ins Gehäuse zu quetschen.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie da erst so bereit sind, das zu machen, wenn sie auf diese SIM-Karte komplett verzichten können.
Ja, naja.
Wie lange hält die Batterie von dem eher? Weil jetzt ist ja der Sandy Bridge drin und der hat ja die Grafikkarte von Intel, die HD 3000. Dadurch fällt ja der Nvidia-Chipsatz weg, was die da vorher
hatten. Aber angeblich immer noch 5 Stunden.
Richtig.
Und vorher auch schon 5 Stunden, ja.
Ja, dafür haben sie halt natürlich das ganze Thunderbolt-Geraffel jetzt mit dabei.
Ja.
Was ja auch nochmal das nächste Feature ist.
Schon cool, weil dann nämlich, wenn man sich dieses dicke Display kauft, das Thunderbolt-Display...
Dreh doch mal dein Mikrofon so ein bisschen, weil du nimmst gerade mit deinem Auge auf.
Das.
Nee, der DAS, pass mal auf, das ist...
Da auf dem DAS an der Nordsee.
Das eine ist ja sozusagen, wohin das Mikrofon zeigt. Jetzt ja. Sprich nochmal.
Hallo, hallo.
Ist schon viel direkter, weißt du?
Findest du?
Ja.
Der
ja,
DAS.
Das finde ich nicht nur, das ist einfach nee,
ich
so.
Ich höre das nicht so.
Aber jetzt ist ja fast, also jetzt ist das ja fast...
weit weg.
Weit weg, ja.
Ist ja wie bei dir.
Ja?
Nicht so ist das, ja. Ja.
Du kannst auch noch ein bisschen näher ranmachen.
Nee, nee, ist schon okay. Was wollte ich gerade erzählen? Ja, hier mit dem Thunderbolt-Display.
Ja.
Weil gerade hier bei dem MacBook Air, da sind ja nun mal nicht so viele Anschlüsse.
Ich mach dich lauter, Dennis.
Mach doch. Und, ja, weil es ja jetzt weiter weg ist, das Mikro. Jedenfalls sind da nicht so viele Anschlüsse an dem Thunderbolt-Display. Und man, jetzt hast du mich völlig durcheinander gebracht. Da sind nicht so viele Anschlüsse an dem MacBook Air. Und deswegen braucht man jetzt nur noch einmal Strom anschließen und den Thunderbolt-Stecker vom Display. Und dann geht da USB drüber. Ethernet geht da drüber. Was war noch? Audio.
Ethernet geht da drüber.
Ja. Das Thunderbolt-Display hat einen Ethernet-Anschluss.
Nein.
Doch. Alter, hast du gar kein Netz gehabt in
der Zeit? Ja, wirklich kein Netz gehabt.
Ich muss zugeben, dass ich mir das Display noch gar nicht angeschaut
also,
habe.
Also, ich dachte immer, dass es so ein Thunderbolt-Gerät rauskommt, wo alle möglichen Anschlüsse dran sind und man da dann sein Display anschließt. Aber nein, die haben gleich dieses Thunderbolt-Display zu diesem Gerät gemacht. Ganz schlau natürlich.
Wow. Ja. Pfiffig.
Guck, und das sogar, ist das FireWire? Sehe ich das richtig?
Ja, nee, FireWire 800.
Ja.
Really, Tatsache. Ja, aber da geht's doch ab, oder? Und noch einen weiteren Thunderbolt-Anschluss. Also du kannst ja gleich das nächste Display, na wahrscheinlich nicht. Aber ja, also das wär's. Bin ich ja froh, dass ich mir vorher kein LED-Display gekauft habe, weil das wäre auch ein bisschen unnötig gewesen. So mit dem Mini-Display-Port.
Ja, aber nach wie vor mit diesem scheiß kurzen Kabel. Also das dafür habe ich wirklich überhaupt keinerlei Verständnis.
Was für ein scheiß kurzes Kabel?
Scheiß kurzes
Kabel. Vom Display selbst?
Na, aus diesem Bildschirm kommt einfach ein Fixed-Length-Kabel.
Ja, was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass ja das die Stromversorgung ist ja, also jedenfalls bei meinem alten Display ist es so, dass dieser Stromversorgungsblock, das Netzteil, da kommt ja bei mir kommt ja kein Strom für meinen Rechner. Nee, aber irgendwie ist die...
Ist auch die falsche Seite. Bei MacBook Air hast du nämlich Strom und Thunderbolt auf zwei verschiedenen Seiten. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das mit diesem Kabel machen soll.
Ja, das Kabel, das ist doch eh nur getrickst. Das muss man sich nochmal richtig angucken. Jedenfalls hoffe ich, dass sie den Stromkasten und Netzteil von dem Display nicht da auch irgendwie ganz nah an dem Kabel mit dran haben, weil das nervt voll.
Weil? Warum nervt das voll?
Na, weil das Display hat ja nur ein einziges Kabel, was da rauskommt. Das heißt, um das Kabel, was wir jetzt hier gerade sehen, was am Rechner dran ist, da muss auch der Strom für das Display mit rein. Und bei mir ist es halt so, bei meinem letzten Kathoden-Display hier, also auch ein Cinema-Dings, aber nicht das mit LED, sondern noch eins davor, dass da das Stromkabel von diesem riesen dicken Netzteil direkt da reingeht. Und da das Kabel nur so kurz ist, muss es in der Nähe immer von meinem Laptop liegen, dieser Stromklopper. Und das nervt halt ein bisschen. Du bist da nicht so frei und flexibel.
Welcher Stromklopper?
Ich kann ja nicht. Das Netzteil. Cinema Display hat doch auch noch mal ein Netzteil.
Ach so, und das Teil doch nicht hier.
Doch, das hat auch ein Netzteil.
Ja, das ist doch eingebaut, oder nicht?
Ne, glaube ich nicht. Also weiß ich jetzt nicht so genau.
Doch, bei anderen Displays ist es auch eingebaut.
Echt? Bei meinem alten? Ich habe da noch so einen extra Klopper liegen.
Ja, du hast ja ein super altes.
Wo ist denn hier mal, wo kann man sich denn mal hier, ich weiß es nicht, wo kann man sich denn mal diese Scheiße hier mal angucken?
Vielleicht auch bei iFixit.
What happened? Da.
Ja, jetzt sind es doch wieder zwei Kabel.
Das ist wie beim iMac.
Verstehe.
Da geht Strom.
Na, bei meinem Display ist da nur ein Kabel, was eigentlich auch nicht schlecht ist, aber es ist halt...
Was
ist
das, so ein
uralt
ADC oder was?
Wovon Nein, 2007. Das sieht genau so aus, aber ist noch das letzte, was ohne LEDs ist.
Ah.
Aber auch schon hier mit so, schon mit USB und FireWire und so weiter und so fort.
Naja, gut.
Wobei der Nachfolger mit dem Mini-Displayport hat der ja schon kein FireWire mehr, ne? Na jedenfalls, das ist es jetzt wieder. FireWire, alles da, dreimal USB, Mini-Display-Port.
Was heißt denn das, wenn ich jetzt ein Mac Mini an das Teil anschließe, dann habe ich zweimal Ethernet und ich habe nochmal FireWire 800
ja, und nochmal dreimal... Zweimal Ethernet hast, weiß ich ja noch nicht, aber
ist auch ein CD-Laufwerk drin.
Na, warum sollte ich nicht zweimal Ethernet haben, weil das Teil hat ja schon Ethernet drin.
Ja.
Und wenn ich über Thunderbolt das anschließe und die Treiber dabei sind und warum sollten sie die da weglassen, dann hast du zweimal Ethernet.
Könnte sein.
Ja.
Und du hast noch FireWire.
Ja.
800.
Ja.
Und was ist da noch?
Eingebautes DVD-Laufwerk.
Thunderbolt und USB. Na gut, wie auch immer. Also ich hätte das ganz gerne ohne Display für mein MacBook Air. Also ich hätte nur dieses Teil da links unten von diesem Display, wo die Stecker sind, einfach als einzelnes Device.
So als Docking Station per Kabel.
Genau.
Ja, so ist das, wie ich dachte, dass es kommen wird. Aber Apple ist natürlich schlauer, die wollen ja viel Geld verdienen. Also kleben sie noch ein Display mit dran, weil es kostet eh nichts und wollen $1,000.
Ja, naja, gut. Sagen wir mal so, Apple wird sich jetzt, glaube ich, nicht sonderlich bemühen, wobei so richtig überrascht, wenn sie das doch machen, wäre ich jetzt auch nicht, jeden kleinen Scheiß anzubieten. Zumal ja solche Adapter auch schon angepriesen wurden und zwar schon vor einiger Zeit. Und jetzt wäre es mal interessant zu sehen, ob es da jetzt irgendwelche Aktualisierungen gibt, nämlich von Sonnet Technologies. Die hatten schon vor einiger Zeit, nämlich als das mit Thunderbolt alles so losging, auf irgendeiner Messe mal groß losgekotzt, was sie doch alles rausbringen wollen. Jetzt gibt es ja auch eine Seite, sehe ich gerade. Okay, das heißt immer noch Upcoming Thunderbolt Products, ein Desktop-Gerät. Genau, dann nämlich die versprechen hier zum Beispiel das Echo Express PCIe 2.0 Expansion Chassis.
Was dich interessiert, damit du dich deine PCI-Karte verbauen kannst, die du haben willst.
Na, das wäre zum Beispiel eine Option, dann bräuchte ich keinen Mac Pro, sondern würde auch ein Mac Mini reichen mit so einem Chassis über Thunderbolt. Und dann hätte ich auch, was ich brauche.
Ja, aber dann hast du aber auch so einen dicken Kasten gekauft, der kostet bestimmt ein paar hundert Dollar, könnte ich schwören.
Ach so, na gut, Preise sind jetzt hier noch nicht dabei, aber ein paar hundert Dollar ist immer noch was anderes als ein paar tausend Dollar.
Ja, aber den Mac Mini musst du ja auch bezahlen, so ist ja nicht, das
heißt, ja gut, aber das Mac kommt Mini ja auf den kostet, Mac Mini oben kostet 600 drauf. Und Mac Pro geht wo los? 2,3 oder so?
Ja, aber dafür hast du auch ein richtig geiles Ding.
Ja, ich finde den Mac Mini auch geil. Ich meine, ich will ein bisschen Audio hin und her machen, dafür brauche ich jetzt nicht so eine High-End 16-Core. Würde sicherlich nicht. Ja.
Nee, das ist Quatsch. Ja, als Verkäufer hätten wir dich jetzt.
Was mir jetzt fehlt, ist. Moment, haben sie das jetzt hier irgendwo nochmal drin? Ah, das ist ja schön. Jetzt habt ihr wieder das eine Produkt, was ihr mir versprochen habt, ist jetzt nicht mehr auf eurer Seite, ihr Scheißer. Scheißer! Wo ist mein Ethernet-Anschluss? Die haben nämlich eigentlich ein Gigabit, einen Thunderbolt to Gigabit Ethernet. Adapter versprochen. Davon ist jetzt hier nichts mehr zu sehen. Wo
brauchst du den? Für dein R oder wie?
Ja, für mein R. Na, das ist für mich der Grund, warum ich das R aktualisiert haben wollte mit Thunderbolt, damit ich da einfach einen Stecker reinstecken kann, so wie ich jetzt hier in meinem USB ein Ethernet dran habe. Da kommt halt Fast Ethernet raus. Hätte ich ganz gerne das Ganze mit Thunderbolt.
Musst du unseren Jungen so erstmal erklären, was Fast Ethernet ist. Die denken glatt, das ist noch schneller als das, was sie selber haben.
Oh Gott. Streicht er sich durch seinen grauen Bart.
Na, mach doch.
Nee, du machst es.
Also damals in Klondike.
Hört mal zu, Kinders.
Da hieß es, Ethernet-Verkabelung hieß Koaxialkabel zusammenstecken mit
Wackeln. Jetzt nicht so weit.
Was denn? Ja, wenn schon, dann müssen wir auch richtig anfangen. Ja, genau. Auf jeden Fall, normales Ethernet ist halt 10 Megabit, Fast Ethernet ist 100 Megabit und heutzutage hat man halt Gigabit Ethernet. Und demnächst kommt auch 10 Gigabit Ethernet und auch das ist mit Thunderbolt halt machbar.
Ja, und dann kommt Fiber to the Desk.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass diese ganzen Copper Solutions, die werden auch einfach weiterhin.
Aber die gehen halt nicht unendlich weit, ne?
Das haben wir bisher von allen Steckern gesagt. Und irgendwie haben sie es, aber auch bei Gigabit Ethernet hieß es am Anfang, das geht ja nicht unendlich weit, da brauchen wir irgendwie noch FDDI und was
das nicht. Das kannst alles. Du nur über 1-2 Meter machen, so im Rack von einem Rechner zum anderen. Ja, inzwischen geht 20 Meter durch meine ganze Bude.
Ja, eben.
Und hast du mal getestet, ob du ein Gigabit kriegst?
Aber locker.
Aber da fällt mir auf, warum zur Hölle gibt's kein USB 3 an den Macs? Also ich hätte eigentlich ein bisschen mit gerechnet, dass jetzt mal langsam dieses stinkende, langsame, schnarchende, beknackte ja, USB 3 da noch immer verbauen. Ja, also ich ja furchtbar. Na, wieso wollen die kein USB 3? Also die sitzen mit Intel sowieso schon in einem
Boot. Besser ein Ethernet Thunderbolt Adapter.
Oh, der ist ja schön.
Voll der dicke Klopper.
Hier kam gerade der Link. Also zur NAB 2011 haben sie das angekündigt. Das war die Messe. Das ist jetzt schon eine Weile her. So. Und da haben sie auch die anderen, die jetzt auf der anderen Seite sind. Plus Allegro Firewire 800 Thunderbolt Adapter und Presto Gigabit Ethernet Thunderbolt Adapter. So.
Sind die hässlich?
Das ist in der Tat hässlich, aber das würde ich auch noch leben können.
Ist ja schlecht gerendert auch noch, nur, ne? Das kriegen sie vielleicht dann am Ende auch kleiner hin, falls sie es überhaupt tun wollen.
Ja.
Ich will USB 3.
Wieso?
Naja, weil halt irgendwie 90% der Peripherie da draußen so rumkeucht und fleucht, ja.
Behauptet, USB 3 zu haben.
Nee, macht halt schon sehr viel USB und dann so USB-3-Sticks oder externe Festplattengehäuse gibt es ja auch sehr viel. Also ich hätte jetzt nichts persönlich gegen USB 3.
Es gibt viel USB 3?
Weiß ich nicht, aber ich sehe, dass so die PC-Leute da so irgendwie jetzt alle mit USB 3 am Start sind.
So. Ah, ja. Wie spannend.
Und die Boards haben das schon, aber haben sie auch schon Geräte und so?
Ja, ja. Gibt's jetzt, die ThinkPads kommen, glaube ich, mit USB 3 und so. Also ich glaube, das geht da jetzt so richtig in Rollout.
Ja, das wird sicherlich genauso problemlos funktionieren wie USB 2.0 am Anfang, ne?
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. War das problemlos frei? Weiß ich nicht mehr.
Natürlich war das nicht problemlos.
Ja, ist mir egal. Ich depende ja nicht auf USB so in dem Sinne, ja, wie die PC-Menschen, aber so eine schnelle USB.
Ich stehe einfach auf synchrone Interfaces, muss ich sagen. Und dieses USB...
Ja, dass das irgendwie technologisch irgendwie total minderwertiger Dreck ist, das ist mir ja klar, aber es gibt halt viel USB-Devices. Ja, aber
ich wüsste jetzt überhaupt kein einziges Device.
Ich will auf einen USB-Stick mit mehr als 20 MB die Sekunde
lauter
schreiben.
Lauter SATA-Adapter mit USB 3.
Ja, und wozu braucht man die?
Schneller.
Schneller?
Schneller als was?
USB 2? Ja. USB-Sticks, ja, hallo, langsam. 20 MB die Sekunde, das ist ja nicht alles, was so geht mit Random Access Memory.
Na, Thunderbolt-Sticks.
Ja, Firewire-Sticks gab's auch nie.
Nee.
Siehst du?
Weil es aber zu teuer war, weil Apple zu viel Kohle haben wollte. Das ja, kann natürlich aber, jetzt wieder passieren.
Aber ja, das ist halt auch das Ding, so. Also ich hätte gerne auch einfach USB-3-Sticks, die einfach schneller sind. Oder mal so eine externe Festplatte von irgendjemandem, wo man nicht nur mit 20 MB die Sekunde schreiben kann. Das ist 21. Jahrhundert.
Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Apple mit diesen SD-Cards, wann sind die jetzt eingestiegen mit diesen SD-Cards? Also sie sind eingestiegen, als es mehr oder weniger schon wieder fast vorbei ist.
Ich habe noch nie eine SD-Karte in meinen Mac gesteckt.
Doch, ich auch. Letztens hier so eine 16 MB hatte ich, glaube ich, oder so, mit so einer alten Kamera noch. Hat funktioniert. Oder waren es 128 irgendwie? Auf jeden Fall minimal.
Voll ja,
toll.
Ich...
Voll toll.
Benutzt das auch nicht.
Also richtig. Ich hätte, also wisst ihr, also wenn sie dann schon so superior Schnittstellen machen, dann sollen sie die halt auch für billig rauskloppen, dass jeder... Arsch und sein Bruder, hätte ich beinahe gesagt, irgendwie halt auch Devices dafür baut. Und wir nicht da wieder in dieser komischen teuer Mac-Ecke drin stecken und keine Devices dafür kriegen, die irgendwie einigermaßen sinnvoll zu bezahlen sind. Ich habe keinen Bock, immer im Gravis oder sonst wo die Firewire-Penalty zu bezahlen.
Tja, wird spannend. Ich,
Du bist wieder abgelenkt, weil du schon auf der falschen Seite bist.
Ja. Nö, hier schickt mir gerade jemand was mit USB 3.0 hier in diesen Video-Capture-Karten von Blackmagic. Zum Beispiel gibt's USB 3.0.
Die bauen auch echt krasses Zeug.
Aber die haben auch schon genauso Thunderbolt angekündigt. Also, wobei das ein bisschen teurer ist. Aber ob das nun am Thunderbolt liegt, weiß ich nicht.
Ja, aber du weißt doch, hier externe Festplattengehäuse, die haben also die ganze Zeit immer so ein Fuffi oder so, haben die einfach mehr gekostet, nur weil Firewire drin war.
Ja, und ich weigere mich gerade zu glauben, dass sie jetzt diesen selben Firewire-Fehler nochmal machen wollen.
Na, momentan sieht's aber allerdings ehrlich gesagt danach aus.
Meinst du?
Also bis jetzt habe ich ein...
Naja, nicht ganz, weil der Chip, den sie da verbauen im neuen MacBook, er ist ja ein Intel-Chip, der da der Thunderbolt macht. Also
sie
ist
haben
ja
jetzt
schon,
Intel auf ihrer Seite.
Ja, aber Intel hat da noch irgendwie auch noch ein eigenes Ding irgendwie am Machen, oder? Da kommt doch demnächst auch noch irgend so ein neuer Standard raus.
Ja, und hier sagt auch gerade einer im Chat, dieses 50-Euro-Kabel da, also das ist halt, ist ja ganz schön, dass
es
da so...
Da haben sie aber auch geguckt, warum das
ja,
so teuer ist,
ja,
weil...
Ja, ist ja auch alles gut und schön, aber es... So für Casual Computing, ja, irgendwie immer mal so, ich brauche mal so ein Kabel, ja, katsching.
Wie lang ist denn das?
Das weiß ich auch nicht.
2 Meter, glaube ich.
Ein 2 Meter Kabel, 50 Euro?
Mhm. Weißt du, da, also...
Ey, aber da gehen halt auch 10 Gigabyte drüber und du kannst da hinten halt dann wirklich deine PCI-Karte reinstecken. Also da geht schon ordentlich was rüber an Speed.
Ja, also, aber trotzdem, also 2,50 Meter Euro.
schon.
Ist schon sportlich,
ist ja. Sportlich, ja, würde ich auch sagen. Das geht schon so ein bisschen in diese HiFi-Region mit so vergoldeten und geweihten Steckverbindungen und so. Ne?
Na, ich meine, da ist ja immerhin noch richtig auch was drin, was vielleicht diesen Preis rechtfertigt, aber so als, wie gesagt, so als Casual Computing Connector Standard und so weiter, wenn das so die Antwort jetzt ist. Da hätte ich schon nichts gegen USB 3 für mal so eben so einen Stick oder so eine komische
halt
Platte.
Ist halt für Pros. Der normale User wird sich ein Thunderbolt-Display kaufen, da ist das Kabel ja mit dran und dann hat er da sein Ethernet und sein
und
Zeug.
Und sein USB 2, super.
Ja, und aber FireWire 800, super.
Ja, da gibt es auch keine Sticks für.
Ja. Ja, Sticks ist eh vorbei.
Sagst du so. In deinem also, jugendlichen Leichtsinn.
Hauptsache, ich kriege mein Gigabit Ethernet.
Aber Gigabit ist auch zu langsam mit SSD, ist dir das schon mal aufgefallen? Also du sitzt so da und denkst dir, ja, was jetzt hier, 80, 90 Megabyte die Sekunde, das ist alles so. Irgendwie die SSD schaukelt sich die 10. Also ich will jetzt 10 Gigabit jetzt.
Ich brauche das halt hier für mein Audionetz. Das ist halt einfach, da geht es gar nicht so sehr um die Geschwindigkeit, so. Als vielmehr um das Verhalten von Gigabit.
Verstehe.
Was bei Fast Ethernet nicht gegeben ist. Und dann kann ich mich halt hier in meinem Audionetzwerk auch mit meinem R draufklemmen. Das ist zwar jetzt nicht so das dringendste Problem, fände ich aber trotzdem cool. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall hat mir das neue MacBook Air hat mir genug neue Features, als dass ich da sofort Kaufreiz entwickelt habe.
Um mal die Erzählschleife wieder.
Genau.
Zum Ende zu bringen. Schön. Noch den Bogen gekriegt.
Zum Mac Mini noch was sagen?
Gab es einen neuen Mac Mini auch noch?
Ja, ohne CD-Laufwerk jetzt.
Ja, stimmt, habe ich auch was gelesen. Ja, den habe ich nicht so verfolgt, das Gerät.
Bisher. 600 Euro? Ist billiger geworden.
Das ist geil, Mac Mini ist geil. Nee, aber ich finde es sehr schön, dass jetzt auch mal diese CD-Laufwerke rauskanten oder diese DVD-Laufwerke.
Ja, hätten sie bei den Quadro hier aber auch nochmal machen sollen, oder?
Ja. Wir wollen ja nach wie vor MacBook Pro Air, ne?
Ja, oder MacBook nach wie Air vor, Pro. Steve. Hier, dein Job, wo ist die Taste?
Der ist nicht gepaart, glaube ich, mit Steve, diese Kontrolle.
Nee, shit.
Das ist alle.
Ja, Steve, erhöre uns. Wir wollen hier was MacBook hören, Pro Air Plus.
Ich wollte Hall.
Extreme.
Achso, Hall, ja. Hall müsste eigentlich
aber
gehen.
Aber es ist alle hier.
Wie Hall ist
wie immer.
Es blinkt nicht.
Achso, ist alle. Naja.
Ach, komm her.
Wir könnten mal wieder eine Sendung über Batterien machen.
Ja, die halten nicht lange genug hier irgendwie. Das ist.
Aber das ist nur in den V-Modes, oder? Also
ja.
Naja.
Kann schon sein.
Was die saugen immer. Wahrscheinlich die ganze Zeit.
Also Mac Mini finde ich an sich auf jeden Fall ein sehr schönes Gerät.
Ich auch. Ich überlege auch immer wieder, ob ich das irgendwie gebrauchen könnte.
Das ist ein Grund, dass man es kaufen kann, ja?
Ja, aber ja. Es ist bisher ist ist sie nicht so richtig. Das ist überhaupt so. Ein weiterer Computer ist immer, ich meine, sie haben ja mittlerweile jetzt eine Menge nachgerüstet, so was ich immer beklagt habe. Ne, jetzt so mit iCloud und tralala und das Screensharing ist noch ein bisschen besser geworden, aber du kannst einfach immer noch nicht einfach zwei Macs nebeneinander stellen und sagen, hier, synke dich.
Geht aber synk dich.
Ja.
Ja.
Sei eins.
Mit aber der Wolke.
Sei eins, ja, ohne die Wolke.
Ja.
Muss
mit deiner
halt wieder
Private-Wolke.
Es muss halt jetzt wieder mit Wolke sein, ne? So.
Ja, lass mich.
Jetzt kann ich dich hier stumm schalten. Jetzt kann ich dir aber auch. Sag mal was.
Hallo!
Jetzt war ich ganz laut. Nein, jetzt mach nicht wieder das Audio-Setup kaputt. Jetzt bin ich weg.
Hallo! Jetzt.
Was, du bist weg?
Ja.
Na, toll.
Musstest du mit diesen scheiß V-Modes anfangen? Also, ich höre mich nicht.
Ah. Den Huckel ist raus.
Ja, doch, jetzt höre ich mich wieder. Aber ja? Leise. Sehr leise.
Ja, ja. Du verschwindest jetzt auch.
Wie?
Was ist denn da los?
Ah.
Na, toll.
Na, jetzt weiß ich zumindest, was der
Auslöser ist.
Na, wir reden einfach weiter. Den Huckel brauche ich keiner.
Also die Chat-Hörer meinen ja, sie hören mich noch.
Ja, über mein Mikro ist doch klar.
Aber du bist leise geworden, stimmt's?
Ja.
Ja, über mein Mikro. Wenn ich mein Mikro mal ein bisschen abschotte, dann hört man nämlich nicht mehr. Richtig? Stimmt's, okay?
Weiß ich nicht.
Aha. Ist ja interessant.
Also, liebe Hörer, wir rebooten mal kurz die Sendung.
Warte mal, ich mach mal was ganz.
Upsa. Ich halte mir mal die Kopfhörer vom Ohr weg. Tim tippt auf seinen Schult.
Das ist aber sehr gewagt, was ich mache.
Ja, voll spannend.
Soll ich mal?
Na los.
So.
Hm.
Oh.
Ja.
Das ist aber sehr laut.
Hallo. Ja.
So.
Jetzt sind wir alle wieder weg. So.
Jetzt bist du wieder heile,
ja? Ja, ich glaube, jetzt ist wieder gut.
Ah, okay. Gut, jetzt weiß ich zumindest, wo das Problem ist oder dass da ein Problem ist. Wir lassen jetzt mal die V-Modes, lassen wir jetzt mal schön beiseite.
Ja.
Irgendwas ist da kaputt.
Ja.
Ja.
Na so. Gut.
Jetzt
also,
bin ich nur auf rechts, höre ich gerade. Na, das werden wir gleich mal beheben hier.
Mac Mini hat unseren Segen, aber wir wissen nicht, wofür wir ihn gebrauchen können. Also in der Firma ist er halt ganz gut, so als, wie gesagt, so als kleiner File-Server und so weiter und so fort, ne? Ich bin jetzt auch lauter wieder.
Mhm. Das war ja der Sinn der ganzen Sache.
Ach so. Aber jetzt bin ich lauter, als ich vorher war.
Ja, ja. Ich finde als, hier so ein Mac ist ja eine Kiste, wo ich immer davor sitze. Und irgendwie zwei davon brauche ich eigentlich
aber
irgendwie
so
nicht.
Aber zum Beispiel, weißt du, so im Club.
Weil dann bräuchte ich wirklich irgendwie so einen Sync-Scheiß.
Oder so im Club als Medienabspielrechner und so, weißt schon.
Ja, das
Screensharing, Ruf, Klick,
ist
Peng.
Ist mir egal, ob die da mit ihrem Linux immer versagen. Aber eigentlich kriegen wir das ja hin jetzt da.
Ja, wenn es mal nicht Full HD ist.
Seitdem wir das mal da gemanagt haben, geht das eigentlich.
Was haben wir da gemanagt?
Ja, wir sind doch mal dahin, haben da irgendwie VLC und dann hier Gamma einstellen und plötzlich ging da alles. Ja. Das geht schon. Na, und letztens auch erst wieder gemacht.
Total verschnupft.
Jetzt, wo Linux 3.0 ist.
Ja.
Ja.
Rockt voll unsere Sendung hier, wa?
Ja, ja, machst du,
machst irgendwie kommen wir noch nicht so richtig in Wallung heute.
Machst du meine Kopfhörer noch ein bisschen leiser wieder?
Meine auch. Bin so müde, das schmerzt so.
Ich habe an deinem Kopfhörer überhaupt nichts verstellt.
Jetzt. Liebe Hörer, eine Zerreißprobe.
Ja, ah, ich weiß.
Naja.
Das war's.
Jetzt ist wieder super.
Die machen ja ganz schön was mit, die Hörer, die werden hier gequält.
Ja, ja, es ist, ist alles schwierig.
Das ist die Mobile Max Folterstunde heute.
Okay, also Mac Mini ist auch neu. Was haben wir denn? Was gibt's denn noch in neu?
Betriebssystem.
Ich glaube, an Hardware war es das erstmal, ne?
Ja.
Also Thunderbolt Display hatten wir ja, dann Mac Mini, dann MacBook Air. Ja, mir fällt mir doch nicht ein.
Tja. Gut. Dann haben wir es ja.
Ja, Software.
Nein.
Leihen.
Nein.
Ja, also.
Und kannst du es noch leihen?
Naja.
Du tust dich schwer, ne?
Ja.
Also, aber nur wegen Spaces?
Also das mit dem Scrollen, ich dachte auch erst mit der Richtung, das macht schon Sinn, weil mir ist das schon auch ab und zu passiert, dass ich irgendwie so wie auf dem iPhone halt, oder beim iPhone ist es glaube ich gar nicht so schlimm, sondern es ist schlimmer, wenn man halt ein iPad benutzt, weil man da irgendwie noch so viel mehr irgendwie das Gefühl hat, dass man es so benutzt wie ein Mac. Und dann hatte ich es auch schon gehabt, dass ich irgendwie den Inhalt auf so ein Fenster irgendwie am liebsten auch drauf touchen will, auf mein MacBook Pro, um das nach oben zu schieben. Deswegen mit dem Scrollen dachte ich, macht Sinn und habe mich auch versucht zu zwingen, das, also diese umgedrehte Scrollrichtung zu benutzen. Aber jetzt, seitdem ich das Leihen für irgendwie ein paar Tage habe, also die Scrollbalken fehlen mir schon und das mit dem Scrollen, wenn dann wiederum auch die Scroll, also...
Kannst du ja einschalten, dass die Scrollbalken da sind.
Ja, habe ich ja auch gemacht und jetzt, seitdem ich das gemacht habe, da stört es mich jetzt doch wieder, dass ich in die andere Richtung scrolle, als die Scrollbalken sich dann bewegen. Also es ist das alles irgendwie so.
Also reine unklar. Gewöhnungssache. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen umgestellt. Ich habe auch erst auf Snow Leopard schon Scroll Reverser eingeschaltet.
Damit du schon mal vorgewärmt bist.
Schon zum Vorglühen.
Und ich bin schon fast da.
Ich bin schon da.
Ich bin auch da, aber ich bin noch.
Irgendwann wird dir die andere. So irgendwann wird dir die andere. Irgendwann wirst du vor so einem Windows-Rechner stehen und sagen, was ist denn das für ein Scheiß?
Ja.
Das scrollt ja alles falsch
rum. Also ich benutze den ja jetzt seit 3 Wochen, den Lione oder so in dem Dreh und ich merke das ja nicht mehr.
Ja.
Also.
Du schubst halt das Papier.
Ja, ja, das ist schon klar, aber so,
nicht
dass diese
Scrollbalken
weg waren, das ging mal gar nicht, weil die braucht man wirklich. Also es gibt ja diesen Syracuser, dieses Buch da, was da veröffentlicht hat. Ich habe mehr oder weniger ein Buch. Und der schreibt ja auch, Scrollbalken ist halt eben nicht nur wie beim iPhone, dass man es weglässt, weil man irgendwie Platz sparen muss, sondern man hat wirklich genug Platz und ich brauche die Informationen. Hm. Ich will wissen, wo ich bin und wenn ich durch irgendwie meterlange Source Codes irgendwie durchscrollen will, dann mache ich das auch nicht irgendwie mit meinem Wheel oder mit dem Nippel auf meiner Magic Mighty Tralala Maus, sondern dann will ich den Scrollbalken nehmen, weil der ist einfach am schnellsten. Und dann brauche ich das, dass ich den direkt anklicken kann. Und das wäre zum Beispiel bei.
Aber wenn du Source Code hast,
das kannst du
so
doch
lang
jetzt.
Ist,
das ja, kannst du doch nicht nur eigenen Source Code.
Ja, aber warte mal, den gibt es doch noch, den Scrollbalken. Ich weiß gar nicht, was dir fehlt.
Ja, ja, ich habe ihn noch wieder eingeschaltet. Ich will nur darüber lästern, dass man den nicht einfach so weglassen kann.
Ich finde, den kann man weglassen. Ich komme damit super klar.
Ich finde, dass man den weglassen kann. Ich brauche den.
Das ist, glaube ich, eine sehr große Geschmacksfrage auch in dem Fall.
Kann schon sein.
Die älteren Herren, so wie der Syracuser und du, die Traditionalisten. Ja, ich weiß schon.
Nee, man, diese Information fehlt mir einfach. Das ist das Problem. Gegen die Optik, das ist mir alles Schnuppe. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt eingeschaltet. Man kann ihn ja einschalten und auch nicht mit irgendeinem Default, sondern man kann ja irgendwo im Finder oder neben General Preferences da, kann man ihn ja wieder einschalten und dann geht's eigentlich auch. Das ist schon okay.
Wir können ja erstmal darüber reden, was uns gefällt.
Nichts.
Gefallen, aber was soll einem da gefallen? Das ist halt ein Update.
Das ist halt snappy. Also,
nee, also was mir am deutlichsten aufgefallen ist bisher, was wirklich heraussticht, so an Positiven, ist, was aber nicht ein Line-Feature ist, sondern ist halt der Safari 5.1. Also der habe ich echt das Gefühl, das flutscht einfach wie Sau.
Ja.
Den haben sie auch komplett. Ist das jetzt mit ja. dem neuen WebKit? Ja, ja, ne?
Das ist WebKit ja. 2.
Gibt's aber jetzt für Snow Leopard auch, ne?
Ja.
So, und was noch flutschte, muss ich wirklich sagen, weil, also ich habe hier dieses...
Vielleicht sollten wir mal sagen, warum das so ist.
Na, weil die bei dem WebKit 2 ist...
Es gibt jetzt einen separaten Prozess, der den Content hält, der auch in der Sandbox liegt. Ja. Der heißt dann auch Safari Web Content. Und der Safari, der Browser sozusagen, das Programm, was du benutzt, ist nur so ein Viewport quasi. Ich weiß gar nicht, wie der Link genau funktioniert.
Und davon hat man pro Window oder pro Tab auch dann einen so einen Prozess, richtig?
Das weiß ich nicht genau.
Ja. Ist
das
so? Na doch, wenn einer abkackt, dann kackt nur der ab und nicht die anderen mit.
Ah ja, wie bei Chrome.
Nee, eben nicht ganz, weil bei Chrome, die starten sozusagen mehrere WebKit 1-Dinger selber. Und der WebKit 2, der kümmert sich aber selber um diese Verteilung. Das heißt sozusagen, innerhalb von Safari gibt es einen WebKit 2, der dann mehrere Rendering-Ports oder wie auch immer aufmacht. Also die haben es sozusagen direkt in das WebKit integriert. Und da es aber Chrome ja schon ein bisschen länger macht und damals noch kein WebKit 2 irgendwie, weil es noch kein WebKit 2 gab, haben die das sozusagen außen drum rum geklebt. Ja.
Aber wie viele Prozesse entstehen jetzt tatsächlich? Also wenn ich jetzt einen neuen Tab mache, wer erzeugt einen neuen Prozess? Erzeugt der Safari einen neuen Prozess oder erzeugt dieser Safari Web Content nochmal
mehrere
Prozesse? Weil die sehe ich hier.
Ich glaube, man kann ja auch nicht nur gucken, dass dann du machst ein neues Tab auf und dann kommt ein neuer Prozess, so wird es sein. Ich denke mal, da feuern glatt sogar mehrere irgendwie
rum. Na, ich sehe jetzt hier nur zwei.
Ja.
Naja, also zumindest diese irgendwie Safari heißen irgendwie. Wisst ihr jetzt nicht, was hier sonst noch dazugehören könnte.
Ja,
alles andere ist mir wohl vertraut und.
Das stand aber, glaube ich, auch in dem Syracuse auch als Beispiel drin in dem Post.
Als Beispiel für was?
Na, wie dieser Delegation Process und wie die da alle heißen.
Naja,
aber.
Ich bin einfach noch nicht durchgekommen, es ist wirklich zum Heulen. Das ist auch wirklich, also ich meine, wer noch nicht weiß, wovon wir reden. Wir reden natürlich von diesem mittlerweile schon legendären macOS 10 Review von John Syracuse, was der schon seit den ersten Developer-Versionen von macOS 10 macht. Und der da einfach einen technischen Level anlegt, den man eigentlich relativ selten sieht.
Jo.
Also für meinen Geschmack könnt ihr noch weiter ausholen, aber das ist auf jeden Fall schon mal immer eine ganz gute Quelle, um das zu verstehen.
Ja, auch gerade wenn es halt so um die Änderungen am Filesystem und Security-Features oder irgendwie Cocoa-C-Geschichten geht, so, da holt er dann eben auch mal die Pfeile raus und schabt am Metall. Das macht eigentlich wirklich sonst niemand.
Na, wir werden uns das nochmal genauer anschauen. Also, ich weiß nicht, ihr habt es komplett gelesen irgendwie?
Ja.
Wollt ihr da nochmal ein bisschen berichten?
Na, nicht. Also, bestimmte Sachen habe ich so ein bisschen überflogen, aber.
Filesystem?
Nee, das habe ich nicht überflogen.
Ja, das hast du wahrscheinlich im Detail gelesen.
Schon.
Ja, dann ja, mit dem
Zoom. Na, als Filesystem selbst gibt es nichts Neues. Nada 0.
Also on disk.
Wie on Disk.
Also das HFS Plus ist unverändert.
Das ist unverändert, aber sie haben da so eine Art irgendwie, naja, ich weiß nicht, ob man es schon Volume Manager nennen kann, aber so eine Unterschicht drunter gebastelt, die Core Storage heißt. Und das ist die Sache, die sich ums Encrypten kümmert gerade. Da kann man auch mit Diskutil in einer Command Line, also es war ja auch in diesem Artikel drin, genau, Diskutil Diskutil CS List machen, das heißt Core Storage List, und dann kriegt man so ein bisschen eine andere Ansicht auf seine Volumes.
Ja, das war doch auch, dass man mit diesem Core Storage halt mehrere Platten zu einem Volume und so theoretisch zusammenfassen könnte und so eine Geschichten.
Ja. CS List.
Ja. Disk Info Leerzeichen, CS Leerzeichen List. Und dann.
Nee, Core Storage List.
Ja, muss man aber nicht austippen.
Ah, Logical Volumes.
Genau. Ich denke mal, das ist irgendwie der Anfang von was auch immer die da so groß vorhaben. Aber im HFS Plus hat sich erstmal nichts geändert. Aber das, die machen da das Krypto, während das da drüber das HFS Plus kriegt gar nichts mit und darunter wird sozusagen alles kryptomäßig umgewandelt.
Das finde ich wirklich klasse.
Ja. Ja, aber es ist ja auch schon Industriestandard, ne? Da sind sie ja ein bisschen spät dran sowieso, aber.
Was, dass es so on the fly geht?
Ist bei Ubuntu und so ist das schon so. Mhm. Sehr, also in Informationszeitalter Jahren gemessen doch sehr lange haben die das schon. Also da war FileVault wirklich stinkender Scheiß dagegen.
Ja.
Naja. Also das, was ich ja ganz spannend fand, was aber angeblich auch schon in iOS so war, ist ja, dass sie so mit Prozessen jetzt so ein bisschen anders umgehen. Das heißt, wenn das OS der Meinung ist, dass ein Prozess nicht benutzt wird mehr von dir, dass sie den halt auch einfach killen von sich aus. Und wenn du ein Programm beendest, dann lassen sie es aber gegebenenfalls noch ein bisschen länger laufen und falls du es gleich wieder startest, ist es halt eigentlich auch noch da und du hast es snap sofort wieder auf dem Screen. Also so da so die User-Bevormundung, ja okay, du hast zwar jetzt Quit gesagt, aber ich halte das mal noch ein bisschen im Speicher, falls du gleich nochmal klickst, oder ja komm, das Programm hast jetzt drei Stunden nicht mehr angefasst, das kill ich mal weg.
Bei iOS.
macOS.
Ja, wie bei iOS.
Ja. Lassen die da auch die Programme, ja okay, da lassen die natürlich die Programme noch so im...
Also ja, die sind halt einfach suspended und genau. Wenn sie nicht mehr gebraucht werden, werden sie erst aus dem RAM rausgepurcht und wenn sie gebraucht werden, dann sind sie quasi schon da und müssen nicht erst wieder komplett aufgebaut werden aus den Files.
Genau, und das gibt's da jetzt auch. Und dann dieses Sandboxing-Feature ist halt genauso wie beim Safari eben auch bei Preview, wo zum Beispiel der PDF-Renderer in dann so einem Sandbox-Extra-Prozess läuft. Oder bei QuickTime, was ja auch immer so ein Einfalls, also eigentlich Preview als PDF-Viewer und QuickTime als Media-Player, so sind ja die Einfallstore für die ganzen Exploiter. Und da sind jetzt zum Beispiel der Decoder und so weiter, die laufen alle in Sandboxen. Das heißt, du startest ein Preview, lädst ein PDF und das wird aber eigentlich von so einem Sandbox-Prozess gerendert, damit falls da Exploited Foo drin ist, dann der da schön in der Sandbox sich ausexploiten kann und dein PDF da trotzdem sicher gerendert werden kann.
Fragt man sich, warum, also ich meine, vielleicht ändert sich das mit iOS 5 dann auch, ja, dass sie das da auch machen, aber dass jetzt auch das letzte iOS wieder mal so locker vom Hocker weggehauen werden konnte von so einem bekloppten PDF-Exploit, also der Jailbreak.
Ja.
Das finde ich ja schon bedenklich.
Und es gibt jetzt eben die API dafür, dass das halt alle Leute im Prinzip tun können. Und irgendwann wird ja das auch Pflicht, dass diese Apps im App Store alle Sandbox sind. Und dann haben wir ja letztens gemunkelt, dass das dann so ist, dass der User mit seinen Intents sozusagen festlegt, was die App dann darf in ihrer Sandbox und was nicht. Das heißt, wenn du dann sagst, du klickst jetzt auf Recent Documents, dann in dem Moment darf halt die App ab da auch immer aus der Sandbox raus oder was auch immer und Recent Documents anzeigen und so eine Geschichten. Das heißt, da gibt's nicht die nervigen Windows-Dialoge. Sind Sie sicher?
Wollen Sie das?
Ja, wollen Sie das? Das könnte jetzt...
Wenn Sie das nicht wollen, wird es nicht funktionieren. Wenn Sie es wollen, wird alles ganz unsicher.
Genau. Und also ich finde das einen spannenden Ansatz und ich frage mich schon auch so ein bisschen, ob das nicht dann unsicherer ist, ja. Wenn man so einen kleinen Apple-Skript-Virus schreibt, der dann auf die Menü-Items klickt und dann, naja, weiß man nicht. Naja, auf jeden Fall schon ganz spannend, dass sie jetzt so die Sachen da mal ein bisschen durchgezogen haben. Dann hier Address Randomization war ja eh schon klar. Ja, das sind so erstmal so ein paar Sachen, die ich da aus diesem Artikel ganz spannend fand. Ich gucke gerade nochmal ins Inhaltsverzeichnis, was ich schon noch vergessen habe. Privilege Separation, ja, was kommt ja mit diesem Sandboxing? Dann irgendwie ist ja angeblich auch Resolution Independence wieder nochmal ein Stück vorangekrochen. Ja, es geht ja auch so wirklich in Zentimeterschritten voran, aber da gab es auch einen Abschnitt in dem Review dazu, dass da jetzt auch wieder ein bisschen mehr geht.
Aber es ist alles nur so.
Es ist immer noch nicht vollständig, ja. Und naja, Autosave und so hatten wir ja alles letzte Mal auch schon durchgekaut und es ist ja auch genauso, wie sie es gezeigt haben. Und das Einzige, was halt der Syracuse dann noch berechtigterweise sagt, ist zwar alles gut und schön und eigentlich ist es auch super, dass Apple da die Abstraktion immer noch weiter treibt und die User ja wirklich eigentlich vieles gar nicht verstehen müssen, um so einen Computer zu benutzen. Aber das halt im Gegensatz zu iOS es jetzt erstmal noch eine ganze Zeit lang sogenannten Hodgepodge gibt, nämlich die Apps, die sich an alles halten und alles schick machen und die Apps, die halt nichts von dem machen. Weder Sandboxing noch Autosave noch Versioning noch irgendwas. Und dass jetzt halt das nicht so eine für neue User eine komplett gestreamlinete Experience ist wie beim iOS, sondern eben Hodgepodge.
Ja, das ist natürlich eine grundsätzliche Schwierigkeit, die Entwickler da mitzukriegen, wobei ich den Eindruck habe, dass sie noch nie so gut aufgestellt waren, so viele Änderungen auch wirklich durchdrücken zu können. Ich meine, wenn man sich, vieles ist ja auch gestorben mit diesem mangelnden Support. Ich denke mal an Power Talk, damals noch System 7 und so eine Sachen, wo viele Ideen schon realisiert waren, die jetzt gerade auch erst wieder dazukommen. Ne? Was weiß ich, so Inboxing und so Files senden wie AirDrop und so, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Aber das hat dann einfach überhaupt, ich meine, das haben sie auch vom Marketing her total verkackt, das war auch technisch alles wahrscheinlich nicht da, wo es sein muss, aber dieses Problem, dass man eine Technologie immer so Henne-Ei-mäßig durchdrücken muss. Und dass man es dann auch mal mit solchen Boliden wie Adobe und Microsoft zu tun hat, die überhaupt gar kein Interesse daran haben, sowas einzubauen,
Aber
weil ihnen das eigentlich nicht
je.
hilft.
Ich glaube aber, Microsoft wird auf jeden Fall im App Store releasen, wenn sie es nicht sogar schon teilweise haben. Und hier, es gab ja jetzt Photoshop Elements im Mac App Store. Das heißt, sie werden sich da auch zumindest so ein bisschen, also okay, Autosave haben sie vielleicht jetzt alle noch nicht, aber zumindest so, wenn sie jetzt da releasen, dann werden sie sich ja schon generell darauf einlassen, auch dieses Sandboxing-Thema da mitzumachen. Und dann haben sie auf jeden Fall mit diesem App Store schon einen relativ großen Hebel. Da erstmal alle mitzunehmen. Das ist schon ganz gut für Apple auf jeden Fall. Und dann sind halt super viele Kleinigkeiten, die mir jetzt schon aufgefallen sind, aber die ich mir natürlich nicht alle gemerkt habe. Zum Beispiel, ach, eine Sache, also eine Kleinigkeit weiß ich noch, und zwar im Terminal, wo ja sowieso viel verbessert wurde. Es gibt ja jetzt ANSI-Colors zu customisieren. Ah, gesegnet sei der Herr. Früher brauchte man dafür Symbol-Plugins. Und jetzt ist es so, wenn du in ein Verzeichnis wechselst, also ganz oft beim Programmieren wechselt man halt so in sein Projektverzeichnis, macht einen Editor auf, was auch immer, ne? Und dann macht man Apfel T und dann ist das Tab wieder in deinem Home, ne? Und du musst dann wieder CD, hast du nicht gesehen, XY. Ich wollte mir ja schon mal ein Skript dafür schreiben, dass ich sage, hier, wenn ich in dieses Ordnerline wechsle, dann mach mir gleich 23 Tabs da auf. Und jetzt wenn du im selben Fenster sozusagen ein neues Tab öffnest, dann ist das im selben Pfad gleich automatisch. Ah, das sind so Kleinigkeiten, wo man dann so da sitzt und denkt, Daumen hoch.
Ja, da macht das auch mal total Sinn mit dem Tab.
Ja, das ist schön. Und dieses Window Resize on all corners ist auch, oh, dass man da so lange drauf warten musste wieder.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Setz mal wieder dein Mikrofon auf.
Genau.
Die bei Windows, die können das einfach.
Ja.
Das
Ja,
sind
und
die
die Linux-Jungs können das doch auch, oder? Bestimmt.
Bestimmt, ja, die
Ja,
können
ich
bestimmt
denke
in
auch.
zwei Richtungen gleichzeitig vergrößern.
Terminal-Technologie ist wirklich sehr ausgereift unter Unix.
Ja. Aber da gibt es ja jetzt hier dieses eine Terminal, was ein Blur macht. Ne? Also nicht nur transparenten Hintergrund, sondern auch noch Blur. Das sieht auch sehr fancy aus.
Und sieht auch aus wie Windows 7.
Was meinst du, das eine Terminal?
So es gibt ein Preset oder was? Es gibt ein Preset, wo du so einen Blur-Hintergrund hast.
Ach, welcher denn?
Vorletzte oder so.
Ja, irgendwie ganz unten. Silver Aerogel. Ja, ist ganz krass.
Boah. Ja, geht gar nicht.
Geht gar nicht. Und wenn du wegklickst, wenn du den Fokus wegklickst, dann wird es durchsichtig, ja.
Ach, der macht das dahinter.
Ja.
Ah. Oh.
Aber es ist, also ich finde es ein bisschen, also ich könnte darauf nichts Sinnvolles tun. Das würde mich total, ja. Das würde mich total.
Finde ich aber ganz geil. Geile Idee, meine ich.
Ja, cool. Also früher, wenn man jung gewesen wäre, dann hätte man bestimmt seinen ganzen Desktop mit diesen Terminals gepflastert und.
Das ist so Milchglasscheibe, ist ja. Das so, ne?
Ja, so Minority Report-mäßig.
Gibt's ja immer noch irgendwie ganz viele, die durchsichtige Terminals benutzen.
Ja.
Aber war ich irgendwie nie Fan von.
Nochmal kurz zu diesen Standard-Features. Also was ich ja schon bevor über irgendwas über Line gesagt wurde, hier schon häufiger mal beklagt habe, dass das irgendwie nicht da ist, ne? Dieses alles speichert sich selbst, das scheint ja jetzt langsam zu kommen. Und da sind wir natürlich auch genau bei diesem typischen Henne-Ei-Problem. Also wie viele Programme wird es wohl bald geben, die das auch wirklich unterstützen? Außer denen, die jetzt so standardmäßig dabei sind. Ich denke, daran wird sich eine Menge ablesen lassen.
Mhm.
Eine meiner Lieblings-Macintosh-Buden war ganz fix. Und mein Lieblingsprogramm, mein Omni-Outliner, hat das schon.
Mein Lieblingsprogramm, mein Omni-Outliner.
Ja. Das ist einfach so praktisch. Und das finde ich mal wieder echt super. Ja, jetzt, weil was weiß ich, andere Leute machen das vielleicht mit, was anderer Leute Textedit, das ist halt mein Omni-Outliner. So, da schreibe ich halt meine Ideen rein. Und jetzt muss ich mir eben, jetzt kann ich das auch mal so lose reinschreiben, irgendwas sammeln, so wie Stickies eigentlich. Die Stickies haben ja schon immer so funktioniert. Ne?
Ja.
Nur dass die Stickies halt, ne, wisst ihr, das taugt ja nichts. Ne? Jetzt kann ich sogar meinen Rechner booten und ich weiß gar nicht, kommt dann mein Outliner auch wieder hoch?
Na, wenn du ihn nicht ausgemacht hast, ja.
Ja, ist dieses, ist wenn man Versionen unterstützt man damit auch automatisch Resume? Wahrscheinlich nicht, ne? Das probiere ich jetzt mal aus.
Oh Gott, jetzt Achtung, Stream festhalten. Nein.
Fast, nur Seatbelt.
Ja. Nee, der Rechner hier ist ja separat, ne?
Ja. Ja, und also mir sind jetzt schon so einige Kleinigkeiten aufgefallen, die da so ähnlich wie dieses Terminal und so, wo es schon schick ist. Und es ist insgesamt auch snappy, habe ich den Eindruck. Also ich habe ja drüber installiert, also der Excuse jetzt so von wegen, ja, Clean Install ist ja immer schneller, zählt ja jetzt da in dem Fall nicht. Und irgendwie, gut, mit SSD merkt man eh nicht mehr so den Unterschied, aber irgendwie so der Finder, alles irgendwie, alles noch ein bisschen snappiger.
Das stimmt.
So Fenster aufgehen, alles fluff, schnick, schnack.
So ein Neuinstall.
Aber ist ja drüber installiert.
Ja, aber bestimmte Files sind vielleicht auch einmal wieder sauber neu gespeichert worden. Ich weiß ja auch immer nicht, woran es liegt, aber es geht auch wieder schnell weg.
Aber sie haben halt auch so überall so ganz leichte, dezente Animationen, die auch noch so dieses Flüssigkeitsgefühl noch unterstützen. Also auch dieses Fenster wuh und fluff und wuff und
also das, wovon Dennis ist überhaupt kein Freund
und,
ist.
Und hier so mit den im Safari die History so mit zwei Fingern so hin und her schnacken, das macht alles so schnack, schnack und schön. Das klickt sich geil. Das kriegen sie immer wieder hin. Das ist ein Upgrade. Das
klingt sich geil.
Ja.
Ja.
Schon.
Also ich Macht auf mich auch den Eindruck. Ich habe jetzt einfach noch nicht so viel Hands-on-Erfahrung, deswegen kann ich jetzt hier noch nicht so richtig posen damit. Ne?
Und was man dann auch noch sagen musste, also als ich hier dieses Upgrade geklickt habe, das ging ja so super smooth. Also runterladen, installen, los geht's. Aber dann habe ich heute mal beim Kollegen zugeguckt, als der das so installiert hat. Das hat gedauert.
Er hatte eine Festplatte, was?
Er hatte eine Festplatte. Oh Mann, sind das arme Leute.
Die armen Menschen.
Armen Menschen mit diesem drehenden Metall in den Rechner. Das geht ja wirklich überhaupt gar nicht. Das hat eine Stunde oder so gedauert, bis der da fertig gerödelt hat.
Also ich habe das einmal gemacht. Ich musste noch einmal booten, weil ich dieses FileVault, glaube ich, aufgegeben habe. Aber nicht ausloggen musste ich mich. Booten musste ich gar nicht.
Irgendwas aber du musstest ja noch den Trim-Enabler und dafür musstest du rebooten.
Ja, genau. Okay, aber den habe ich ja auch gleich gemacht.
Ja.
Und seitdem nicht mehr gebootet. Also so der Install und das bisherige Fahrverhalten ist irgendwie super.
Ja.
Wobei ich sagen muss, auch bei dem Snow Leopard kann ich mich jetzt schon an den letzten Kernel Panic nicht erinnern. Also,
ja,
obwohl doch, ich habe einmal hier Bitcoin Mining probiert und das ist ja so ein OpenCL-Tool, der da so ein bisschen Grafik irgendwie mit dem OpenCL halt da irgendwie auf die Grafikkarte hämmert. Und da ist es mir einmal weggecrashed irgendwo drin, aber sonst, also ist es ganz schön stabil geworden, dieses OS, muss man ja schon also sagen.
Man kriegt schon echt das Gefühl, dass die doch wirklich sehr viel Arbeit da reinstecken, dass das halt nicht so zu bloated wie das ein oder andere, ne?
Naja, gebloated finde ich es aber schon doch langsam. Also durch, also nicht, dass es dadurch langsam ist, das ist eigentlich alles noch okay. Also auch durch die SSD jetzt schon merkt man es ja auch erstmal nicht. Aber so vom Umfang her ist es schon ganz schön gebloated, was es alles so kann und macht und tut und wo.
Na, können darf es ja viel, aber es soll halt nicht langsam dadurch werden. Und irgendwie behäbig und irgendwie crashen und Dependency-Höllen eröffnen und so weiter und so fort. Ja.
Ja.
Also mein Omni-Outliner kam hoch nach dem Booten.
Siehst du?
Mit dem Dokument.
Zack. Jetzt musst du es noch den Text selektieren und gucken, ob die Selektion auch nach dem Boot noch da ist.
Aber auch, dass man zum Beispiel, wenn man ein Terminal-Fenster, wenn man irgendwie runterfährt und man startet wieder, dass noch der alte Inhalt vom Terminal kommt, selbst also in Grau zwar nur, und man kann es, glaube ich, noch select und copy und paste machen. Also man sieht ihn halt noch, das ist schon cool.
Es fühlt sich echt so ein bisschen mehr nach Zukunft wieder an, ja, auch.
Und jetzt ist ja das Terminal, auch wenn es im Dock ist, weiterhin live. So wie wir es vor 10 Jahren schon mal hatten. Das war ja ganz früher schon mal so. Mhm. Dann haben sie es aber irgendwann abgeschaltet mit 10.3 oder so. Weiß nicht genau.
Hm. Ja. Da brüllt der Löwe. So, dann können wir eigentlich schon in die Glaskugel gucken, was dann jetzt als nächstes kommt. Was fehlt denn noch?
In 10.8.
In 10.8.
Sag mal, als dieses erste Beta rauskam, da war doch alles voll mit diesen Text-to-Speech-Stimmen in 1000 Sprachen.
Ja, gibt's jetzt auch. Kannst du klicken, aber es ist fett. Ich habe mir mal alle deutschen Stimmen angeklickt. Ach,
die muss man sich runterladen.
Na, du klickst die in Text-to-Speech, gibst irgendwie, wähl mal die Stimme aus und dann kannst du auch noch mehr auswählen, dann kommen diese Auswahldialog. Und wenn du dann alle deutschen Stimmen anklickst, kommen da 3,4 Gigabyte Files runter und dann habe ich erstmal mal abbrechen geklickt, weil mir das gerade doch zu viel war, aber.
Universal Access.
Was bei Universal Access? Nee, das war bei. Bei Sound, nee, was bei Sound? Wo war denn das? Schon wieder vergessen.
Speech.
Ja, genau, Speech. Und da kannst du dann Customize klicken bei System Voices und da kannst du dir dann alle möglichen Sprachen klicken.
Ah.
Hindi, Griechisch, also wirklich hier. Thai.
Wo sind die Deutschen?
Bei German. Anna, Steffi und Yannick. Wobei Yannick jetzt nicht unbedingt so der deutscheste Name ist, aber 3,4 Gigabyte für alle deutschen Stimmen.
This voice will be automatically downloaded. Ah, das ist ja interessant. Okay, so machen sie das jetzt. Krass. Die shoppe ich mir mal. Die gibt's kostenlos?
Hm?
1,2 Gigabyte.
Echt? Bei mir waren es 3,4.
Für drei
Stimmen. Jetzt hast du noch Italienisch mit dabei.
Nee, ich habe, glaube ich, wirklich nur die drei Deutschen angeklickt.
Tja.
Vielleicht schon komprimiert jetzt mittlerweile.
Ja, das kann sein. Okay, dann habe ich das, sieht das erledigt. Wo wir immer so auf FileVault, dem alten, so rumhackten.
Ja.
Einen Vorteil hatte ja das alte FileVault.
Ja, kann ich dir genau sagen.
Na?
Ich glaube, wenn du das meinst, und zwar, dass ich genau nur mein Home verschlüsselt habe. Das heißt, wenn du nur noch einen zweiten User hatte, dann konnte der...
Multi-User-Mac hast.
Ja, dann schalten die nämlich alle den gesamten frei, richtig?
Genau. Und dann bist du eigentlich nur noch auf die Permissions und so. Aber so konnte ich mir auch, sagen wir mal, auf irgendeinem anderen Rechner von irgendjemand mal so ein temporäres Home anlegen, mit FileVault verschlüsseln, da auch ruhig ein paar Keys und ein paar Passwörter fallen lassen. Und ich wusste, selbst wenn ich da nie wieder rankomme und wenn der da irgendwie alle Files auspackt, er kriegt nicht mehr als diesen einen Krypto-Blob.
Nee, falsch.
Wie falsch?
Na, der Master-Admin hat immer den Hauptzugang. Der kann ihn immer freischalten.
Das stimmt.
Voll verloren.
Nee.
Doch.
Doch.
Der mit dem,
wenn er sich das notiert hat.
Der...
Ja. Na, wenn er sich ein
Na klar, muss er nicht notieren, aber da musstest du ja bei dem FileVault erstmal das Master-Passwort eingeben für alle. Und dann hat jeder User noch sein eigenes gehabt. Das heißt, du hättest immer den Hauptadmin des Rechners fragen Bitte können, du mach mir mal mein Firewall wieder auf, ich hab's vergessen.
Richtig. Na, du hast recht.
In
dem Fall, bei mir war das nicht das Problem, weil ich derjenige war, der das da überhaupt eingeschaltet hat. Und ich glaube, das Master-Passwort.
Tim Müll gerade scheiße.
Das war kacke. Nee, stimmt. Aber trotz alledem, so dieses Shielding zwischen also Usern an sich wäre ganz gut, weil jetzt kannst du halt für jeden User sagen, ob der auch die ganze Platte entschlüsseln darf. Aber du kannst halt nicht sagen, mit meinem Passwort meine Dateien, weil das halt so auf dem Level sich ja überhaupt nicht realisieren ließe.
Da müsstest du jetzt wieder dein eigenes Krypto-Image
nehmen. Da musst du dein eigenes Krypto-Image, aber das geht halt dann wiederum nicht für die ganzen Systemdateien und so. Das ist halt schon was anderes. Das
ist schon was anderes,
aber ja. Du hast auch recht, also es ist auch nur eine Sicherheitssimulation, wenn man dieses Masterpasswort damit einberechnet.
Das ist das, was du meintest, ne?
Ja.
Ja,
genau.
Mensch, Dennis, hast du ja wieder voll ins Schwarze getroffen.
Ja, Dennis, das ist ein Fuchs.
Mir auch gleich sofort aufgefallen.
Macht doch mal euren Safari auf.
Ist schon.
Tollen neuen und gebt mal nur apple.com ein. Nur apple.com.
Ja. Enter drücken auch.
Und Enter drücken. So, und welche URL steht da jetzt da oben?
www.apple.com.
Und was steht vor dem www?
HTTP. Doppelpunkt, doppelslash.
Bei euch steht HTTP.
Ja.
Okay.
Bei dir nicht?
Nee, bei mir steht immer HTTPS und ich wundere mich, woran das liegt.
Vielleicht bist du eingeloggt und hast eine Session im Store.
Apple.com eingeloggt?
Ja, im Store oder Developer.
Nee,
oder
du so. Hast nee, Safari oder Quatsch hier, Firefox nutzt ja nicht. Die haben ja irgendein so Auto-SSL-Tool, oder? Oder gibt es das als Extension für ein Safari?
Ich kann dir das nicht beantworten. Ich weiß nur, ich tippe hier das ein. Okay, ist vielleicht einfach bei mir in den Top-Hits einfach so, ja, es ist drin. Ich dachte eine Weile irgendwie, sie leiten einen automatisch auf HTTPS um. Das tun sie aber offensichtlich nicht.
Nee.
Aber immerhin kann man da...
Das hätte im Siracusa drin gestanden, aber den hast du ja nicht gelesen. Nee, hab ich
gelesen. Deswegen hört das bei mir nicht an. Ja, wie kommt das in meine Top-Hits rein?
Außen Top-Hits, innen Geschmack.
Na, vielleicht haben sie diese Top-Hit... Vielleicht haben sie die URL schon mit HTTPS hier irgendwie drin. Ich verstehe es nicht. Na egal.
Ist auch
egal. Ich habe keine wirklich guten Beobachtungen zu machen.
Dann können wir es ja auch und so weiter. Hier,
Du, die anderen Podcasts, die haben alle ganz spannende Entdeckungen.
Echt?
Ja, was man so machen kann und so. Achso, können wir jetzt eigentlich AirDrop ausprobieren?
Theoretisch.
Wir haben doch jetzt moderne Computer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Los, airdroppen wir uns mal ein.
Ich mach mal airdrop.
Klack, ah, da ist er auch schon.
Ich sehe Ten.
Das ging sehr schnell.
Wer ist ein Ten?
Icke. Ich schick dir mal ein lustiges Foto.
Und Goldfinger.
Zack. Cent.
Wieso sehe ich da jetzt nur eine Rose und einen Löffel, einen Löwen? Du schickst mir eine Datei.
Ja, ich schick dir so ein Bild, ja.
Save and open.
Und bei Dennis kommt aber nichts.
Hübsch.
Das ist dieser Affe, der sich selbst fotografiert hat.
Ja, so, was machen diese Computer jetzt genau? Warum
geht es nur mit neuen Rechnern?
Ist es vielleicht tatsächlich so, wie ich letztlich mal gemutmaßt habe?
Der hat mich gerade ausgelockt, als ich auf das Bild geklickt habe.
Jetzt kommen die echten Entdeckungen hier.
Und man kann auch wieder Normal-Login mit ohne bunte Bildchen einschalten. Das habe ich noch gar nicht entdeckt.
Tja.
Ist dir dein...
der Affe hat gerade mein
Window-Manager gekillt.
Ich kann dir... Was ist das denn?
GFX-Card-Status-Update.
Was ist das denn?
Hä?
Hast du das installiert?
Ja.
Offensichtlich.
Ich habe dir auch ein anderes Bild geschickt als Tim, glaube ich.
Nee, aber der Affe kam ja.
Ah.
So, aber was passiert da jetzt eigentlich tatsächlich bei diesem AirDrop?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, bei mir sah es eher wie ein Bombdrop aus.
Welche, also gucken wir uns nochmal die Computer an, die da unterstützt sind. Das steht doch hier in den Tech-Specs.
Vor allen Dingen, das ist was, worüber der Herr Siracusa sehr wenig bis gar nichts geschrieben hat, ne?
MacBook Pro Late 2008. MacBook Air Late 2010. MacBook. Late 2008.
Okay, warte. Ich öffne mal den Mac-Tracker und klick MacBook Pro und du sagst late 2008. Das hat dann, steht da bei Connections and Expansions, steht da drin, welchen Wi-Fi-Chip sie drin haben? Nee, ne?
Ich mach mal mein Wi-Fi aus, mal gucken, ob das dann auch noch geht. Seid ihr über Kabel drin?
Ja, ich ne? bin über Kabel
drin. Aber habt ihr auch noch WLAN an?
Ja.
Okay.
Ah. Aber mein WLAN ist gerade hier.
Ich muss WLAN anmachen, damit AirDrop funktioniert.
Ja, das haben wir doch schon auch irgendwo gelesen.
Na gut, lesen ist das eine, ne?
Ja.
Sehen ist das andere. Aber noch bevor er sich hier in das WLAN einbucht, tauchst du auf.
Mhm.
Das bestätigt meinen Verdacht.
Wenn ich WLAN ausmache, ist AirDrop auch sofort weg und er sagt mir, ich soll es einschalten.
Genau. Also, meine Vermutung ist, dass das AirDrop so funktioniert, dass es erstens nur auf Computern funktioniert, wo er gleichzeitig so ein Ad-Hoc-Netz aufmachen kann.
Wo er zwei Antennen hat.
Und auch noch parallel ganz normal mit einem WLAN verbunden sein kann. Ja, der Multiplex einfach so, ich meine, so wie eine AirPort auch mehrere SSIDs bedienen kann und rausschicken kann. So kann das wahrscheinlich, können das jetzt auch diese MacBooks seit 2008 bestimmte Modelle und dann andere erst ab 2009 und erst ab 2010, die erst. Die haben einfach einen Stein drin, mit dem das geht. Und dieses AirDrop, wenn du da draufklickst, erzeugt vermutlich irgendwas, das müssten wir mal scannen eigentlich. Hab ich hier irgendwie einen WLAN-Scanner drauf?
Ich krieg auch schon Kopfschmerzen. Das ist nicht
nötig. Wovon? Von dem AirDrop?
Von dem AirDrop, ja. Sobald, also kaum hat mir das eingeschaltet, habe ich auch so einen Pfeifen im Hinterkopf. Nee, hier läuft auch so die ganze Zeit, guck mal hier, in diesem Icon so ein Radar ringsrum.
Ja, das kann
Das macht so bestimmt sein. Ganz furchtbare Strahlen.
La Rose meint, das geht auch ohne WLAN. Warum sagt er mir dann, ich soll WLAN einschalten?
Ja, genau. Er hat mir gesagt, ohne WLAN geht's nicht hier.
Du Pfeifer.
Ja, das ist unklar. Aber
hatten wir das nicht letzte Mal sogar schon gelesen, irgendwo, wo das stand, wie das funktioniert? Mir war so.
Ja, wir haben es gerätselt.
Ich glaube, wir haben es nur gerätselt. Es ist auf jeden Fall ein merkwürdiges Feature. Und es ist mal wieder so total...
Und der Siracusa.
Mac OS only, ne?
Und der Siracusa hat nichts drüber geschrieben.
Ja, aber hielt das nicht für wichtig.
Aber das ist mal echt was, wo ich gerne wissen würde, wie es funktioniert. Tja.
Aber also eine Journalism Opportunity an der Stelle, ne?
Ja, vor allen Dingen im Mac-Tracker steht ja erstaunlicherweise gar nicht drin, welchen Wi-Fi-Chip sie so verwenden. Und irgendwann hat ja Apple mal angefangen, so Atheros zu verbauen. Und dann hatten sie aber auch nochmal ein bisschen was anderes. Und wahrscheinlich liegt es dann einfach daran, welche Macs so einen bestimmten Chip drin haben und welche nicht.
Ja, also ich bin mir eigentlich relativ sicher. Es ist halt einfach ein Stein nötig, der gleichzeitig Ad-Hoc-Netzwerk aufmachen kann und parallel aber noch, also der dadurch aber nicht seine normale WLAN-Connectivity verliert.
Das ist was wir ja gerade nicht getestet haben, weil wir beide haben ja Ethernet an hier. Also den Stecker drin.
Ja, aber du kannst ja jetzt mit Wireshark zum Beispiel, kannst du ja auch in diesem Promiscuous-Mode ne, zum Mitsniffen und kannst trotzdem noch WLAN benutzen. Ist das das Gleiche denn?
Der Promiscuous-Mode bedeutet ja nur, dass du wirklich auf den Link-Level runterkommst und alle Pakete siehst. Und nicht nur die
aber früher konnte man das auch nicht gleichzeitig machen, ne?
Ja, was ein Problem war, dass die Tools halt dann für die jeweiligen Steine, die in den Macs verwendet wurden, nicht die richtigen Treiber hatten. Und das OS X von sich aus eben so nicht erlaubt. Weil du hast da ja nichts zu suchen auf dem Level. Weil wo kommen wir denn da schon hin? Du kannst ja anderer Leute Keys abschnüffeln. Was man ja damit eigentlich auch tun wollte. Darum ging es ja.
Ja.
Na gut, führen wir unsere unglaublich langweilige Sendung voran.
Eingeschlafene Füße heißt die, oder?
Genau.
Alte Socken.
Wir können ja mal die Sache vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, haben wir zu Laien noch irgendwas? Also wir haben bestimmt noch eine Menge zu erzählen, aber wir sind irgendwie...
Wir haben diese, nein, haben wir nicht, wir haben diese eine Sendung gemacht, wo wir diese ganzen Features durchgenudelt haben. Dann das in der nächsten Sendung leer, haben wir ein Review von diesen Features nochmal gemacht.
Nee, und haben
jetzt,
wir nicht gemacht.
Ja, aber so halb schon. Und jetzt haben wir nochmal die erste Woche benutzen oder die ersten 3 Wochen benutzen. Jetzt reicht's mir auch mit Laien. Können wir das einfach jetzt erstmal benutzen und uns wieder um alle mal kümmern. iPad 3.
Du kannst ja mal von deinen Backup-Experiences
berichten. Ich war ja irgendwie letztes Mal ganz angeregt. Hiervon bin ich ja rausgegangen aus diesem Podcast, als du mir hier diese Aspire Easy Store vorgestellt hast und habe auch voller Andacht die Kommentarentwicklung zu diesem Post, also zu dieser Sendung verfolgt, weil da wurden noch ein paar andere Geräte dann erwähnt, die da für so ein Home NAS Storage Dingsbums in Frage kämen.
Insbesondere dieses HP-Teil, ne?
Genau, das HP ProLiant war eigentlich da das attraktivste von allen, da es erlaubte, auch noch mehr RAM reinzustecken.
Und billiger war als meins.
Und billiger war es auch noch und eine schnellere CPU hat es auch noch, ne?
Ja.
Also besser.
Fragt man sich, warum ich überhaupt auf dieses Teil gekommen bin, ne?
Ja, hat der
HP ProLiant N36L Microserver.
Richtig.
Wen hast du denn jetzt geshoppt?
Nee.
Wie?
Nee,
der wurde halt so erwähnt, ne?
Genau, das war so erstmal, genau, das...
Aber kann das sein, dass der irgendwie viel, viel, viel größer ist als mein Teil?
Der ist auch ein bisschen hässlicher auf jeden Fall.
Ja, noch hässlicher, ne? Das ist echt erstaunlich.
Also es geht, aber es ist auf jeden Fall keine Augenweide.
Ja.
Naja. Naja, auf jeden Fall habe ich mich ja so auch nochmal mit diesem Thema beschäftigt, weil wie gesagt, ich habe ja, oder weiß nicht, ob ich es das letzte Mal schon erwähnt hatte, ich habe ja zu Hause so einen fetten Festplattenstapel, den ich auch in meinem Blog kürzlich mal abgebildet habe.
Tonne.
Mit
einfach Tonne, Hucke. Kauft ihr 2x2 TB, 3 oder so gibt's inzwischen schon, weil die alten Festplatten kosten nur Strom und...
Nee, die liegen ja so ohne Gehäuse einfach so im Regal und wenn die sind gelabelt... Ja, und wenn ich mal Backup von sonst wann brauche, nehme ich die Platte, hole meinen USB-SATA-Adapter und stecke die halt ran.
Chaka.
So, jetzt ist es halt so, jetzt sind auf diesen Platten Mediendateien, Filme, Musik, Fotos, dann sind dann so meine Home-Verzeichnisse, Projektdateien und so weiter, die sind halt auch quer über diese Platten verteilt. Und zum einen hätte ich halt gerne Medienfiles irgendwie auf so einem File-Server, zum anderen halt Backups und ich habe keinen Bock mehr auf diese Platten und dieses Rumgefusel, ne? Darum dachte ich mir, alles klar, holst du dir mal jetzt auch so ein NAS-Ding und baust das mit FreeNAS selber. 4 Plattenslots sind mir zwar eigentlich zu wenig gewesen, aber hätte ich jetzt auch noch so in Kauf genommen. Dann habe ich so geguckt. Dann war so das nächste Problem, wo tue ich die Kiste hin? Weil ich will die nicht auf dem Schreibtisch haben, wo die dann hier irgendwie so vor sich hin säuselt, ne, und rattert, weil da sind ja Platten drin. Da dachte ich mir, okay, packst du in ein anderes Zimmer, aber dann hätte ich da erstmal wieder Ethernet hinlegen müssen und Strom und habe wieder so infrastrukturelle Maßnahmen und so weiter. Dann dachte ich mir, ist doch jetzt Cloud-Zeit, Alter, kann man das nicht, gibt's da nicht schon irgendwie fertige Lösungen, um Online-Backup zu machen? Dann habe ich mir ja mal so einige Recherchen gegeben und tatsächlich gibt's da auch schon echt viele Services.
Das heißt, du willst nicht nur dein Home von deinem Rechner online irgendwie hochschieben, sondern deine ganzen Movies, genau. Filme, Zeug von mehreren Platten, das kannst du doch voll vergessen.
Nee, also Movies und Musik, also außer Sachen, die ich selber erstellt habe, ja, weil andere Movies in digital, die kriegt man ja jederzeit wieder.
Ja, so. Aber deine eigenen Movies sind ja wahrscheinlich auch schon größer, oder? Deine Bildersammlung.
Genau. Naja, also ich habe mir erstmal angeguckt, was es überhaupt so gibt, ja, weil erstmal, man müssen ja sowieso ein paar Grundvoraussetzungen für so einen Nerd erfüllt sein, damit man überhaupt seine Daten irgendwo in eine Wolke schiebt.
Was? Genau, Krypto.
Krypto, genau. Schon mal als allererstes so und...
Ich habe nur gegeben, weil ich müde bin, nicht weil langweilig ist.
Boah, kein Vorwurf. Freue mich, dass du auch mal früh aufgestanden bist, dass man nachvollziehen kann.
Und naja, da gibt es auf jeden Fall so 2, 3 Backup-Services, die daherkommen und behaupten, entweder, naja, okay, es gibt 2 mit Unlimited Storage und einer, der ein bisschen teurer ist so mit seinem Storage, aber sie bieten halt alle an, dass es gekryptet ist und doppelt und dreifach sozusagen und sie machen das halt auch schon auf deinem Rechner. Also du schiebst nicht in Plaintext hin und sie encrypten es da und so, sondern du encryptest die Dateien, es wird in Blöcke gesplittet und die schieben es einfach so auf ihre File-Server. Dann versprechen sie natürlich auch hoch und heilig, da sich um die Data Integrity und so weiter zu kümmern und dir auch Mails zu schreiben, wenn mal ein Bit gekippt ist.
Und ja,
das. Ja, die haben ja keine Mail zu schreiben, die ist einfach, da hat kein Bit zu kippen.
Genau, also,
da sieht man ja davon aus, dass sie da jetzt nicht gerade einen Mirror am Start haben, aber irgendwie von 20 Festplatten dann noch vielleicht eine mal für Parity zuständig ist.
Genau. Also es gibt halt welche, da klingt das in den Beschreibungen nicht so knusper alles, aber so bei dreien, die ich jetzt so rausgefunden habe, war das eigentlich.
Und was kosten die dann?
Erstaunlich wenig. Also zum Beispiel der eine, der ist auch gerade eigentlich so mein Favorit, der heißt Crash Plan, der Anbieter.
Das sind die mit diesem Java-Client, oder?
Ja, das sind zwei davon, haben Java-Client tatsächlich, aber die sind so von den sonstigen Features halt irgendwie so ein bisschen weiter vorne noch. Und Crash Plan kostet für Unlimited Storage pro Computer $3 im Monat.
Schön, nix.
Das ist nix. Und dafür, dass du dann so ein echtes Offsite-Backup hast, also so ein richtig echtes, gekryptet irgendwo da draußen, wo du aus dem Internet auch jederzeit wieder rankommst, ne? Ist jetzt echt kein schlechter Preis.
$3 im Monat für was?
Für Unlimited Crypted Storage von was auch immer du da hinschieben willst.
Was ist Unlimited?
Unlimited ist angeblich tatsächlich Unlimited. Also ich habe auch gegoogelt so, weil es gab schon mal einen so einen Anbieter und der hat dann so mittendrin gesagt, Unlimited ist doch noch nicht so richtig Unlimited und wir müssen da mal ein bisschen die Schraube anziehen. Die sind jetzt glaube ich auch mittlerweile pleite oder so. Also die von denen hat man nicht mehr viel gehört.
Hat man, die haben dann auch von heute auf morgen so Klick gemacht und man ist an seine Sachen nicht mehr rangekommen?
Nee, das nicht, aber sie haben dann ihren Service so langsam, also so das, was du da hochschieben konntest, wurde dann halt gedrosselt. Also angeblich, so was ich bisher gelesen habe, ist zum Beispiel bei CrashPlan Unlimited Storage tatsächlich Unlimited Storage. Da gibt es Berichte, wo sie jetzt hunderte Gigabytes schon reingeschoben haben und alles gut ist soweit. Mhm. Vielleicht ist ihr Datenmodell auch oder ihr Preismodell einfach so, dass sie denken, naja, die meisten Leute, die bei uns bezahlen, die schieben halt nur ihre Dokumente aus dem Office oder was auch immer da rein und das ist schon alles okay. Und die Leute, die dann wirklich terabyteweise reinpumpen, das ist dann eher die Ausnahme. Weiß man aber nicht so genau.
Ja, die sogenannte Mischkalk
oder so. Und was backupt der?
Alles, was du ihm sagst, dass er backuppen soll. Also, du kannst, glaube ich, die Checkbox auch setzen, alles. Und, also genau, da gibt's, das ist auch ein sehr guter Punkt, was er überhaupt backupt, ne? Weil bei Mac-Filesystemen und so weiter, da wissen wir, da gibt's ja die Resource, Forks und Metadaten und Extended Attributes. Und ein Backup-Service, der heißt Arc. Der basiert im Prinzip auf einer GUI, die du dir kaufst und dann schiebt er das auf Amazon S3 und du kannst dann halt auch aussuchen, ob in Europa oder auf welchem, ne, ist so ein bisschen mehr Selbstkontrolle sozusagen, die du dann ausüben kannst. Und der hat auf seiner Webseite einen Test gemacht, da gibt's auch ein Tool für, um das zu testen. Und zwar kannst du mit so einem Command-Line-Utility dir so ein Testset an Daten machen mit allen möglichen Features, die so in HFS Plus gehen mit Metadaten und so weiter. Schiebt das halt einmal irgendwo raus, holt sich's wieder rein und guckt, was davon noch übrig geblieben ist. Und damit hat er sozusagen alle großen Backup-Dienste getestet. Seiner hat natürlich alle Tests gepasst und CrashPlan und der andere, die passen alle bis auf einen, der aber auch tatsächlich relativ irrelevant ist. Genau, wenn du da bei Arc klickst.
ARQ.
ARQ, genau, die haben da, das wird Dennis auf jeden Fall bestimmt total gefallen, dieser Test. wenn du da so ein bisschen runterscrollst.
Aber S3 ist auch scheiße teuer, wenn du da irgendwie
genau, also Arc, Daten drauf hast. Arc ist ein bisschen teurer. Also das ist wirklich, wenn du viel Daten rausschieben willst, dann ist das, wird das sehr viel teurer als CrashPlan. Wenn du halt so im Bereich 50 Gigabyte bleibst, dann bezahlst halt auch nur deine $5 im Monat letztendlich.
Aha.
Aber, also dafür kannst du dir halt aussuchen, wo auf dem Kontinent deine Daten liegen sollen und du kannst halt bei Amazon ja auch den Super Redundant Storage anklicken, wo es dann sowieso nochmal bei Amazon nochmal doppelt und dreifach redundant liegt für Super Secure Sicherheit. Genau, also Arc ist der sozusagen selbstbestimmteste Backup-Service, da ist es aber auch so, dass die Daten sozusagen auf deinem Rechner gekryptet werden und dann blöckeweise auf S3 geschoben werden. Und bei den anderen, die haben halt ihre eigenen Rechenzentren, gibt's auch auf den Seiten, also das fand ich auch positiv überraschend, eigentlich immer sehr coole
Tour durchs Rechenzentrum, welche Security Measurements, ja, und wie das so aufgebaut ist und wie ausfallsicher und was es für Maßnahmen gibt. Und die lassen schon ein bisschen die Hose runter, um dir möglichst wirklich so ein gutes Gefühl zu geben. Und die haben auch FAQs, wo eigentlich wirklich fast jede Frage, die ich so hatte, eigentlich erklärt wurde.
Jetzt Crashplan oder alle?
Also die ich da aufgelistet habe, waren da eigentlich alle sehr gut dabei. Also kannst du ja nochmal kurz hier
Backblaze. Crashplan, Spider Oak, Jungle Disk, Arc.
Also Spider Oak waren die so mit im Thema Daten Integrity und Krypto am meisten die Hose runtergelassen haben. Auf der Seite war so richtig viel. Bei Backblaze, das benutzen eigentlich die meisten, weil es da eine Mac-GUI für gibt. Also eine native GUI. Das ist so ein System Preference Pane letztendlich, glaube ich sogar.
Auf sowas stehe ich ja.
Und Crashplan und Spider Oak, das sind die halt mit den Java-GUIs. Arc ist, glaube ich, auch eine native OSX-GUI. Ja, Jungle Disk habe ich mir allerdings am wenigsten angeguckt, muss ich tatsächlich sagen. Und hier bei Spider Oak zahlst du $10 pro Monat pro 100 Gigabyte. So. Und wenn man jetzt eben so diese Sachen kennt, was Unlimited denn wirklich heißt, kennt man ja von den Internet-Providern, ne? Wo irgendwie deine Flatrate auch nur heißt 3 Gigabyte und dann gedrosselt. Also wenn man dann von vornherein schon so skeptisch ist, dann muss man vielleicht halt zu Spider Oak oder zu Arc gehen, wo man dann weiß, okay, das kostet halt so viel, wie es kostet und ist nicht einfach so unlimited.
Erzählen die noch so ein paar schöne Matrix Vergleichstabellen machen können, das wäre
ja ganz toll. Ja.
Echt mal okay.
Ja, das hat mir schon einen abgebrochen, das überhaupt erstmal so zusammen zu dengeln.
Aber wenn es schon so weit ist, ist das ja dann meistens noch der...
Ich weiß schon. Was halt auch... Ja genau, okay, das ist ein guter Punkt, das mache ich vielleicht noch. Auf jeden Fall, was halt auch schick ist, dass diese Sachen, die da aufgelistet sind, die erlauben dir dann halt natürlich so Zero Configuration und so, einfach klicken und wir machen für dich. Aber der Nerd will ja nicht einfach von so einem Tool sich irgendwelche Keys generieren lassen und wer weiß, wo die hinkommen und wo die herkommen, ne? Und bei denen kannst du halt auch, wenn du es richtig wissen willst, hier auch auf der Command-Line deine Keys selber generieren und die dann benutzen zum Krypten. Also, dass du dann auch wirklich sicher bist, dass da keiner irgendwie deinen Key mal eben noch parallel hochlädt und so.
Das war jetzt wo?
Bei Backblaze, bei diesem, wie heißt der, Crashplan und dem Spider Oak könntest du das, glaube ich, machen.
Ja, aber irgendwo musst du doch diesen Key dieser Software sagen. Ich meine, sonst kann
ja, klar. Nee, aber du hast, glaube ich, bei allen auch dieses Zero Setup, wo du halt gar nicht dich groß mit diesem, da legst halt einmal ein Passwort an und wo die Keys herkommen, siehst du da halt nicht. Aber du kannst halt auch bei denen halt auch sagen, nee, ich will jetzt hier aber meinen 4096-Bit-Key verwenden mit meiner Passphrase und kannst das auch full manual steuern, wenn du halt wirklich...
Ja, aber du musst ja trotzdem
klar.
Diese eingeben und...
Klar, ja. Aber wie gesagt, das ist halt so...
Sicherheitssimulation.
Genau, ich war halt schon positiv davon angetan, dass sie zumindest so auch so die nerdigen Features noch am Start haben, wenn man sie denn... Das ist so die Frage, ja. Okay, kann ich meinen Key auch selber machen? Ja, cool, okay. Hatte ich jetzt nicht so erwartet, weil die Seiten sehen natürlich so, oh, Family, ja, komm, Backup war nie so einfach. Ja. Wir können alle backuppen. Embrace the Cloud, weiß schon. Ja, und so. Ja. Aber wenn man dann halt so ein bisschen hinter die Fassade guckt, dann bricht's auch
und jetzt hast nicht. Hast du mal so irgendwie selber mal irgendwas gebackupt damit mit den Dingern oder hast du jetzt nur Specs verglichen?
Nee, ich habe Spider Oak, Crash Plan und Backblaze habe ich mal so ein bisschen gebackupt. Vor allen Dingen, weil ich wissen wollte, wie scheiße die Java-Clients sind im Vergleich zu dieser Native-App. Und
wie scheiße sind sie?
Sie sind schon natürlich Java-GUIs, so, da machen sie auch, das können sie nicht verstecken. Aber sie geben sich zumindest sehr große Mühe. Und das Ding, was ich auch so neben den, also im Twitter habe ich auch ganz viel rumgefragt, da meinen halt auch einige Leute, ja, ist eine Java-GUI, aber du hast halt die meiste Zeit diese GUI auch gar nicht vor der Nase, weil du stellst halt einmal ein, welche Ordner und so weiter und so fort und dann siehst du oben nur noch das Icon, was dann halt sagt, ja, hier so und so viel gebackupt und so.
Aber geht's dir nicht auch so ein bisschen wie mir? Ich habe immer das Gefühl, also wenn sie noch nicht mal schaffen, einen nativen Client zu bauen,
ja,
they don't care about my OS und was hält sie dann, also was motiviert sie dann sozusagen die anderen Spezifika meines Betriebssystems zu berücksichtigen,
andererseits, die vielleicht relevant werden? Ne? Andererseits könnte man auch sagen, mir ist es vor allen Dingen wichtig, dass sie sich um mein gottverdammtes Backup kümmern, ja, und dass das irgendwie, dass die Seite korrekt und sicher und alles gut ist. Ja. Und wenn jetzt die GUI da zum Konfigurieren in Java ist, drücke ich da nochmal ein Auge zu, ja. Aber klar, natürlich eine Native habe, wäre natürlich wünschenswert. Aber bei Backblaze gab es halt so ein paar Sachen, wo die Leute schon, also da gab es so am meisten noch so ein negatives Feedback oder Leute, die irgendwie mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Deswegen hatte ich so Backblaze erstmal noch so an die Seite geschoben.
Also, negative Erfahrungen in welcher Hinsicht?
Na, es gab so zwei Leute, die meinten, dass zum Beispiel ihr Restore nicht geklappt hätte. Und das ist dann natürlich, also es waren jetzt auch so Reports wieder ein Jahr alt und so, ne? Aber da sagt man doch gleich, na. Und bei Crashplan zum Beispiel hatte ich jetzt keinen einzigen. Ich habe ja auch, wie gesagt, nochmal auf Twitter gefragt, ob das Blog gelingt und so. Und mit Crashplan waren sie erstmal alle zufrieden. Und Arc war eigentlich der zweite Gewinner. Da gab es auch einige Nerds, die das benutzen und da voll zufrieden waren.
Naja. Also dein Tipp wäre sozusagen, wenn man jetzt so Choose One irgendwie ohne viel selber nachdenken, würdest du sagen, als erstes sollte man Crashplan ausprobieren?
Also ich glaube, Crashplan ist schon dann so der Contender Number One.
Also geh doch mal die fünf durch und sag doch mal, was für die jeweiligen am ehesten spricht Pro und Contra.
Na, Backblaze ist sehr verbreitet bei den Mac-Usern, weil es eben eine Native Integration hat, also System Preference Pane. Bietet auch im Wesentlichen eigentlich alle Features, die anderen bieten. Also ein, zwei Abstriche gab es hier und da, plus dass ein, zwei Leute halt so auf Blogposts vor einem Jahr oder zwei gelinkt haben, wo sie halt irgendein Problem mit Backblaze hatten und das auch nicht so richtig zufriedenstellend gelöst wurde. Aber das ist halt so Internetberichte, ja, da weiß man halt auch nicht so genau. Ne? Aber Foren. Sie haben auch einen Windows-Client, wie man sieht, oder was?
Ja.
Naja, also zumindest gab es da auch, ach, das ist ja sogar hier in Deutsch alles, guck an.
Ja, ja.
Ja, siehst du mal.
Jetzt kaufen.
$5 pro Monat unbegrenzt. Genau, war auch ein bisschen teurer als Crashplan.
Na gut, aber ob es so 3 oder 5 genau, Dollar kostet, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal.
Das macht den Kohl nicht fett, definitiv.
Du kannst auch gleich ein Jahr kaufen für $50.
Genau, das haben sie aber im Prinzip auch alle. So, genau, also das wäre dann natürlich das, was für Backblaze spricht oder eben auch nicht. Bei Crashplan, die Crashplan-Jungs sind eigentlich so die Feature-Completesten, also die haben so in Security und, ach so, und die Crashplan-GUI, die erlaubt halt nicht nur Cloud-Backuppen, sondern du kannst halt auch lokale Backups machen. Wenn jetzt zum Beispiel Dennis und Tim auch Crashplan installiert haben, dann können die könntest du jetzt auf deinem Rechner mir einen Bereich geben, wo ich meine Backups auch mit hinschieben kann. Das heißt, wenn wir hier immer zusammensitzen, würde ich dann auch so ein paar Backups in den von dir für mich freigegebenen Bereich reinschieben. Also es erlaubt auch lokale Backups, Backups auf Disks und was auch immer. So mit dieser Crashplan-GUI kannst du auch gleich noch lokal und auf Festplatten und auf DVDs.
Und ohne, dass es an irgendwelche Kosten nach sich zieht. Genau. Also man kann einfach die Software nehmen und kann sagen, okay, was weiß ich, so
genau.
Familienmitglieder untereinander speichern sich gegenseitig ihre Backups, wenn sie genug Plattenplatz frei haben.
Genau. Und das ist dann kostenlos und der Online-Teil, der kostet dann halt Geld für vor allen Dingen den Storage und den Server und so weiter. Ne? Aber wie gesagt, also bei Crashplan ist wirklich, habe ich jetzt erstmal überhaupt kein Haar gefunden und die bieten halt wirklich verdammt viele Features und auch in Sachen Security sind sie da relativ vorne mit dabei. Es gibt sogar Version Retention, also sie behalten halt auch Versionen von Files, falls sie sich geändert haben, ja. Also eine kleine Cloud Time Machine auch noch. Bis zu welchem Level das geht, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber zumindest bieten sie das an. Und natürlich, was auch, aber glaube ich, alle machen, du kannst ja dann halt auch sagen, ja, irgendwie alles gecrashed, ich habe auch nicht mal mehr einen Rechner, könnt ihr mir einfach eine Festplatte schicken mit meinem Backup und dann schicken sie dir mit FedEx Express innerhalb von 24 Stunden eine Platte mit deinem Krypto-Backup und wenn du einen Crashplan installierst, also okay, du brauchst natürlich das heißt, die Keys.
Du kaufst von denen dann eine Platte sozusagen.
Ja. Mit deinem, also ja, falls dir halt Downloads, also okay, die Keys musst du natürlich echt behalten, ne?
Brauchst du den Key oder brauchst du
ein
Passwort?
Na, du brauchst deinen Key natürlich auch. Also den lädst du ja nicht hoch. Und der sollte ja auch nicht in dem Backup irgendwo enthalten sein.
Ja.
Also Key sollte man, glaube ich, so oder so immer behalten. Naja, anyway, auf jeden Fall schicken sie dir halt auch die Festplatte dann einfach zu mit FedEx Express oder was auch immer in 24 also, Stunden.
Du kaufst da sozusagen eine Festplatte, wo genau. zufällig schon Daten drauf sind.
Naja, sagen wir mal, du bist jetzt gerade in Bangladesch, dein Rechner wurde geklaut oder so und du musst aber dann deine Daten nochmal kurz ran oder so, obwohl es gibt ja auch ein Webinterface, ne? Du kannst auch über Webinterface an dein Backup ran. Und der
das können sie ja im Prinzip auch jedem anderen, der das kaufen will, schicken. Also brauchen sie gar nicht große Authentifizierung, weil ohne Key kann er eh nichts damit anfangen.
Sozusagen. Per Webinterface ist dann auch noch verschlüsselt?
Das weiß ich nicht.
Webrestore. Es gibt ein Webinterface, um auf die Daten zugreifen zu können.
By backing up your personal files to CrashPlan Central, you get the ability to restore them to any other computer using your internet browser and an internet connection. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, zugegebenerweise.
Okay.
Aber es
bleiben wir nochmal im Vergleich.
Genau. So.
Spider Oak.
Die haben im Prinzip, also da fand ich die FAQ besonders cool, die haben halt wirklich sehr viel ausführlich erklärt und auch jede Nachfrage, so die in meinem Kopf immer kam, gab es auch eine FAQ-Antwort und die wirkten so von den Marketing-Texten so am nerd-kompatibelsten, also so ein bisschen, also weißt du, nicht so ganz viel Buzzword-Bingo, sondern schon irgendwie relativ mit Bodenhaftung und relativ ausführlich erklärt. Da ist halt eigentlich der, sind zwei Nachteile, auch wieder der Java-Client und zum anderen kostet der Speicher da halt mehr. Also für uns Nerds vielleicht sinnvoll mehr, also oder realistisch mehr. Das heißt, da hätte man am ehesten vielleicht das Gefühl, dass sie nicht irgendwie sagen, ja plötzlich Unlimited geht aber nicht mehr, sondern dass es vielleicht eher noch billiger wird, aber dass man schon pro 100 Gigabytes da bezahlt.
$10 für 100.
Mhm. Ja, also es ist schon... Im Vergleich zu Unlimited für $3 bis $5 ist das schon mal um einiges teurer. Aber sie haben halt hier gerade hier diese Two-Factor Authentication und Comprehensive Zero Knowledge Data Encryption. Also sie erklären halt aus diesem ganzen Kram relativ leicht verständlich. Ja, also die Vorteile da, ein bisschen nerd-kompatibler, ein bisschen mehr Vertrauen. Sie haben eine iOS-App und eine Android-App auch dafür. Auch, glaube ich, WebRestore schicken ja auch eine Platte, also ansonsten das gleiche. Also wie gesagt, Nachteil hier, Java-Client und teurer. So, und dann, hier gehen wir gleich nochmal aufs nächste, damit wir uns hier nicht allzu lange aufhalten.
Ich gucke gerade diese Two-Factor-Authentication an, was das eigentlich genau ist. Du musst da mal einen...
Du brauchst zwei Schlüssel.
Der eine verfällt. In 12 Stunden oder was.
Ja, so ein, sowas hier wie dein World of Warcraft RSA One-Time-Token oder was?
Keine Ahnung.
Naja,
so. Dann bleibt noch Jungle Disk.
Ja, wie gesagt, das habe ich mir am allerwenigsten angeguckt, aber da gab es sehr viele, die das auch immer wieder erwähnt haben.
Das gibt's schon sehr lange.
Das gibt's auch, schon sehr lange und hat halt auch relativ, ich sag relativ oft relativ. Das hat auch ziemlich günstige Preise. Aber da, ja, hat auch eine iPhone- und iPad-App, aber sonst kann ich da jetzt gerade gar nicht so viel zu sagen, außer dass das sehr viele Leute bei meiner Recherche auch immer wieder hochgehalten haben als gute Alternative. Und das Jungle Disk, ach so, genau, alle, die ich da erwähnt habe, sind auch in diesem Metadata-Test, den dieser Typ von Arc gemacht hat, haben halt so gut wie alle Tests gepasst. Also ich habe da keinen aufgelistet, der schlecht abgeschnitten hat. Und Arc, wie gesagt, final ist, da bezahlt man einmal $29 für das Programm. Und dann dockt man das halt an sein Amazon S3 Storage an. Wie gesagt, der Vorteil da ist, man kann sich aussuchen, wo der ist. Bei den anderen Providern ist das Rechenzentrum halt in Amerika meistens. Hier könntest du halt sagen, ja, mein Backup ist in Europa. Die GUI ist jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss, also auch eine Native-App kann manchmal ein bisschen hässlich sein. Angeblich kommt da bald die Version 2.0 raus, mit der nochmal alles viel besser wird, aber zumindest die Leute, die es benutzen, hatten damit keine Probleme, schwören darauf, freuen sich, dass sie bei Amazon den Kram haben, ist eben auch verschlüsselt. Da kriegt man natürlich dann seine Festplatte nicht zugeschickt, oder? Kriegt man das von Amazon? Keine Ahnung.
Nee.
Wahrscheinlich nicht. Und Trustworthy Online Backup. Also wie gesagt, das passt alle Metadatentests, hat eine Mac-App, man kann kontrollieren, wo der Storage ist, aber es ist halt auch ein bisschen teurer dadurch. Das ist so der
Der Überblick.
So, Overview. Und ich werde mich jetzt in Kürze mal für einen entscheiden und werde dann mal ein initiales Full-Backup da reinschieben. Das wird halt, wie gesagt, zuerst mal Crash-Plan werden wahrscheinlich. Und dann werde ich da nochmal drüber berichten. Und
jetzt. Wie viel Gigabyte willst du da hochschicken?
Na, schon im 100-Gigabyte-Bereich. Also mit einem Megabyte pro Sekunde schafft man in der Nacht so mit 8 Stunden oder so, schafft man schon so 28 Gigabyte.
Wow.
Ich habe ja ein bisschen mehr zu Hause. Das heißt, ich schaffe dann auch 50 bis 60 Gigabyte pro Nacht. Und mein Initial-Backup werde ich irgendwo machen, wo es ein bisschen schneller geht. Aber da gab es halt auch schon ein paar Nachfragen. Natürlich werde ich auch noch eine Festplatte für zu Hause mit lokaler Time Machine haben, damit da mal halt direkt anschließen kannst für einen Restore und so weiter. Aber dann eben nur eine und die wird dann auch immer wieder überschrieben und
jo. Ja.
Ich wollte halt vor allen Dingen auch noch ein echtes Offsite-Backup. Das ist halt auch so ein Bedarf, den ich damit relativ gut abdecken kann. Ja, werde ich mal ausprobieren und dann nochmal
berichten.
Und wie gesagt, Blogpost ist bestimmt in den Links und wenn einer von den Hörern, also oder wenn alle von den Hörern dann noch Erfahrungsberichte haben, nur her damit, also das hilft allen, wenn man da mal zusammenträgt, weil so einen richtig guten Überblick über diese ganzen Online-Backup-Dienste gibt es noch nicht und dann könnte dieser Blogpost und die Kommentare und so weiter und die Folgeposts dazu beitragen.
Backup, Backup, Backup. Es ist ein richtiges Hammer-Thema geworden.
Ja.
Ja, da können wir auch gleich nahtlos weitergehen zu dem aktuellen NAS-Storage-Problem, obwohl NAS-Storage ist auch schon ja doppelt gemoppelt.
Ja.
Aber da gibt es ja mit dem Line so eine kleine Änderung, wie Apple mit AFP-Servern spricht. Und es ist wohl so, dass diese Geräte, die da so einen fertigen NAS irgendwie drauf haben, also die auch irgendwie FreeNAS oder was auch immer, die so als Grundlage benutzen, die da dieses NATA-Talk benutzen, damit sie Native Apple-Talk sprechen müssen, können und nicht Samba nehmen müssen. Die haben wohl ein Feature nicht eingeschaltet, was es bei NetaTalk aber schon seit einer Weile gibt, nämlich dieses, ich glaube, war es DHX2? Ist das DHX? Ich glaube ja.
Ich glaube ja.
Double Handshake Exchange? Nee, irgendwie, keine Ahnung. Weiß nicht, was das jetzt genau heißt. Aber das haben die nicht eingeschaltet oder nicht eingebaut, wie auch immer. Das ist jetzt aber bei Line erstmal Voraussetzung, dass es funktioniert und deswegen geht es nicht. Dafür gibt's aber ein oder zwei Defaults, die man da irgendwie setzen kann, damit es dann doch geht. Kann man zum Beispiel bei Heise bei den Laien Tipps und Tricks irgendwie finden. Und dann ist aber noch das Problem, also das kann man sozusagen lösen. Dann ist aber noch das Problem, dass wenn die Leute so wie ich, die ihr Time Machine Backup über so ein NetaTalk Storage machen.
Dass, nicht einschlafen,
Dennis. Ja, ich muss überlegen, ich muss ja überlegen, was man erzählt. Dass das nicht mehr funktioniert, weil die bei Apple auch hier jetzt die neueste Version von dem Apple File Protokoll oder wie es heißt, irgendwie voraussetzen. Und das gibt's noch nicht im NetaTalk. Also es gibt's schon, da gab es ja diese 2.2 Beta 4 und dann hat dieser Frank Lahm gesagt, ja nee, hier die OEMs, die hier irgendwie meine Software auf ihren Boxen irgendwie da vertreiben, die zahlen ja irgendwie nichts und er hat die ganze Arbeit und hat nichts davon und die ziehen da die Kohle ein und dann hat er den Source nicht veröffentlicht und diesen Brief da rausgegeben, über den wir in der letzten Sendung auch schon mal gesprochen haben. Und jetzt haben wohl irgendwie aber ein paar Hersteller von diesen Geräten da mit ihm irgendwie was zusammen an Deals irgendwie gemacht. Und heute Morgen, wie ich hier in unserem Local Chat hier erfahren habe, hat er den Source wohl dann doch rausgegeben. Die finale Version wird dann demnächst schnell nachgeschoben. Also der Source, der ist jetzt doch irgendwie verfügbar und ich hoffe dann, weil mein Time Machine Backup zu Hause geht nämlich auch gerade nicht, dass dann in den nächsten Tagen irgendwie auch, weiß nicht, auf FreeBSD wieder einen Port gibt oder was auch immer, dass ich mir das neu bauen kann und dass ich mir mein Time Machine wieder über meinen Server fahren kann. Oder über meinen Router da, wo meine Platten drin sind. Weil ich habe jetzt als Ersatz erstmal eine Festplatte an mein Display angeschlossen, so mit USB. Ich dachte, das ist eigentlich auch mal ganz cool so. Aber es ist überhaupt irgendwie gar nicht cool, weil, keine Ahnung. Also ich habe da auch gleich die Krypto eingeschaltet natürlich, damit mein Backup gekryptet ist mit diesem Core Storage. Aber irgendwie mit meinem Router, so über WLAN, wird das Auto gemountet, wird das Backup aufs Time Machine gemacht und der unmountet es auch wieder. Jetzt mit dieser Platte und mit diesem Crypto Core Storage, ich muss die immer von Hand mounten, weil von selber will er irgendwie nicht. Und wenn ich sie von Hand mounte, dann unmountet er die nicht von allein. Das heißt, ich muss immer das selber ab- und anmelden. Das nervt alles immer noch so ein bisschen. Das ist nicht so schick wie vorher.
Also jetzt Time Machine Backup auf Krypto-Platte.
Ja. Wobei man bei Time Machine, da komme ich auch ein bisschen durcheinander, bei Time Machine kann man ja klicken, dass man ein Encrypted Backup haben will. Was heißt das nun, dass er die Daten nochmal selber irgendwie kryptet? Weil ich hatte ja die Platte schon per Core Storage gesagt, dass die gekryptet werden soll. Jetzt weiß ich nicht, warum es bei Time Machine dafür auch nochmal ein Häkchen gibt. Vielleicht macht der das dann irgendwie automatisch
für mich. Das ist ja nichts Neues, das Häkchen.
Ist es was extra? Na doch, eigentlich schon, weil das war früher in irgendwelchen Betas bei 10.5
oder 10.6 mal drin. Achso, das war im Release gar nicht drin, ne?
Aber es war im Release nicht drin, genau.
Ja, was ist denn dieses Häkchen?
Na, da wo man sein Backup einstellt.
Ah. Also, damals in der Beta war das meines Wissens ein Krypto-Bundle.
Das
also
war er macht schon mal dann, dabei,
macht ja. Dann alles in ein Disk-Image und nicht direkt auf die Platte. Das ist quasi der Unterschied. Und wenn jetzt aber die Platte gekryptet ist, wie ist denn das, wenn du eine externe Platte, die jetzt mit dem neuen FileVault gekryptet ist, anstöpselst? Was kommt da für ein GUI hoch? Muss das da Passwort eingeben, oder nicht?
Ja, außer du hast es in einer Keychain drin, da nicht mehr.
Ah, Keychain.
Ja, da war was.
Wie macht man denn das eigentlich mit den externen Platten? Also ich meine...
Na, angeblich hat der Syracuse das auch geschrieben, dass noch nicht so richtig Support gibt für Krypto bei externen Platten, weil der ja auch dann noch so eine extra... Partition da schreibt, damit dann da irgendwie das Notfallsystem ist, damit man auch rankommt und so weiter und so fort. Ist alles ein bisschen komplex. Mhm. Aber irgendwie in Disk Utility, wenn man doch das Volume nochmal neu formatiert und dann dort auf Encrypten geht, dann funktioniert das. Genau, diese Live Encryption, dass die so nebenher läuft, das ging irgendwie nicht. Das geht nur, wenn man es hier auf dem Betriebssystem selbst macht, da geht das wohl. Also mit Diskutil kann man das unten drunter per Command dann wohl alles machen, aber im GUI geht es erstmal nur für das System selbst, für fremde Platten nicht. Und aber ich hatte die Platte, die sollte platt gemacht, die Platte. Und da habe ich gesagt, einmal mit Krypto bitte. Aber dann habe ich später gesehen, dass halt bei Time Machine dieses Häkchen auch noch setzen kann mit Krypto. Ich denke mal nicht, dass es jetzt doppelt gekryptet ist, aber es könnte glatt sein. Ich bin mir da nicht so sicher. Man müsste das halt einfach nochmal probieren. Wollte ich sogar machen, aber ich konnte halt dieses Core Storage Krypto Teil von der Platte nicht runterkriegen, weil das im GUI erstmal nicht ging, dass ich das alles da irgendwie wieder zerstöre, weil es ist ganz schön resistent gegen Zerstören. Man kriegt es da irgendwie nicht wieder runter. Also,
wie macht denn das überhaupt für eine externe Platte? Also, wo schaltet man das ein?
Das Krypto?
Ja.
Ja, indem du einfach da hingehst und du musst in Disk Utility gehen und dann bei der Partition sagen hier Erase. Nee, Erase, Erase, Erase. Da oben Erase, genau. Und dann hier bei Format sagst du, genau. Sagst du immer mit Krypto bitte.
Ah. Aber bitte mit Krypto.
Da, da, da.
Aber bitte mit Krypto.
Journaled, encrypted. Verstehe.
Journaled.
Genau.
Okay.
Übrigens, habe ich ja noch voll vergessen, dass diese Online-Backup-Dienste auch Deduplication haben.
Ja, wenn sie Deduplication haben, dann können sie dein Zeug aber nicht.
Doch, die machen da halt irgendwie, also das habe ich auch, ich habe denen geschrieben.
Ja, den Trick müsstest du mir mal erklären.
Naja, sie gucken, also sie krypten ja auf deinem Rechner und splitten das in Blöcke und gucken dann halt irgendwie, also, ja genau, weiß ich
nicht. Jetzt überleg mal, Hucke, wenn der Key immer der gleiche ist, sodass immer das gleiche rauskommt, ja?
Sie machen halt auch Checks, also die Files oder die Blöcke oder was sie da auch immer hoch haben, die haben halt auch noch irgendwie Checksum, ne? Also sie machen halt irgendwie eine Checksum auf das, was sie da blocken oder krypten oder wie auch immer.
Ja.
Und dann laden sie das hoch und wenn sozusagen du nochmal dieses File hast und sie das nochmal hochladen würden, dann hätte das die gleiche Checksum, also der gekryptete Block hätte die gleiche Checksum als Name oder was auch immer. Und dann wissen sie, dass es das gleiche ist.
Ja.
Ohne zu wissen, was drin ist.
Naja, aber... Ja. Aber sie könnten es schon irgendwie wissen, wenn halt irgendwer sagt, was drin ist, dann wissen sie auch, was bei dir drin ist. Also ein bisschen...
naja, also...
Ja.
Also das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, wo ich erstmal so ein bisschen nachdenklich gestimmt war, aber sie machen das halt auch tatsächlich alle. Und
ja, ich denke mal schon auch, dass sie da Deduplication machen, weil es spart bestimmt eine Menge Platz, weil schon eine Menge Leute den gleichen Scheiß hochschicken, wobei es halt voll bekloppt ist, das zu tun, weil man sollte wirklich nur die Sachen hochschicken, die man selber erstellt hat, und die gibt es dann wirklich nicht nochmal.
Ja, aber wer weiß schon, was jetzt wirklich alle haben und was nicht und so.
Naja, wenn alle natürlich irgendwie dann ihre
also
den gleichen gerippten Movie da hochladen, ja, warum auch immer, was so ein bisschen blöd ist eigentlich, aber dann, klar, dann sparen die sich halt irgendwie von tausenden Leuten irgendwie einmal Herr der Ringe Extended Version da liegen zu haben, sondern haben die dann nur noch einmal da liegen.
Herr der Ringe Extended Version Full HD Blu-ray Raw RIP 100 GB.
Locker. Zack.
Back ich ab. Muss ich haben noch in 10 Jahren. Naja. Ja, wollte ich auch nur nochmal erwähnt haben. Aber da habe ich auch erstmal so überlegt, hä, wie soll das gehen? Aber der Support-Typi...
Nee, was spricht... Naja, doch, da spricht eine Menge dagegen. Also, wenn ich jetzt, ich habe schon vorhin überlegt, ja, wenn du sagst, du zahlst da irgendwie $3, $10 irgendwie so in dem Durchschnitt, ja? Wenn ich jetzt irgendwie mir einen Rechner kaufe, sagen wir mal so eine 2HE-Kiste, ich stelle die zu irgendeinem El Cheapo-Provider, der so ein bisschen Netz hat, und hab da, pack da 4x3 Terabyte Platten rein oder so und mach dann RAID 5. Das heißt, ich habe irgendwie noch 3x3 Terabyte übrig, also 12 Terra. Da kann man schon so ein paar Leute mit versorgen. Hm. Wenn ich dir dann anbiete, okay, ja, hier kannst du bei mir irgendwie, kannst du so ein paar 100 Gig irgendwie Speicher, kannst du da haben, und das mache ich mit 20 Leuten, wo ich dann im Monat auf meine $200-$300 komme, was irgendwie die Providerkosten entdeckt, plus ein bisschen Hardwarekosten vielleicht, dann wäre das doch was.
Ja.
Und dann könntest du da sogar, naja, nee, mit dem Deduplication, das geht halt nicht. Also entweder du machst Krypto oder du machst Deduplication, aber beides geht nicht. Also ich hätte ja immer noch gerne so ein ZFS per iSCSI zu meinem Rechner hin exportiert. Das wär's. Dass wirklich das gekryptet dort ankommt, aber ich trotzdem lokal bestimme, was deduplicated ist und was nicht oder wie auch immer. Und Compression natürlich auch gleich auf volle Pulle stellen, weil die Leitung ist so lahm, da kannst du auch gleich full Compression machen.
Buzzwords den Hörern um die Ohren heuer, aber
dann ist ja, aber dann hast du dein eigenes, dann hast du da auch ein ZFS, NetaTalk, was weiß ich nicht. Ja. Dann hast du dein komplett eigenes...
Da können wir uns gerne auch nochmal dann demnächst nochmal drüber unterhalten ins Bastelprojekt.
Ja. Der Frank Lahm soll jetzt erstmal hier seinen Source da finalisieren von seinem NetaTalk, damit ich das alles an den Start krieg, damit Time Machine wieder läuft und dann...
Kannst du das nochmal ein bisschen verdeutlichen? Also er hatte ursprünglich den Source dicht gemacht, weil er wollte jetzt Geld verdienen. Weil
na, er meint, ja er hat da voll und die ist Arbeit. Ja
freie Software, diese, muss man auch Geld verdienen können.
Diese FreeNAS-Hersteller, die packen halt das NetaTalk immer mit in ihre Distribution, verhökern da das irgendwie dick als Gesamtsystem oder wie auch immer. Und er sieht irgendwie keinen Pfennig und es fand er irgendwie blöd, weil er muss irgendwie auch, weil Open Source ist Open Source, aber er will halt auch irgendwie mal Kohle sehen. Irgendwie so indirekt. Und dann hat so ein anderer Typ auch geschrieben, ja, ist zwar schade für dich, dass dein Businessplan nicht läuft, aber dann, ey, dann musst du ja was anderes einverlassen, das Open Source kannst du nicht machen. Du bist auch erst seit irgendwie ein paar Jahren dabei und du stehst auf den Schultern von vielen anderen, die da schon vorher dran gecodet haben und so weiter und so fort. Und dann meinte der Typ aber, dieser Frank Lahm hat auch gleich in dem gleichen Blog-Post geantwortet. Und meinte, naja, er weiß, dass er auf den Schultern anderer steht und er würde da auch gerne weiter stehen bleiben, aber er schafft es halt nicht, wenn ihm keiner hilft. Und ihm blieb nichts anderes übrig, als jetzt irgendwie halt ein Ultimatum zu stellen und jetzt abzuwarten, dass halt jetzt, wo Lion halt rauskommt, weil es ist ja schon Absicht, dass er es genau jetzt macht, weil er wusste, dass es mit Lion nicht mehr gehen wird, dass er sozusagen diese FreeNAS-Hersteller so ein bisschen zwingt, dass sie jetzt endlich immer auch was tun, weil die halt in Bedrängnis sind, weil die natürlich ihre Produkte irgendwie für Lion fertig haben wollten. Und das hat halt aber nur einer gemacht. Das ist wohl Netgear, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Nicht, wenn es noch einen gibt, der so ähnlich heißt, aber ich glaube, Netgear war es. Mhm. Und jetzt haben wohl auch noch ein paar andere irgendwie mit ihm da sich koordiniert. Und jetzt hat er wohl heute Morgen den Source freigegeben und
also auf der NetAtalk-Seite sehe ich aber da jetzt
nichts. Ja, ich habe da auch nichts gesehen, aber hier hat vorhin einer was verlinkt und da konnte man so einen Text sehen, dieses SourceForge. Also ich meine, Frank Lahm, wenn du hier zuhörst, ja, wenn du überhaupt Deutscher bist, ich denke mal schon, ja. Aber mal ehrlich, was hast du vorhin gesagt?
Friedhof der Open-Source-Projekte.
Ja, allerdings, dieses SourceForge, also ich meine, da macht es nicht mal Spaß, Forumseinträge zu lesen, ja, weil es geht einfach nicht, weil das ist alles so langsam schnarchend, man muss da hin und her klicken, man weiß nicht mehr, wo man ist. Das ist...
Das allerletzte.
Ich habe noch nichts Schlechteres gesehen. Vielleicht habe ich wirklich noch nicht viel gesehen, aber ich habe auf jeden Fall noch nichts Schlechteres gesehen.
Ja, es ist...
Also SourceForge war früher bestimmt mal toll, weil es waren auch die ersten und so, aber inzwischen ist es wirklich Friedhof von Sachen, die keiner mehr will. Und dann ist es kein Wunder, wenn dir keiner hilft. Also geh da bloß weg. Es macht echt keinen Spaß. Deswegen findet ja, man auch jetzt seinen Post
mal,
nicht wieder.
Aber, ja, aber mal ehrlich, ich meine, daran liegt es nicht. Sondern ich meine, du musst ja wirklich Plan haben, um... Also so Protokoll und Networking, das ist jetzt mal nicht...
Ey, das gibt's doch so viele kleine Bugs, die jeder fixen kann, ja. Das muss nicht immer irgendwie das voll schwierige Zeug sein. Manchmal ist es so ein leichtes Printf, wo einfach das Format nicht
manchmal.
Stimmt.
Manchmal.
Ja, dann, aber dann können ihm halt Leute helfen. Dann muss er nicht alles alleine machen. So muss er halt wirklich... Oder dann kann man auch mal entspannter eine Mail schreiben, wo man auch weiß, dass in diesem Forum da ankommt.
Das liegt auch an SourceForge schon.
Ja, das macht einfach, einfach keinen Spaß.
Bei GitHub so dieser Workflow mit vorklicken, irgendwie Pull-Request schicken, du siehst gleich, ob es irgendwie der Merge durchgeht.
Also
so,
ich sehe das ein, dass es damit einfacher ist, das steht ja vollkommen außer Frage.
Das ist ein ganz anderes Community-Feeling als da in dieser...
Ob es wirklich genug Developer gibt, das ist jetzt zunächst einmal von uns eine Vermutung.
Ja.
Und ich würde mal sagen, so sexy ist das jetzt nicht.
Was?
Da an dieser AFP-Software mit rumzududeln. So AFP ist erstmal generell in der Linux-Gemeinde.
Man sich da so rein und dann so schwer ist es manchmal gar nicht. Besonders wenn so ein Projekt ja schon mehr oder weniger fertig ist. Das Schlimmste ist doch irgendwie was von vorne aufsetzen.
Ich kann mir das selber zusammenreimen, warum jemand interessiert sein sollte, aber ob jetzt wirklich so viele da sind, weiß ich nicht. Die Frage ist, was böte sich denn für ihn denn überhaupt an als Monetarisierung?
Eine Commercial License zum Beispiel. Aber
ja, ist ja witzig, einer der Bitcoin-Programmierer ist auch hier, hat NetherTalk Fork gemacht. Yeah.
Auf GitHub.
Ja. Da, wo alle Forks.
Wollte doch gerade meine, dieses, wie heißt er hier, JRM Miss Dobbs, fehlt da nicht ein S? War doch immer, jedenfalls, den kenne ich doch von Bitcoin und Tatsache, der ist auch bei Bitcoin. Ja. Naja, also, wie gesagt, SourceForge trägt bestimmt seinen Teil dazu bei.
Ja. Definitiv.
NetAFP.com gibt es jetzt auch schon.
Ja, ist aber eine gute Frage, was ist NetAFP?
Na, so eine Domain, muss mal gucken, was da ist. Vielleicht legen sie jetzt gerade alle los mit ihren...
Ja, jetzt fangen sie alle an, jetzt sind sie alle aufgeschreckt.
Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute. Na, vielleicht hat der Frank Lahm deswegen heute Morgen gepublished, weil die Forks ein bisschen zu viel wurden. Naja, ich
auf
meine...
GitHub schießt schon ins Kraut. So.
Ja, das lässt sich die Open-Source-Gemeinde nicht lange gefallen, wenn einer sagt, der rückt's nicht mehr raus. Also, ich kann seinen Ärger schon auch verstehen, so ist es nicht, aber ich glaube auch, dass es die falsche Methode ist. Also
habe ich auch, aber die Frage, was wäre denn die richtige Methode?
Na, eine Commercial License.
Zum Beispiel, kann er nicht die Lizenz ändern, das geht ja nicht.
Na, das ist ja alles GPL, oder?
Ja, und MySQL und andere,
GPL,
die haben es auch geschafft.
GPL oder ist es BSD? Ich weiß gar nicht.
Okay, wenn es BSD ist, ist es schwierig.
NetAtalk. Schauen wir mal.
Also vor allem ist es halt eben nicht komplett sein Code, das heißt, er kann auch kein Dual Licensing mehr machen, oder?
Tja, weiß nicht, irgendwie haben andere auch geschafft im Nachhinein, also es scheint nicht komplett unmöglich zu sein.
GPL ist es.
Ja, also MySQL war ja auch eine Zeit lang GPL und die haben ja auch dann irgendwie so eine Commercial License.
Commercial gemacht. Support for NetAtalk is available from NetAFP, also NetAFP ist...
Von dem Typen selbst, von dem Frank Lahm oder wie?
Weiß ich nicht.
Schreibt da gerade wer. Who is netafp.com?
Der alte Kram von NetAtalk 1 wohl teilweise.
Ja, Frank Lahm, das ist von dem. Ja, und der ist aus Frankfurt.
Okay, das heißt, er versucht das zu tun, aber funktioniert nicht. Könnte auch daran liegen, dass die Seite nicht erreichbar ist.
Scheduled maintenance for 4 years.
Ja, also...
Naja, also er ist da auf jeden Fall so... Da gibt es noch einiges an Verbesserungspotenzial, ja.
Ja, aber wenn es GPL ist, dann kann er da auch nichts machen, richtig?
Na doch, es gibt, also irgendwie, also es ist nicht ist ganz nicht, unmöglich.
Naja, wenn es komplett seins ist, dann kann er natürlich alles erstellen, was er Bock hat, ist aber nicht der Fall.
Ist ja nicht alles sein Copyright.
Genau,
ja.
Deswegen musste auch Harald Welte auch von allen Leuten, die irgendwie IP-Tables irgendwie was mal irgendwie reingepupst haben, muss er sich irgendwie die Rechte übertragen lassen, dass der dann sozusagen klageberechtigt ist für die.
Ja.
Ja. Jedenfalls, da die Sonne kommt langsam wieder vor, also in Berlin jetzt nicht, hier regnet es weiterhin, aber im Netatalk-Bereich sieht es so aus, als wenn da noch was passieren könnte. Und ich würde mir auch glatt wünschen, wenn da mal noch ein paar mehr Leute mit dran rumfuschen oder mit Coden, wie auch immer, wie zum Beispiel dieser Bitcoin-Typ, ich weiß ja nicht, hoffentlich, der hat nur einen Fork gemacht, weil er wollte, sondern weil er vielleicht auch, weil da was dran drehen will. Ich kann den ja mal im Bitcoin-Channel irgendwie ausquatschen.
Tja, vielleicht geht es jetzt auf einmal voran.
Mhm. Ja.
Das würde diesem Netatalk-Projekt wahrscheinlich auch ganz gut tun.
Ja.
Ja, und dann könnte man vielleicht auch irgendjemand mal eine Hardware rausbringen, auf der man diesen ganzen Mumpitz hier mit. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt.
Asus Aspire.
Was habe ich da installiert?
Freenas.
ZFS.
Freenas,
ach so.
Ja. Ich hatte so wenig Zeit, mich darum zu kümmern. So. Und das nächste, was passiert ist, ich habe es eingeschaltet und es bootet nicht. Und der PC zeigt jetzt auch nichts mehr auf dem Bildschirm an. Nicht, dass ich irgendwas berührt hätte. Ich habe es nur ausgeschaltet. Ja.
Im falschen Moment wahrscheinlich.
Ja, und jetzt kommt da kein Bild hoch und
gleich so, in die Tonne.
Es ist total PC, ja. Es ist. Weiß nicht.
Ja, aber also das ist wirklich bei diesen Gehäusen,
wo warum kann es nicht einfach 2, 5 mal, 10 mal zumindest mal booten, so wie vorher? Ich bin vielleicht auch einfach zu doof.
Du bist eine Bugonenschleuder.
Ja, ich bin eine Bugonenschleuder. Wenn was schief gehen kann, geht es bei mir schief. Ich weiß. So ist es.
Ja. Also, wir sagen es ja auch immer wieder, wenn ihr irgendwas gebaut habt oder eine Software gecodet habt, ja, und ihr wollt die mal so richtig getestet haben auf Herz und Nieren, ja, dann schickt die mal Tim. Und der benutzt das dann vielleicht eine Woche und wenn es dann zerbröselt auf dem Boden liegt, dann...
Der verhökert hier wirklich voll den Service und dann auch noch wieder muss man pro CPU bezahlen. Core 1 bis 8, $75 pro Core pro Jahr. Core 9 bis 16, $50 pro Core pro Jahr.
Was? Für Netatalk?
Für...
Support.
Für Annual Subscription Price, Reseller Margin, Support Incidence Unlimited...
Und wenn er davon nicht leben kann, das heißt, es kauft niemand oder was? Also er hat nicht einen Kunden, weil wenn er einen Kunden hätte, dann hätte der schon zumindest so ein bisschen Cashflow.
Ja, ich habe keine Ahnung, aber...
Na, es ist Support für laufende Systeme, nicht Support für verkaufte Produkte.
Ja.
Naja.
Ist ja nicht Lizenz.
Ja, aber so oder so, also scheint er da nicht viel von zu haben.
Können ja mal anrufen. Vielleicht kann er ihm das ja mal erklären.
Ja.
Warum das nicht geht.
Na, wäre ich ja gespannt.
Das geht nicht.
Ja, ja. Ja, Backup.
Ja, ne, das ist
Thema.
Aber, also man muss schon sagen, mit Time Machine und so ist das schon alles viel schicker gewesen und geworden und hier so die ganzen Windows- und Linux-Leute müssen das ja alles noch manuell machen, ne? Da gibt es ja nichts so, nicht sowas wie Time Machine vom OS gleich hier, Platte ranstöpseln, automatisch Backup und so.
Was ist denn hier eigentlich aus diesem lokalen Time Machine geworden jetzt in Line?
Tja, ist da.
Der irgendwie Backups macht, während man gar keine Platte dran hat und die dann später rüberschiebt. Ja, weiß ich auch nicht.
Wie, weißt du auch nicht? Hast du aus Siracusa gelesen?
Ja,
aber dieses Krypto geht immer noch nicht mit Time Capsule. Und es geht auch irgendwie, ich weiß nicht, wo schaltet man diesen lokalen Backup-Kram denn ein? Den schaltet man gar nicht mehr ein.
Der ist findet einfach statt. Also bei mir war es so, erst habe ich davon gar nichts mitbekommen und in dem Moment, wo ich eine externe Platte dran hatte und dann Time Machine angeschaltet hatte, dann ging es auch los. Und dann macht sich das so bemerkbar, dass er irgendwie alle paar Nase lang, also vielleicht so alle paar Stunden oder so, tickt so dieser Backup-D und unser Metadata, also MDS-Prozess, den wir ja auch schon lieben und schätzen gelernt haben, die ticken dann mal kurz so auf 80% CPU und rödeln da für eine Minute und dann ist auch erstmal wieder gut. Und ansonsten habe ich davon jetzt noch nicht viel weiter mitbekommen. Und dann steckst du Platte an und dann synkt sich's wieder, ja. So ist das. Und der Siracusa meinte, dass es alles auch sehr unspektakulär implementiert ist. Letztendlich ist das gleiche wieder mit diesen Hardlinks und
er macht einfach lokal in einem Hidden Volume in diesen Mobile Backups.
Genau.
Macht er einfach die Hardlinks quasi auf der eigenen Platte. Das ist eigentlich alles.
Sozusagen, genau. Ja. Also er heult, der Siracusa heult auch ein Lied.
Also es gibt keine Snapshots.
Genau, es gibt keine Snapshots. Also er beklagt das auch sehr, dass dieses Filesystem schon seit mehreren Reviews einer der Hauptkritikpunkte ist und ja, dass da immer noch nicht Land in Sicht ist. Aber er meinte ja hier dieser Volume oder dieses Core Storage, dass das halt eben schon so ein erster Schritt sein könnte, wo sie dann später, früher oder später einfach das Filesystem an sich dann auch nochmal austauschen können, aber jetzt schon so ein bisschen Infrastruktur ringsrum. Und wie gesagt, ich glaube gelesen zu haben, dass du auch mit diesem Core Storage prinzipiell mehrere Platten zu einem Volume schon zusammenfassen könntest.
Klingt so. Ich meine, es scheint mir ein Logical Volume Manager zu sein, also beziehungsweise so liest sich das ja hier sogar auf der, ich meine hier, Disk-Util Core Storage.
Wahrscheinlich ist der erstmal noch ziemlich beschränkt auch und ich denke mal, die werden jetzt, also beschränkt in dem Sinne, dass sie halt erstmal hauptsächlich für ihr
Logical
Encryption
Volume
halt denn das fertig und getestet und stabil haben und die werden jetzt demnächst das, was auf ihrem Zettel steht, was sie machen wollten, nach und nach irgendwie mit reinschieben. Und so ein Volume Manager, wenn man einen schreibt, der modern ist und der kommt ja nun jetzt gerade raus, müsste ja schon irgendwie alle Features und noch mehr haben, die andere Volume Manager auch schon so haben. Also, ja, denke ich mal.
Ja, alles sind jetzt Logical Volumes hier. Logical Volume Family, Physical Volumes, Logical Volume Group.
Group.
Da waren wir aber auch schon vor langer Zeit.
Ja.
Logical Volume, wo war das erste Mal? Ich glaube, das hat IBM mit AEX seinerzeit eingeführt. Das waren, glaube ich, die ersten, die mit Logical Volumes gearbeitet haben unter Unix. Das ist schon sehr lange her. Sehr lange her. Seitdem hat sich natürlich eine Menge getan. Nur bei Apple nicht. Aber jetzt haben wir sowas hier auch ein bisschen.
Ja. Ja, also hier bei, wie hieß diese Kreuzung aus Tiger und Löwe?
Also dieser
Liga?
Liga, ja.
Der Liga.
In macOS Liga. Da werden wir dann bestimmt auch das neue Filesystem sehen.
Ist das jetzt die letzte Katze?
Also danach werde ich dann, also, wenn, also in Liga werden sie nicht bringen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Nee. Das wäre einfach zu cheesy.
Nee, aber was bleibt denn jetzt noch?
Nierencat fand ich ja sehr schönen Vorschlag. macOS Nieren. Oder wie auch immer das
Snow Lion, genau.
Ja, was, sag mal, Tim, hier du als alter Feature-Prediger, was fehlt denn jetzt eigentlich noch in so einem macOS?
Na, also bleiben wir gleich da, wo wir sowieso hängen, ne? Also es fehlt einfach richtige Snapshots. Keine Ahnung.
Also Filesystem auf jeden Fall noch.
Ich finde Filesystem, da kann man einfach noch eine ganze Menge bringen.
Ja, finde ich auch. No. Also ZFS fehlt einfach ganz easy und simpel. Oder was ein Filesystem, was so viel kann wie ZFS. Nee, muss gar nicht ganz so viel sein, aber also Checksumming, ich will halt Checksumming haben. Ist ja einfach so.
Data Integrity, Snapshots.
Ja. Compression.
Compression. Genau.
Krypto.
Ja.
Krypto haben sie jetzt.
Ja.
Ja, aber halt wieder auch so unten drunter.
Ja, aber unten drunter ist eigentlich besser als oben drüber.
Wäre ich mir nicht so sicher.
Wie unten drunter, oben drüber? Ich meine,
naja, na, das ist ja so, dass ich bin, müssen jetzt eigentlich auch Sachen encrypten, wie soll man sagen, also wo jetzt auch gerade nichts da liegt, oder ist sie so schlau, dass nur das encrypted wird, wo auch die Blöcke gerade in Benutzung sind? Weil das ist halt der Unterschied zwischen einem Filesystem, was irgendwie weiß, was belegt ist und nur das kryptet, oder ob wirklich einfach jeder Block, egal ob da was nun drin ist, was spannend ist oder nicht, gekryptet wird. Was ja zum Beispiel bei dem Trim auch wieder so eine Frage wäre, wie das dann da läuft.
Kann ich dir jetzt halt überhaupt nicht beantworten. Dazu muss ich mir das alles mal ein bisschen genauer anschauen.
Ja.
Naja, anyway, so, und dann Filesystem haben wir, okay, und was fehlt uns noch?
Na, was ich gerne hätte, und ich glaube, es gab es schon mal bei Next Step, ist, ich will nicht VNC haben, sondern ich will ein Tool haben, womit ich andere Rechner fernbediene und die mir aber ihre Drawing-Kommandos zu meinem Rechner schicken. Also so gesehen, das, was jetzt gerade mit der Grafikkarte passiert, ja, dass halt irgendwie nur noch die Drawing-Commands zur Karte geschickt werden und dann dort ausgeführt werden. Das, so hätte ich es gerne mit so einer Art VNC dass ich mich irgendwo einlogge und wenn da ein Font ist, dann schickt er mir einmal den Font und der Font wird dann bei mir ins Fenster gerendert und nicht irgendwie die Bitmaps von der Stelle, wo da der Font ist, wird irgendwie zu mir rüber gerendert, sondern die Commands zum Zeichnen kommen irgendwie zu mir rüber, dass es wieder ultra schnell wird. Oder dass wenn ich ein Fenster verschiebe, dann schickt der halt das Kommando zu mir, dieses Fenster wandert jetzt nach da. Und dann sind es halt ein paar Bytes, die da übertragen werden müssen und sonst gar nichts. Und sowas hätte ich gerne.
Also.
Und das gab's wohl schon
mal. Thin-Client-mäßig dann auch fast schon wieder.
Ja.
Na gut,
RDC ist jetzt X11. Ja.
Was ist denn jetzt hier mit diesem Feature Remote einloggen und man kriegt einen zweiten Desktop?
Haben wir schon mal getestet, glaube ich.
Warten wir.
Mach mal an, ich logge mich mal bei dir ein.
Vergessen.
Komm, mach mir einen Account auf deiner Kryptoplatte. Nee, ich mache auch nichts.
Ihr beide könnt es ja machen.
Ich kann hier gerne mal hier einen Account klicken.
Ja, klick mal einen Problem.
Ich mach's dir. Ich mach dir Account. Warn.
Krassland. Das heißt, ich müsste jetzt.
Aber ehrlich gesagt, ich habe mich schon ewig nicht mehr irgendwo auf einem anderen Rechner eingeloggt, also so wichtig ist eigentlich auch nicht.
Ja. Naja, also und sonst
ja, was brauche ich eigentlich noch?
Ja, das ist irgendwie so langsam dünnt sich's dann noch aus an Features, die man so haben will.
Ja, bisschen schon.
Also sie können halt jetzt das Ganze, was sie gemacht haben mit ihrem Sandboxing und den eingekapselten Installs und so, das können sie dann alles noch ein bisschen feiner machen und durchziehen und so, aber...
Ja, so. Ja, mit dem Sandboxing, das ist schon eigentlich, wenn, also da passiert ja wohl noch ein bisschen was.
Trim für alle, ja, auch das.
Ja.
Ja, das ist eine gute Frage, was jetzt eigentlich fehlt. Ich meine, ich muss mal erstmal ein bisschen darüber im Klaren sein, was jetzt überhaupt da ist.
Ja, auch diese Syncing-Geschichte mit der iCloud, ich glaube, die wird uns auch noch nicht so hundertprozentig, wie du schon sagtest, so zwei Rechner mal aneinander stecken und synken und so eine Geschichte. Ne? Das wird noch so Sachen. So, hier hast du gemacht bei Antares.
Moment, ich habe hier gerade Verwirrung.
Achso.
Hallo? The system does not respond to user request. So, full name, Ückel. Ach nee.
Peter Fnord.
Huckel. Welches ja. Passwort hättest du gerne?
Change me if you can.
Ist dein Rechner jetzt per IPv6 von überall erreichbar?
Hier ist dein Passwort.
Hier ist mein Passwort?
Ja, steht das da drauf.
Ah ja.
Alles klein. Mhm. New Account, Standard, Manage with Parental Controls.
Ja, von mir aus gibt mir auch Parental Controls.
Sharing only, ach Group, ach nee, man kann jetzt Gruppen anlegen im normalen, ah.
Donnerschock.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Man kann jetzt auch in dem normalen Account-Panel auch Gruppen machen. Na guck an.
Na guck mal einer Schau.
Na guck mal einer. Na guck. So, und worüber soll das jetzt funktionieren? Aber nicht über Screensharing, oder?
Ne,
oder
du oder? Kannst jetzt in dem Finder.
Doch, über Screensharing.
Im Finder klickst du jetzt Share Screen. Und dann fragt er mich jetzt hoffentlich gleich nach Username, Passwort.
Habe ich Screensharing an?
Ja, Huckel fragt er hier und dann.
Tippst du jetzt ein hier, Banane? Und dann...
So, ask to share the display.
Nee, willst du ja nicht.
See your desktop and files.
So, Huckel kriegt jetzt seinen eigenen und bei dir müsst jetzt weiterhin...
Du kriegst jetzt den Login-Screen.
Ja, aber er kann sich jetzt auch halt einloggen und du, deiner geht nicht weg, das ist ja das Ding. Also er geht nicht über deinen drüber.
Das heißt, man kann nicht mal eben jemanden auf den Desktop gehen, wenn ja, der doch, eingeloggt ist.
Doch, stand der gerade, dann hätten wir jetzt auf Tim klicken müssen, haben
nee,
wir ja nicht.
Nee, ask hätte man dann.
Ja,
dann, genau, dann hätte dann musst du immer noch fragen, wenn schon einer ist.
Ja. Ja.
Das ist sehr elegant.
Na, das war doch aber vorher auch schon so. Man anwählen, dass man informiert werden will, bevor einem einer über die Session reinkommt.
Ja. Hat er das nicht nur angezeigt im Menü?
Ja, oder so.
Nee, man konnte, nee, man kann es einstellen, dass du auch ohne Login einfach anklopfen kannst. Zeig mir mal den Screen.
Ja.
Aber geht hier nichts, ne?
Ja.
Schon mal direkt weggeklickt.
Aber du kannst nichts anklicken.
Auch ich starte gar nicht. Nein.
Kannst du nicht.
Echt? Ich mach mal nochmal. Das geht ja hier nicht so. Also
Remote Login ist hier für all Users Connect eingeschaltet.
To a virtual display.
So. Screensharing ist auch all Users.
Ja, ich kann einmal klicken, aber dann passiert nichts. Hm.
Huh.
Tja, tolle Wurst.
Also funktioniert nicht.
Nee, da hat uns Onkel Steve wieder das Blaue vom Himmel versprochen. Jetzt klicke ich mal bei dir und ask mal to share your display.
Ja, share screen. Zack.
Ja, das funktioniert wohl. Da kann ich jetzt hier
meine Maus
dich fernsteuern. Ja, ja, ich klicke ja schon wieder weg. Aber meinen eigenen Screen, das geht irgendwie nicht.
Hm. Also vielleicht noch ein Bug, aber man, also das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
Es geht in die richtige Richtung, das ist richtig, ja.
Pfiffig. Na, ich meine, es lag ja irgendwie auch nah, weil dieses Multi-User, ne, mit mehreren eingeloggt sein, hat ja eigentlich eh schon denselben Zustand gemacht. Was ich mich halt frage ist, also wenn das jetzt funktioniert, ob man nicht dann sozusagen auch so ein Mac Mini auch ohne Bildschirm Nutzen ziehen kann. Du stellst ja halt so ein Mac Mini hin und das ist sozusagen so der Ort, wo jeder auch drauf arbeiten kann, aber du benutzt halt normalerweise so deinen Laptop als Bildschirm.
Mhm.
Aber du kannst auf dem Teil Programme fahren, Daten haben und so, ohne die jetzt übers Netz sharen zu müssen und so weiter. Also es ist mehr so ein Login-Server.
Mhm.
Und das könnten dann eben theoretisch auch mehrere Leute gleichzeitig
machen. Und vor allem das Screensharing geht ja dann wieder als Fullscreen-App so, dass du irgendwie deinen Remote-Desktop sozusagen auch so voll auf dein Display pusten kannst und dann bist du auch
drauf.
Bist du auch drauf, ne? Und wenn du dann mit dem Resolution Independent Interface noch auf die Zielauflösung deines Clients irgendwie alles hoch- oder runter skalieren kannst. Jetzt
ein bisschen verrückt.
Dann, also wir stellen schon fest, Thin Clients sind also die Zukunft.
Ja, bin ich mir immer noch nicht so richtig so sicher, ob das eigentlich, was eigentlich für dich so genau die Zukunft ist. Aber ich fand jetzt deine Frage, was wir uns jetzt eigentlich noch wünschen, war ja eigentlich eine verdammt gute Frage.
Ja.
Ich bin mir bloß gerade nicht so sicher. Also ich weiß, was ich mir jetzt gerade so generell wünsche. Das hat aber gerade gar nicht so viel mit Betriebssystemen zu tun.
Das wäre.
Mal gucken, ob hier überhaupt noch alle.
Alle fahren auf Halbmast sind.
Streams laufen. Ach nee, es ist hier schon wieder. Streams sind ja schon wieder alle abgekackt hier. Es ist ja wirklich alles eine Scheiße.
Bestimmt durch das Remote Desktop.
Nee, auf dem anderen Rechner. Wegen irgendwelche. Ich habe hier so Skripte, die das eigentlich automatisch wieder starten sollen, aber das scheint nicht geklappt zu haben. Das habe ich hier nicht so im Blick. Ach ja, dass uns überhaupt noch einer zuhört, ist ja ein Wunder.
Ja.
Ja, ich kann ja auch mal ein bisschen meinen Ärger mal rauslassen, oder?
Ja, klar.
Dafür sind wir ja hier, wa?
Genau, alle warten darauf.
Mal, worüber haben wir jetzt überhaupt gerade geredet? Wir haben über Remote Login geredet. Ich muss mir das ja auch mal erstmal merken. OS-Features, worüber haben wir denn davor noch geredet? Worüber haben wir überhaupt geredet?
Backups.
Ja, nee.
In verschiedensten Variationen.
Nach NetArtalk hier, jetzt vor diesem Kram hier. Wo sind wir da gerade hängen geblieben? Ich weiß es nicht mehr.
Kannst du dir alles nochmal anhören dann?
Ja, ja, klar, ich höre mir das alles nochmal an.
Ja.
Ich hab so ein bisschen was zu meckern. Ich glaube, teilweise habe ich das schon mal gemeckert, aber ich glaube, ich muss mich auch nochmal wiederholen. Habe ich schon mal hier darüber über Audioprogramme gemeckert?
Das kommt mir nicht unbekannt vor, aber ja, also das ist jetzt noch ein bisschen unspezifisch, ne?
Das stimmt. Also, es gibt auf dem Mac kein einziges Programm mit Einschränkungen, sage ich das jetzt. Dazu komme ich auch gleich. Also es gibt zumindest keins, was mir gefällt.
Ja.
Bei dem man was Audio abspielt, entweder so lokale Dateien, also so Player, ja,
mhm.
oder so Streams. Bei Streams sieht es besonders scheiße aus.
Mhm.
So Radio hören.
Ja.
Ja. Also sowas wie iTunes oder so, ne? Bei dem man sagen kann, über welches Audio-Device man das hören möchte. Was ich völlig absurd finde.
Hm.
Ja, also dass man mit einem Audio-Programm, wo es um hören geht, nicht sagen kann, wo man das hören will. Hm. Jetzt kommt die Einschränkung. Ja, bei VLC kann man das einstellen. Das
wollte ich doch gerade sagen.
Aber er vergisst dieses Setting auch wieder, wenn du das Programm beendest und wieder neu startest, abgesehen davon, dass das UI dafür ganz grauselig ist. Dann gibt es irgendwie M-Player Extended, der kann es auch, der merkt sich das auch.
Ja.
Eigentlich hatte ich nur katastrophale Ergebnisse, was so das Abspielen von Streams betrifft mit diesem Programm.
Okay.
Jetzt werden wahrscheinlich 1000 Leute kommen, die sagen, ich habe noch nie ein Problem damit gehabt und wie kannst du das überhaupt sagen? War bei mir einfach so, ja. sind jetzt auch nicht so ganz die Programme, die mir besonders gut gefallen. Würden sie das tun, was ich brauche, würde ich sie auch fröhlich und happy benutzen. Ich verstehe bloß überhaupt nicht, warum die ganzen anderen Programme das nicht können. Also vielleicht gibt es ja etwas, aber ich habe nichts gefunden. Ich habe dann auch mal hier, wie heißt dieses schicke Ding, was so Audios, Radio-Streams auch abspielt. Das habe ich schon den Namen schon wieder vergessen. Den habe ich dann irgendwie auch noch eine Mail geschrieben und gleich mal so im Support. Ja, hier, wie wär's denn mal so mit diesen Features? Und ich würde ja ganz gern mal den Audiokanal auswählen und so. Und so. Ja, ein paar von den Features werden vielleicht auch mal kommen und so. Und dann habe ich auch gleich so alles reingeschrieben, was ich so wollte. Und unter anderem halt, also, dass man überhaupt mal einen Audioport auswählen kann, das traue ich mich gar nicht als Feature-Request zu anzuerkennen bei einem Audioprogramm. Ich meine, what's the fucking problem? Ja, ein Audiokanal, einfach so ein Pop-up in Präferenz zu haben, wo man sagt, darüber abspielen. Oder? Also ich meine, das da fehlt mir die Luft. Und abgesehen davon ist es halt einfach so, dass jedes Audio-Device mehrere Kanäle hat. So ist das.
Ja.
Aber glaubst du, es gibt auch nur ein Programm und vollzählen so weiter alle in derselben Kiste jetzt wieder, ne? Wo du auch mal die Kanäle auswählen könntest. So. Und das ist einfach, wenn du hier so ein Audio-Interface kaufst, so ein USB-Teil und so weiter, das ist ein Device, N Kanäle. So, und wenn du mal über irgendeins was ausgeben willst, dann musst du gleich so ein Tool wie Logic oder Live oder Cubase starten, die irgendwie die einzigen Programme sind, die schon mal davon gehört haben, dass Audio-Devices auch mehr als nur einen Stereokanal haben können. Hm. Nur sind solche Programme halt für diesen Zweck vollkommen ungeeignet, geschweige denn zu teuer und bekloppt und sehen scheiße aus. Und ich will natürlich nicht jedes Mal eine Audio-Suite starten, nur um einen Radio-Stream abzuspielen oder sowas. Oder überhaupt mal irgendwas abzuspielen.
Huh. Aber M-Player und VLC können es prinzipiell?
Dieser oder M-Player Extended zumindest.
Also der kann auch die Kanäle auswählen oder nur das
Nein,
Device?
Nein, das können sie alle nicht.
Okay.
Sondern das können dieses Device auswählen und wie gesagt, bei VLC ist auch unbrauchbar, weil er dieses Setting nur temporär macht.
Ja.
Also zumindest das OS X VLC und so weiter. Ja, ja klar, jetzt kann mir ein Skript machen, Kommandozeile geht mir vom Leib. Ja, ich rede jetzt hier von normaler, freundlicher Consumer-Software, die einfach mal das tut. Stattdessen gehen sie alle auf den Default. Ja. Schöne Ausnahme ist zum Beispiel hier mein kleines Programm Soundboard. Da kann man das Audio-Device tatsächlich auswählen.
Dafür gehen dann die Headsets nicht mehr.
Nee, oder? Dafür kannst du nicht das Default-Device auswählen. Also wenn du es mal wirklich auf Default-Device haben willst, geht es da wiederum nicht.
Ach du Scheiße.
Ja, das fand ich auch geil. Und Kanäle auswählen, genau, ach, das war nämlich die, den ich eine Mail geschrieben habe. So, und die meinten so dann, nee, also Kanäle auswählen und so weiter. Da gibt es doch hier unser anderes 150-Euro-Produkt, was ganz anderes macht. Hier dieses Wiretap Anywhere und damit kannst du das ja von hinten durch die Brust ins Auge vielleicht auch irgendwie machen. Hilft mir überhaupt nicht weiter. Da habe ich sie echt nur noch für bekloppt erklärt. Also meinte ich so, geht's doch. Also das ist wirklich...
Aber es kann ja eigentlich nicht so schwer sein, ne?
Nein, das kann alles nicht so schwer sein, ne? Also hier...
Da muss man doch
Martin meint ja immer... mit Core Audio zu programmieren, das wäre ja eine Strafe und dafür müsste man ja von Apple bezahlt werden, um das irgendwie zu benutzen, aber ehrlich gesagt, also Audiokanal auswählen, also
das kann doch schnell mal so einen Kanal auswählen.
Kann doch nicht das Problem sein, oder?
Also Dennis, mach das doch mal kurz Xcode auf und steck mal im Interface-Bilder.
So hast du das mal gemacht, Dennis? Hast du mal ein Programm geschrieben, was einen Audiokanal aufmacht?
Nee. Also ich hab noch nie wirklich irgendwas mit Sound gemacht, glaube ich. Also zur Not lässt du mal irgendwie so ein Dingling abspielen, aber das, da wählst du ja keine Kanäle aus, sondern das kommt dann heraus. Wo
also liebe Hörer, wenn ihr schon mal mit Xcode, also Objective-C, also Coco, herumgespielt habt mit Audio, ist es schwer, ein Dropdown-Menü, eine Auswahlbox zu machen, wo man das Audio-Device und die Kanäle vielleicht auswählen kann, um damit auszuwählen, wo ein etwaiger Sound abgespielt werden soll. Wenn ja, wenn nein, schreibt das doch mal in unsere Kommentare, damit wir wissen, ob es vielleicht wirklich ein mammutmäßiger Aufwand ist, der einem normalen Sterblichen nicht aufzuerlegen ist oder ob es vielleicht doch ganz einfach ist.
Es geht. Ich habe hier ein Soundboard-Programm und das tut genau das. Ja, Soundboard von Ambrosia hat hier so ein kleines Pop-up und das sagt mir, auf welchen Kanal es rausgehen soll und fertig. Ich meine, das Sound-Control-Panel von macOS X hat dieses Interface, also das ist einfach das, das gibt schon immer. Ja, ich meine, es gibt schon immer. Das ist wirklich schlimm. Und das
und
prangere ich an.
Audacity kann das auch nicht.
Und da kommen wir dann auch gleich auf das Feature, was dem OS X einfach fehlt. Es geht nicht, es ist vollkommen schwierig, also man könnte das ganze Problem dadurch lösen, in dem OS X, ich habe noch gar nicht geguckt, ob sich im Audiobereich irgendwas geändert hat, aber ich befürchte mal nichts, ne? Bevor ich jetzt hier Scheiße erzähle, gucke ich hier nochmal kurz rein. Aber mit diesen Aggregate Devices ist es wahrscheinlich immer noch dasselbe Spiel. Wo haben wir sie? Wo sind sie denn? Haben sie jetzt ganz gestrichen? Wie, es gibt keine Aggregate Devices mehr? Hallo? Nein. Ah, doch, hier ist ein Plus. Create Multi-Output Device. Moment.
Wieder die spannenden Momente in Mobile Max.
Was ist denn ein?
Wird er es hinkriegen?
Will output audio simultaneously.
Sie erfahren es in der nächsten Sendung. Cliffhanger, zack. Ah. Zum Beispiel eine neue Mail bekommt.
Mal eine Runde Angry Birds spielen. Ne? Ja, das ist ja hier auch krass, ne? Dieses Lotzi-Dingsbums.
Ja, guck mal, wenn man in einem Fullscreen ist und man macht Control-Cursor down, dann verlässt er den Fullscreen-Modus. Also in Xcode hat er den gerade verlassen, den Fullscreen-Modus. Hier, aber, wenn ich hier Fullscreen mache in Xcode und mache jetzt Cursor Control-Cursor down, ja, jetzt geht's ja auch nicht mehr. Hm. Das ist ein Scheiß.
Das ist ein anderer Q. Aber hier dieses, heißen die Lotzis? Diese Patentrolle?
Ja.
Die jetzt Angry Birds Dinger, da hat ja einer getwittert irgendwie Angry Birds Lotzis Edition, wo es statt Schweinen dann Patentrolle gibt. Das wär's eigentlich mal, ja.
Ja.
Ja, das ist auch echt eine witzige, also nicht eine witzige, ist eigentlich eine komisch, also da bin ich auch mal sehr gespannt, wie die Entwicklung jetzt weitergeht, wenn sie jetzt wirklich dahergehen und die Patentrolle, die Indie-Developer irgendwie alle an den Karren fahren, ja. Da gibt's ja jetzt, da wird ja so ein bisschen Panik geschoben gerade. Aber ihr seid total vertieft in eure eigenen...
Ich versuche dir zuzuhören, weil ich ja gerade, bevor ich jetzt hier anfange, Scheiße zu erzählen.
Ja.
Ich bin durch.
Ich noch nicht.
Dennis, geht nicht. Wir machen so selten Mobile Max. Die Leute wollen alles von dir. Wobei sonst wenn du irgendwie noch.
Ja, ich habe in der letzten Sendung über meinen Pool berichtet.
Ja.
Und wir sind jetzt bei 25 Gigahash irgendwie pro Sekunde.
Ach.
Und es läuft eigentlich ganz gut und ich habe dann eine feste Mannschaft, die irgendwie auch dabei bleibt und nicht immer nur mal gucken kommen und dann nach 2-3 Tagen wieder weg sind, weil wir hatten die ersten beiden Blöcke ziemlich, unser Glück hat uns, war uns nicht hold und dafür aber die nächsten 3 Blöcke, die kamen so schnell, also wir sind jetzt immer noch voll überdurchschnittlich in Auszahlung, also Jungs, die abgehauen sind, weil sie dachten, die ersten beiden Blöcke sind so schlecht, ja, waren besonders irgendwie 2 Leute, die echt gleich knapp unter mir waren in den Gigashits, also richtig fette Jungs und die sind einfach weggegangen, ihr hättet so viel Bitcoins verdient, aber ihr seid ja vorher abgehauen, selber schuld, also nach Regen kommt Sonne, Jungs, müsst ihr euch mal merken.
Wie viel Bitcoins habt ihr denn jetzt verdient?
300.
300 Bitcoins?
Ja.
Mit der Rechnerei. Und Das verteilt sich über wie viele Leute?
Viele.
Das heißt?
Da muss ich alles auszahlen.
Ja, aber wie viel bleibt dann für dich?
Na, das habe ich noch gar nicht so richtig geguckt, aber in dem Speed, wo wir gerade Blöcke finden, also das kannst du, das brauche ich gar nicht nachgucken, das lohnt einfach gar nicht.
Wie, was, das brauchst du nicht nachgucken, das
lohnt. Na, wenn wir jetzt gerade so im Durchschnitt alle 3 Tage einen Block finden und die Leute da 1% anklicken und das sind nur manche, die meisten klicken ja 0% an, das heißt von diesen 50 Bitcoins kriege ich vielleicht, was ist, 1% wäre 0,5, ne? So, das machen aber nicht alle, das heißt ich kriege eher so ein 1/10 Bitcoin pro Block, den wir finden. Und bei 6 Blöcken macht es 0,6 Bitcoins. Das ist das, da kriege ich nicht nur die Provider-Rechnung nicht mit rein. Also wenn ich den Strom bezahlen müsste, würde ich ihn nicht mal reinkriegen. Für die Kiste, die noch nicht viel macht. Das ist noch nicht mal Bitcoin-Minen, was viel Strom kostet.
Du meinst, dein Businessmodell funktioniert nicht. Da würde ich den Sourcecode einfach nicht rausgeben.
Doch, der funktioniert schon, wenn die Kiste ist ja nicht ausgelastet. Also wir könnten ja viel mehr Leute mit Getworks, also heißen diese Requests, die man macht, damit man Arbeit für seinen Miner kriegt, versorgen. Und wenn wir dann irgendwann mal vielleicht 10 Blöcke am Tag finden, was schon ganz schön viel wäre, aber jedenfalls ein paar mehr Blöcke am Tag, dann würde man schon so langsam in den grünen Bereich kommen. Aber noch ist einfach viel zu wenig.
Aber es sind insgesamt 300 Bitcoins quasi für das Erarbeiten eingenommen worden durch alle, die mitgerechnet haben.
Genau, wir haben 6 Blöcke gefunden.
Wie viele Leute nehmen so teil derzeit?
Jetzt muss ich kurz gucken, aber es sind so active, also die heißen halt Worker immer. Und Active Worker haben wir gerade 136. Das sind aber auch nicht einzelne Leute, weil das ist eigentlich so Usus, dass man pro GPU sich einen Worker anlegt, damit man genau sehen kann, auf welche Karte jetzt gerade noch was macht, wie schnell die ist. Und für die nächste Karte macht man sich halt einen weiteren Worker. Also ich weiß nicht, ob es alle so machen, aber man könnte sagen, dass für 136 Grafikkarten oder einzelne GPUs irgendwie am Start haben. Aber ich denke, ein paar Leute machen es auch nicht. Also wie viel es wirklich sind, einzeln kann ich nicht so sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir circa bisher 300 Auszahlungen haben. Aber es sagt über die Anzahl der Leute eigentlich auch nicht direkt was aus. Da müsste ich nochmal irgendwo tiefer forschen, weiß ich gar nicht. Aber es werden schon so 100 sein. Also, ja.
Also Business läuft noch nicht so richtig.
Nee.
Aber du bist auch nicht unzufrieden mit dem Zustand.
Naja, doch, ich hätte es schon noch ein bisschen mehr. Weil sonst habe ich wirklich nur Kosten, das wäre ein bisschen blöd, aber auf jeden Fall macht es irgendwie voll Spaß. Nee, doch, ich sehe das ein bisschen anders als dieser Netatalk-Typ, weil ich mache es ja noch mit 3 Kumpels zusammen und wir machen hier Python, wir machen Nginx irgendwie als Proxy davor, wir machen irgendwie Postgres mit irgendwie auch, dass es irgendwie flutscht und optimiert und mit Index und tralala und dann machen wir alles auf ZFS und dann musste ich wieder mit Platten rumbasteln, ich musste mit dem Server rumbasteln, ich musste mit IPMI rumbasteln, ich muss mit Jails rumbasteln, jetzt machen wir einen Mail-Server, da muss ich mich demnächst mit SSL beschäftigen, also einmal sozusagen den ganzen Kram, den man irgendwie so machen muss, den müssen wir jetzt halt einmal machen und wenn man so auf die 60 zugeht, ach nee, ist ja gar nicht so weit, aber wenn man schon ein bisschen, wenn man ein bisschen älter ist und dann ist man ja auch, ich weiß nicht, ich habe jetzt eine Weile lang halt irgendwie dieses iOS-Programmierung gemacht und dann war ich halt voll aus dem FreeBSD-Kram, ich war echt so ein bisschen raus, also meine Kiste zu Hause lief so gut und ab und zu mal einen neuen Kernel gebaut und so weiter und so fort und eine neue Welt und installiert und fertig, aber habe sonst da irgendwie nicht mehr so viel gemacht und dann manchmal vergisst man schon Sachen, dann weiß man gar nicht mehr, wie die so gingen. Und jetzt bin ich wieder so richtig voll drin und das ist schon auch ganz cool. Man kriegt einmal so den kompletten Refresh und sieht mal wieder, was so der neueste Scheiß ist und lernt dann, dass halt SQL nicht alles ist, sondern gibt's halt hier diese schnelleren Memcached und Redis und was weiß ich nicht alles, die man so davor schalten kann und ja, da lernt man schon was. Finde ich ganz gut.
So. Gut, nach dem kurzen Einwurf kann ich mal kurz...
Das interessiert den Tim immer gar nicht, wenn wir über uns persönlich Sachen erzählen.
Ja, ich habe mir auch ein neues Shampoo letztens gekauft. Und,
klar interessiert mich das, sonst hätte ich ja nicht gefragt, aber es war doch jetzt abgeschlossen, oder nicht?
Ja, aber ich bin fertig. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen.
Ich habe fertig.
Baseline Network noch gleich, Bitcoin was?
BTCMP.
BTCMP, leicht zu merken. Network Update.
So, was hast du jetzt rausgefunden?
Also, es gibt tatsächlich ein neues Feature, von dem ich bisher noch nicht wusste. Ich habe allerdings keine Ahnung, wozu man das braucht. Aber wenn du jetzt mehrere Stereo, du kannst halt jetzt in diesem Audio-MIDI-Setup.
Ja.
Das, was irgendwo ganz tief unten versteckt ist, dieses Tool, richtig?
Und ganz kommt tief es unten? Na, das liegt halt so in den Apps rum.
Ja.
Oder in Utilities, glaube ich.
Ist das nicht mit Xcode irgendwie noch?
Applications, Utilities, nein, nein, das ist Standard. Das ist an sich ein sehr wertvolles Tool, wenn man mit Audio und vor allem mit MIDI arbeitet. Darüber kann man so allerlei lustige Sachen machen. Aber mir ist einfach die Motivation bei diesem Feature-Set ist mir vollkommen unklar. Also was es zum Beispiel schon immer oder schon längere Zeit, ich glaube seit 10.3 oder 4, seitdem sie irgendwann mal Core Audio eingeführt haben, was war das, 10.2, gibt es diese Aggregate Devices. Da kannst du halt mehrere zu einem logischen Device zusammenfassen. Mhm. So, und dann gibst du dem halt einen Namen und dann kannst du das auswählen, als wäre es ein eigenes Device. Mhm. Und was er aber macht, ist, er legt die Kanäle der anderen Devices hintereinander und zwar alle. Das heißt, das ist dann ganz praktisch, wenn du eben, wie vorhin schon erzählt, eben mit so Programmen arbeitest, wo du sowieso den Kanal auswählen kannst. Mhm. Dann hast du halt drei solche Geräte, machst den in ein Aggregate-Device und kannst dann immer noch deinem Logic oder Live oder Cubase sagen, hier, das ist das Device, mit dem du arbeiten sollst. Und dann kannst du auf alle Kanäle von allen Devices zugreifen und Core Audio kümmert sich um diesen Audio-Drift und diesen ganzen Kram.
Sorry, ich muss gerade lachen, weil...
Ich lach da auch jedes Mal drüber, wenn ich über dieses Programm stolper.
Naja, hocker nicht.
Wir sind alle so drüber, das ist echt unglaublich.
Dennis hat gerade dieses Affenbild nochmal aufgemacht.
Ja, der Affe ist gut.
Der Affe ist sehr gut, ja. Aber mich interessiert das tatsächlich auch, wie die Geschichte mit den Kanälen weitergeht.
Spannend.
Hier, du musst nochmal drauf gucken, damit sie so richtig erwischt. Hier, Timme, einmal drauf gucken, bitte.
Was hast du denn in die Klimaanlage getan?
Was Scheiß an dir?
Aus dem Internet.
Gott sei Dank hört uns keiner zu.
Der Killer-Joke hat einen würdigen Nachfolger gefunden.
Aber apropos Killer-Joke, ich muss ihn nochmal kurz unterbrechen, weil wir wollen ja nicht, dass unsere Zuhörer nichts zu lachen haben. Und deswegen gibt es.
Ich muss mir erstmal, wo sind die Taschen? Ich muss mir erstmal die Augen trocknen.
Ich weiß nicht, warum es nicht gestanden hier.
Es gibt also heute eine Box Kosmetiktücher gekauft.
Es gibt eine Seite mit den schlimmsten Autokorrekts im iOS. Könnt ihr überhaupt noch zuhören? Nee, ne? Ja. Und da sind die 15 besten Autokorrekts, also die halt voll in die Hose gegangen sind, aufgelistet. Und ich habe da auch Tränen gelacht. Ich poste die mal hier in den Chat und ihr könnt die auch nochmal verlinken. Die sind nicht komplett jugendfrei, aber weil manche Sachen sind echt... Also da, ich würde mich auch, glaube ich, in Grund und Boden verlinken, wenn ich meiner Mama aus Versehen sowas irgendwie SMSen würde oder okay. Sie mir irgendwie.
iOS Autokorrekt, ja.
Ja, und das Schlimme ist, jetzt geht's auf dem Lion geht's ja auch schon los mit dem Verschreiben. Also besonders, wenn man halt Englisch und Deutsch chattet, das kriegt das ja auch immer nicht so mit, ne? Also es kann ja irgendwie nicht merken, dass man auch mit einer anderen Sprache chattet.
Denn...
Und ja, du kannst den Affen ja auch mal in den Dings posten.
Hier, mach das mal in die Shownotes, damit dann passend zum Lachfleisch.
Ich weiß jetzt schon, wie der nächste. Oder?
Super.
Ja, das ist aber wirklich,
oh Mann.
Wie heißt der Teil? Chiki, Maki.
Makake.
Also, Makake, genau. Makake,
der macht auch noch die Fotos von sich selber.
Ja, genau. Nein. Der schnappt sich halt die Kamera und knipst da irgendwie fröhlich seine eigene Visage.
Großartig. Ja. Und lacht sich auch noch eins dabei.
Ja.
Hammer.
Ja, großes Kino.
Puh, das,
Ja, hier meint auch jemand, wir sollten vielleicht mal das Fenster aufmachen. Das könnte, so, was ist denn jetzt mit diesen Kanälen hier?
Oh, okay, also ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Habt ihr es soweit verstanden?
Ja. Aggregate Devices, Kanäle hintereinander.
Also du kannst...
Nochmal von vorne anfangen?
Okay, also...
Es gibt Devices, Devices haben Kanäle. Die meisten haben zwei, manche haben mehr. Mit sowas wie Soundflower kannst du auch virtuelle anlegen, etc. Kennen wir alles. Und Aggregate Devices sind halt ein System-Level-Feature, dass du eben mehrere Devices zu einem zusammenfassen kannst. Und dann nimmst du aber alle Kanäle von allen Devices rein. Und in die Reihenfolge, in der du das packst, so ist dann auch die Reihenfolge der Kanäle. Hast also erst ein 16-Kanal-Device und das die ersten 16, und dann 8-Kanal-Device und das die nächsten 8, etc.
Ja.
Das hilft mir jetzt allerdings bei einem speziellen Problem überhaupt nicht weiter. Ich meine, es ist gut, dass es das gibt. Und es ist auch nötig, dass das Betriebssystem das für dich macht, weil du hast halt immer dieses Problem mit Clock Deviation, dass irgendwie deine Zeit auseinanderläuft und du willst halt über mehrere Devices, muss halt irgendwie das mit dieser Zeitsynchronisation irgendwie hinhauen. Ich habe aber jetzt das Problem. Ich habe halt jetzt hier ein Device mit vielen Kanälen, möchte da aber, dass dann mehrere Programme separat unterschiedliche Kanäle ansprechen. Ich würde zum Beispiel gerne Skype zwei Kanäle davon geben. Das und sind eine anderen Telefonie-Applikation. Ja, damit es auf meinem Mischpult hier landet.
Unter Windows geht sowas alles, ne? Kann man das da nicht so grafisch so
das irgendwie die Connections da so ziehen? Kann ich dir so nicht. Ja, bei Windows 7 gibt es auf jeden Fall so eine Art Mischpult-Dings zum Abgreifen der Programme.
Ich glaube, das
wie das genau schon funktioniert, kann ich nicht sagen.
Diese DVD-Ripper, da gab's schon diesen Virtual Dub, da konnte man auch schon seine Inputs und Outputs und so alle so durch die Gegend ziehen, wie man so haben wollte. Und dann, wenn man noch einen Filter hatte, hat man den da reingesetzt, dann in den Filter rein, aus dem Filter wieder raus. Und so ein bisschen so wie Quarz,
Composer.
Genau, sowas. Nur halt für Audio- und Videogeschichten.
Ja gut, das ist jetzt nochmal die Verknüpfung von Kanälen und Audio-Flow. Ich rede ja erstmal gar nicht von Audio-Flow, sondern ich rede einfach nur davon, dass in Skype kann man ja ein Audio-Device auswählen. Ja. Skype kann das ja zumindest. Ja,
ist sogar, ja auch, sogar Skype kann das.
Sogar du Skype weißt, dass wenn du jetzt mit Alt oben reinklickst, dass du dann auch dein Device jetzt auswählen kannst, ne?
Das ging schon vorher. Das geht, glaube ich, seit Snowleo.
Ja, ja, aber hätte ja sein können, dass dann dir vorbeigegangen ist.
Ja, aber bei Skype kann ich auswählen, womit ich Audio rein und raus haben will. Das ist ja auch ganz sinnvoll ist, weil du hast ja so ein Bluetooth-Headset dran und das willst du nur für Skype benutzen und ansonsten benutzt du deine Lautsprecher, dann möchtest du nicht mit Standard-In, Standard-Out arbeiten. So, wenn ich aber jetzt ein Device habe mit mehr als zwei Kanälen, dann kann ich Skype nicht sagen, benutze auf diesem Device Kanal 7.8.
So. Ja.
Könnte ich jetzt aber in macOS 10 zum Beispiel in diesem Audio-MIDI-Setup ein virtuelles Device anlegen und sagen, nur Kanal 7 und 8 von diesem einen Device sollen da drin sein, würde es ja völlig ausreichen.
Aber
das wäre nur, dass Kanal 7, 8 in diesem virtuellen Device Kanal 0 und 1 ist, also der normale Stereo-Kanal. Rein wie raus. Und das heißt, während Skype denkt, er schreibt bei diesem Device auf das normale Stereo-In-Out, ist es tatsächlich Kanal 7, 8 von einem anderen. Aber es kann ihm ja egal sein, wie das Scheißteil heißt. Es kann ihm ja egal sein, dass es da theoretisch auch noch andere Kanäle gibt. Ich hätte halt einfach nur gerne nur das. So. Und diese Möglichkeit gibt es einfach nicht. Und deswegen gibt es auch generell keine Möglichkeit, einem Programm, was mir nicht die Möglichkeit bietet, Kanal auszuwählen oder überhaupt Audio-Device auszuwählen, irgendwo hinzuschicken, wo es hin soll. Also auch nicht hier
Wiretap oder Audio Hijack Pro oder was auch immer, diese ganzen komischen Audio-Juggler.
Ich habe einen Hack, auf einen Hack bin ich jetzt hingewiesen worden. Das ist der, den ich jetzt auch hier derzeit zum Beispiel benutze. iTunes ist ja auch so ein Problem. Bei iTunes kannst du auch kein Audio-Device angeben. iTunes kann nur das Standard-Audio-Device oder halt seinen AirPlay-Kram benutzen.
Ja, sonst könnte man ja auch digital Musik abgreifen, die man schon selber besitzt.
Nein, das ist totaler Blödsinn, weil ich kann natürlich alles als Default-Device einstellen, aber iTunes nimmt halt nur das Default-Device und ich kann nicht sagen, iTunes spielt da und alles andere spielt da. Was ist, wenn ich jetzt mit iTunes Radio hören will und es soll halt nur auf irgendeinen externen Lautsprecher oder auf irgendeinen Kopfhörer gehen, aber auf was anderes nicht? Ist nicht vorgesehen. Verstehe ich auch überhaupt nicht. Um das jetzt zum Beispiel, ich möchte zum Beispiel hier im Vorfeld der Sendung spiele ich also einen Stream ab. Na, da läuft immer diese Musik. Das ist mein Use Case. So. Jetzt möchte ich gerne, dass der hier bei meinem Mischpult aufschlägt. Ne?
Ja.
Und damit ich das überhaupt machen kann, habe ich mir schon ein extra USB-Audio-Interface daran gemacht, damit ich das überhaupt separat auswählen kann. Ja. Damit ich also nicht diese Problematik mit Kanal 7, 8 und so weiter habe. Das hat halt nur zwei und da kann iTunes dann drauf schreiben. Wenn ich aber dann während dieser ganze Stream läuft auf diesem Computer noch andere Sachen vorhören möchte, ja, dann möchte ich vielleicht mein Default-Device aber auf was anderes eingestellt haben. Das heißt, ich hätte gerne iTunes soll dahin spielen, aber mein Default-Device soll woanders hin zeigen. Geht nicht. Einziger Hack, den ich gefunden habe, ist mit Audio Hijack Pro, so ein völlig krudes Setup, wo du dann Filter einstellst und einer dieser Filter, der dabei ist, heißt dann Auxiliary Device.
Wie ist das Tool?
Audio Hijack
Pro. Achso, ja doch.
Genau. Ja. Und das hat halt so Effekt-Settings und einer dieser Effekts, das wurde, darauf hat mich einer hingewiesen auf Twitter, ich weiß nicht mehr wer, aber vielen Dank, was tatsächlich so eine Kopie auf einen anderen kann, auf ein anderes Audio-Device machen kann. So, und dann mute ich das eigentliche Ding, das heißt mit Audio Hijack Pro hijacke ich iTunes, mute es und in den Effekten erstelle ich aber von dem Sound noch eine Kopie, sodass es dann eben auf einem anderen Device rauskommt.
Holy shit.
Ja, holy shit, wo lebe ich? Ja. Das bedrückt mich. Das macht mich wirklich fertig. Ja?
Das hilft nur der Affe.
Ja, ich meine, da reden wir von so diesem ganzen Advanced OS und so weiter und du kannst auch nicht mal so scheiß Audio-Routing machen. Das wird dich zum Kotzen.
Ja, nee, also ich sehe schon auf jeden Fall ein, dass so die Möglichkeit, mal Devices zumindest auszuwählen und so, das wäre schon mal nicht schlecht, ob es jetzt wirklich für, naja, okay, wenn man das hat, hat man den Rest auch.
Also so. Wenn jemand in der Lage wäre, jetzt kommen wir wieder zu Development Opportunities, ein Tool zu schreiben, wo ich sage, leg mal ein neues Audio-Interface an. Hier.
Mach den Affen weg.
Entschuldigung.
Ich kann mich da nicht konzentrieren. Also man muss dazu sagen, Tim hat hier so einen Beamer und der prangt jetzt hier auch die ganze Zeit.
Mach den Affen weg. Also angenommen, jemand würde ein Tool schreiben. Ich weiß nicht, wie kompliziert das ist und ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt geht. Ich habe mit Martin gesprochen, der meinte so, schwierig. Wie auch immer. Schwierig heißt ja nicht unmöglich und dass es generell irgendwie schon geht, zeigt ja dieses Audio Hijack Pro. Die Frage ist, ob man dieses Hijacking irgendwie braucht oder ob es nicht doch irgendwie einen Weg gibt, das zu machen. Also ein Tool, was einfach sagt, ja hier, ich lege hier ein virtuelles Audio Device an und alles, was da drauf geschrieben wird, schiebe ich auf ein anderes, auf einen zu konfigurierenden Kanal.
Naja, schon. Also ich würde mir auf jeden Fall unter Core Audio dann genau so eine Funktionalität eigentlich vorstellen.
Ja.
Kann man das nicht mit heißt der Quartz Composer, da kann man doch auch so Audio stöpseln, oder?
Kann man?
Ich dachte, aber weiß ich nicht genau. Gibt's den überhaupt noch?
Den gibt's noch.
Sagst du so, hast du den schon gestartet auf... Oh, es gibt den Quartz Composer Visualizer und den Quartz Composer. Na, dann gucken wir doch mal. Gibt's hier nicht irgendwas mit... Es gibt Music Visualizer, naja, okay.
Ist halt ganz schon neue die Dinger, wa?
Ja, aber es ist schon immer sehr, sehr visuell natürlich. Ja. So, Audio Inputs. Ach Gott, nee, das ist jetzt auch wieder ein, naja.
Ja, aber dieses Routing.
Aber ja. So wäre es ja eigentlich auch nochmal ganz, so also ein Audio-Router, so wie Graf.
Ja, da stellen sich immer gleich, ich brauche das auf Systemebene und das muss vor allem so latenzfrei wie irgendwie möglich sein. Deswegen wäre es halt optimal eigentlich, wenn das im OS ist. Weil es ist ja eigentlich nur ein Mapping von einem anderen Namen auf eine andere Kanalnummer. Sonst ist es gar nichts. Sonst ändert sich nichts. Ja, es ist so einfach. Das sprengt mir das Hirn, dass das überhaupt nicht drin ist. Jetzt kommt der Chat wieder mit Vorschlägen. Hier Soundflower. Nein, Soundflower macht das alles nicht. Soundflower macht was ganz anderes. Soundflower greift... da schreibt man was rein und man kann mit einem anderen Programm auf der anderen Seite das auslesen. Aber ich kann nicht konfigurieren, geh auf dieses andere existierende Audio-Device und schreibe da auf Kanal sowieso. Es sei denn, ich hätte ein Programm, was das tut. Ja? Aber das ist dann auch die Frage, wie das dann eben mit Clock Deviation funktioniert etc.
Vielleicht geht das halt einfach gar nicht, weil da müsst ihr auch dann zwischen Formaten eventuell umrechnen, 48 kHz und 44 und noch live und tralala. Und bei Audio ist das mit der Latenz ja immer so eine Sache.
Bei Audio ist das mit der Latenz immer so eine Sache. Das stimmt wohl. Ne?
Ja.
Ja, das bringt mich auch gleich noch zu einem anderen Thema.
Entschuldigung, dann ist das Audio-Thema aber auch durch.
Aber ja, ist ja.
Das ist jetzt auch weniger ein Thema als ein Hilfegesuch meinerseits, weil ich hier eigentlich davon träume, auf Logic Pro umzusteigen. Und ich glaube zwar, dass es keine Lösung gibt, aber vielleicht gibt es eine Lösung. Also falls irgendjemand von euch ein Logic Pro Wiz ist und damit viel arbeitet und irgendeine Ahnung hat oder irgendeinen Weg kennt, wie man diese Marker exportiert bekommt, sodass man da irgendwie im Idealfall einen Textfile hat mit Zeiteinheiten. Ey, ich würde euch flattern, bis der Arzt kommt. Ja, also ich habe keinen Weg gefunden und es sieht auch schwer danach aus, dass es keinen gibt, aber vielleicht habe ich ja irgendwas Dramatisches übersehen. Logic Pro 9 und es gibt da ein großartiges Marker-Feature, was diese ganze Kapitelmarkenproblematik, die wir immer haben, hervorragend automatisieren könnte. Wirklich eine Menge drin ist. Du kannst das mit OSC automatisieren, mit MIDI automatisieren, alles. Du kriegst es bloß nicht exportiert.
Das kann ja nicht sein.
Ja, und diese Apple-Tools sind ja auch nicht in der Lage, ihre eigenen Standards zu unterstützen. Also mit Kompressor zum Beispiel, ich habe festgestellt, kann man tatsächlich auch Kapitelmarken schreiben und so. Mit Bildern und Links und all das, was man haben will. Gesehen davon, dass das User-Interface zum Reiern ist. Ja. Aber warum kann ausgerechnet das Kompressor-Tool, also das Tool von Apple, was man für 40 Euro kauft, damit es einem Formate konvertiert, warum ist es nicht in der Lage, HEAAC zu erzeugen? Also warum kann ausgerechnet das Apple-Tool nicht das im Betriebssystem vorliegende HEAAC, was sogar iTunes erzeugen kann, warum geht das nicht? Ich verstehe es nicht. Naja.
Also, man.
Aber Logic Pro, also wenn irgendjemand eine Methode kennt, Marker in Logic Pro zu exportieren, ich liebe euch. So. Ja. Das war es jetzt mit dem Thema Audio von mir.
Das war ja auch schon mal nicht schlecht.
Danke.
Ich will anfangen.
Es war doch mal ein fundierter Vortrag zu einem Verbesserungs.
Ich habe mir Software gekauft.
Möglichkeitsbereich Fasel.
Wollte ich mal ein bisschen erzählen.
Oh ja, erzähl doch mal.
Also, unter anderem, ich habe mir, ich habe doch neulich, habe ich doch, war das hier eigentlich? Habe ich über Flink hier erzählt? Flink. Über diese Mitfahrgelegenheitsnummer oder war das bei einer Cell4Work? Ich weiß jetzt gerade
nicht.
Ich glaube,
hier war das nicht, ne.
Genau, erzähle ich jetzt hier auch nochmal davon. Damals war das nämlich noch Beta, jetzt ist das auch live. Das ist so eine, wie nennen die sich, Mitfahrzentrale für den Alltag, die in Realtime funktioniert.
Mhm.
Das ich glaube, da hast du schon mal
was von. Aber war es nicht so, ist Flinkster war dieses Carsharing, ne?
Flinkster ist das Carsharing von der
Bahn. Nee, genau, der Holgi hatte da schon mal was verlinkt, kann das sein? Der hat es getwittert oder so? Oder du ihn retweetet?
Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr.
Irgendwas habe ich da auf jeden Fall mit live schon mal, entweder hast du es schon mal erzählt oder irgendwo hatten wir es schon mal.
Ja. Ich habe auf jeden Fall mal mit den Jungs mal ein bisschen gesprochen und was ich noch nicht wusste ist, wie Realtime das Ganze ist. Also es ist quasi so eine Art Mini-Social-Network. Du trägst dich da ein mit Foto und so weiter, weil es geht ja hier um Mitfahrvermittlung, also sozusagen um Leute, die dann in deinem Auto sitzen, während du irgendwo hinfährst und das, da will man ja schon so ein gewisses Vertrauen auch aufgebaut bekommen. Und du kannst halt, wenn du eine Fahrt machst, die da anwählen. Und wenn jemand anderes eine Fahrt braucht, die in deinen Reiseplan passt, dann wird ihm das halt vorgeschlagen und du wirst an ihn vermittelt und du kannst vorher sagen, wie viel Geld du dafür haben willst und so weiter. Also gibst du so Kilometerpreise an und so weiter und dann wird das alles auch automatisch ausgerechnet. So weit, so gut. So weit auch, sagen wir mal, nicht anders als andere Mitfahrzentralen.
Mhm.
Was mir bloß nicht bekannt war, ist, wie Realtime das ist. Das Ganze geht sozusagen auch noch während der Fahrt und das Ganze ist in diese Navigon-Software eingebaut.
Mhm.
Das heißt, wenn du auf deinem iPhone diese Navigon-Software hast und du hast das Flink gleichzeitig installiert, dann erkennt er, dass das installiert ist.
Mhm.
Und wenn du in Navigon sagst, ich fahre jetzt nach Hamburg und du fährst los, dann kannst du das so konfigurieren, dass du live dem Flink sagst, wo du gerade bist. Und wenn während du fährst, irgendjemand auf Flink sagt, na, ich müsste aber jetzt mal hier von,
Was ist da auf der Strecke?
Pinneberg. Ja, was weiß ich, irgendwas. Ja.
Keine Ahnung, ich muss von Schwerin nach Hamburg. Und du bist dann noch irgendwie auf der Autobahn. Und
dann siehst du, der bietet 50 Euro, wenn du ihn jetzt mitnimmst.
Dann kommt das in deinem Navigon hoch. Hm. In deiner Navigationssoftware sagt er, hier, da würde jemand irgendwie von Schwerin mitgenommen werden. Der Umweg wäre für dich so und so viel Zeit und so viel Kilometer. Willst du ihn trotzdem mitnehmen, weil du würdest auch so und so viel Geld dafür bekommen. Also, Schwerin, kein Problem, ich habe eh Zeit. Sagst du ja, und dann wird das live dem dann auch zurück vermittelt und dann kriegst du die Information, wo du hin musst, beziehungsweise kriegst du es direkt in dein Navigon, das heißt, dein Navigon nimmt das gleich als Zwischenziel mit auf und du wirst dann sofort dahin, wo du ihn abholen musst, hingeleitet.
Pfiffig,
fand ich auch.
Und vor allem live.
Also ich weiß nicht, wie gut es funktioniert. Ich habe unsere Demo gesehen, die hat funktioniert, aber ne?
Sind die Aktien der Bahn schon gesunken?
Keine Ahnung. Ich glaube ja nicht, dass es der Bahn groß schadet, diese ganzen intelligenten Reisevermittlungen. Ich glaube eher, dass es diesen Markt des Reisens einfach vergrößert. Hm. Die zicken zwar rum, die haben sich da ja auch mit diesen Busunternehmen, die da so dynamische Vermittlungen machen, da gekeilt, aber ich glaube, das war auch sinnlos. Ja. Stattdessen sollen sie darüber nachdenken, selber sowas anzubieten. Ich meine, sie sind ja jetzt mit diesem Carsharing und mit dem Fahrrad und so weiter eigentlich auch in demselben Business. Da sollen sie mal lieber nur bessere Angebote machen. Naja, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Gibt es auch gerade brandneue Versionen auf iPhone und so und das erscheint mir irgendwie alles ganz sinnvoll zu sein. Mal gucken. Ja.
Habe ich mir irgendwelche Software gekauft in der Zwischenzeit eigentlich?
Na, ich dachte, ich musste irgendwie hier den Xcode updaten, weil da hatte ich ja mal 4 Euro bezahlt, weil ich noch keine Lust hatte auf Developer-Account. Aber den gibt es jetzt wieder for free, ne, den Xcode.
Ja. Zumindest für Laien, ja.
Ja, was nur jetzt irgendwie nicht ging, ich konnte mir die Core-Doku für 10.7, die will er irgendwie bei mir nicht runterladen. Das weiß ich auch noch nicht, woran das liegt. Hm. Aber ja.
Core-Doku.
Ja, der lädt doch die Doku mal noch nachträglich runter.
Ja.
Und das macht er, für 10.6 hat das gemacht, für 10.7, da beschwert er sich mal, meinte ich hätte irgendwie nicht die richtigen Rechte.
Hm. Die richtigen Rechte.
Ja, gekauft habe ich so einiges. Dann habe ich mal ein Programm gesucht, weil ich so frustriert war und ich keinen Bock mehr habe, Adobe Software zu installieren und irgendwie mir Illustrator zu kaufen, nur um alle Nase lang mal ein PDF zu öffnen. Hab ich mal geforscht, ob es irgendwie ein Tool gibt, was halbwegs brauchbar in der Lage ist, PDFs zu öffnen, sodass ich sie danach bearbeiten kann. Und da ist mir ein kleines Tool ins Auge gefallen, das heißt Vector Designer. Gibt es im App Store. Das kann das. Hm. Das kostet gar nicht so viel. Es war irgendwie, also es ist jetzt auch nicht vollkommen flawless, aber es hat zumindest so eine ordentliche Mac OS X Appearance. Achso, wenn man es gekauft hat, dann darf man noch nicht mal sehen, was es kosten würde, ja.
Ja, das ist auch.
Ah, doch hier, 24 Euro. So. Und es ist für so ein kleiner App irgendwie nett und bietet also ordentliche Vektorbearbeitung. So, sagen wir mal so, das, was man so standardmäßig so erwarten würde, das ist so drin. Da kann man also auf jeden Fall schön kleine Logospielereien machen und so weiter, vielleicht auch vollwertige Ergebnisse erzielen. Gefiel mir so auf den ersten Blick ganz gut. Da tut sich so ein bisschen was. Alles noch nicht so der große Illustrator-Konkurrent, aber auf jeden Fall ist das ordentliche Software.
Ich will mein Freehand wieder haben.
Ich auch.
Ja. One fine day.
Haben wir eigentlich mal über diese Mobile-Max-Statistiken geredet?
Ja, also
das haben wir irgendwie.
Gab es schon wieder neue?
Das weiß ich nicht. Ich habe hier das noch irgendwie stehen, sehe ich jetzt gerade. Das ist hier noch vom 28. Juni. Ich glaube, es gab nichts Neueres hier.
Ja, das waren nur die Vorhersagen, ne? Nee, Sendungslänge, stimmt.
Nee, das war danach. Also es ist derselbe Mensch, der diese WWDC Predictions-Kram ausgewertet hat. Oder? Nee, das war nicht derselbe.
Doch, ich dachte.
Nee, das war, glaube ich, nochmal ein anderer, oder? Nee, das war derselbe. Okay, alles klar. Kugelblitz heißt das Blog. Ich weiß nicht mehr, wie der junge Mann hieß. So, und dann gibt es dann hier schöne Statistiken der durchschnittlichen Sendungslänge von Mobile Max mit logarithmischer Trendline. Genau, also wer ihn schon immer mal interessiert hat, wie lang Sendungen in 10 Folgen sind, hier lässt sich das wahrscheinlich heute schon ablesen. Unglaublich. Guck mal, hier gibt es die Zeitrechnung Before Huckel und Since Huckel.
Ja.
Die Sendungslänge hat aktiv zugenommen. Huckel.
Da möchte ich auch sein, ne?
Liegt das an dir?
Sicher. Ja. Also mehr.
Ich verlinke das mal, dann könnt ihr da mal klicken.
Verlinke das mal.
Dann habe ich das endlich mal raus aus meiner Liste.
Ich habe keine neue Software seit dem letzten Mal, das kannst du doch gar nicht. Ist ja unglaublich, außer Laien.
Ich habe mir auch dieses Navigon dann übrigens gekauft.
Ja, so, und das habe ich mir schon gedacht.
Das taugt, durchaus. Das kann man echt gebrauchen.
Du hast ja mit Laien noch nicht viel rumgemacht. Hätte mich ja noch interessiert, wie denn so dir das QuickTime jetzt ohne QuickTime 7, hast ja letztes Mal gesagt, dass ohne QuickTime 7 geht ja eigentlich gar nicht.
Ich habe hier noch QuickTime 7.
Hat er dir doch noch,
Ich weiß nicht, wie der, also zumindest bei meinem Upgrade hat er das jetzt nicht weggeschmissen.
Okay.
Also das.
Und es läuft auch noch.
Macht den Eindruck. Also funktioniert genauso scheiße wie vorher, sag's mal so. Also, was heißt scheiße? Ich meine, es ist überhaupt noch in der Lage, wichtige Sachen zu konvertieren. Deswegen haben sie es jetzt nicht komplett rausgenommen. Aber was ich erstaunlich finde, ist, dass ich eigentlich bei Snow Leopard haben sie dieses QuickTime X gepriesen.
Mhm.
Und es macht so den Eindruck, als ob unter Laien sich genau nichts geändert hat.
Ja.
Oder?
Also jedenfalls nichts Weltbewegendes, ja. Brauchst du Strom? Nee. Suchst du.
Noch so ein Dingskabel hier, so ein iPhone-Dings.
iPhone-Dingskabel?
Ja, ich habe eins in meinem Rucksack. Redet einfach weiter, ich habe schon.
Okay. Nicht bei armen Leuten, ne? Wir hätten hier auch noch Kabel gehabt.
Wartet mal.
Hätte auch noch Kabel gehabt.
Ich habe auch Kabel.
Na gut.
Ich nehme lieber mein eigenes.
Naja.
Wer weiß, was du da für Sniffer mit drin hast.
Ach so, 50 Euro
ich habe euch unterbrochen, ihr wart gerade dabei, ich habe zugehört. Also jetzt musst du weiter erzählen.
Ja, wir haben eigentlich nur festgestellt, dass sich nichts geändert hat bei QuickTime.
Bei QuickTime war es so.
Ja. Wobei, bei QuickTime muss ich halt auch sagen, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich mich da jetzt darüber freuen soll oder nicht. Also ob ich darüber traurig sein soll, dass sich nichts geändert hat. Ja. Oder ob ich mich nicht lieber freuen sollte darüber, dass sich nichts geändert hat.
Mhm. Ehrlich gesagt, seitdem es Employer Extended gibt und VLC und so, ich hab den irgendwie nie wieder gebraucht.
Was?
Irgendwie habe ich es aufgegeben, doch schön Hardware beschleunigt mit QuickTime meine Movies zu gucken.
Du redest vom QuickTime Player.
Ja.
Ja, ich rede ja von QuickTime, dem Subsystem.
Ja.
Ja, und was hat das mit VLC zu tun?
Na, ich brauche keinen QuickTime Player mehr.
Weil VLC schöne Filme abspielen kann.
Ja, inzwischen. Also entweder VLC oder M-Player. Einer von beiden kann es dann immer.
Also das ist eigentlich auch echt schade, dass das mit diesem QuickTime immer wieder doch aufs Neue mal wieder ein Schmerz ist und man doch immer dann wieder auf sowas zurückgreifen muss.
Was mich, also eigentlich hat sich ja was geändert, weil es gibt ja jetzt, ich blick das halt noch nicht so ganz durch, ich habe auch diese ganzen Developer-Videos von der Konferenz noch nicht durch. Hat sich das eigentlich von euch jemand mal schon gegeben so ein bisschen?
Ich habe meinem Kumpel, der auch hier Kabel in der Zeit habe ich gesagt, klick mal alles. Und dann hat es irgendwie ordentlich stundenlang gesaugt. Ich glaube, das hat auch immer mal abgebrochen, er ist noch dabei, aber der macht das alles für mich und dann kriege ich demnächst mal so einen 50-Gigabyte-Batzen und dann habe ich das alles.
Ja, na, ich habe mir ein paar Sachen schon mal angeschaut.
Ja, ich habe mir dieses Arc angeschaut. Dieses Retain Release.
Ach so.
Also diese Garbage Collection Ersatz, was heißt Arc genau? Auto.
Automatic Reference Counting.
Genau. Das ist eigentlich ganz cool. Also, das hat ja Syracuse ja auch nochmal geschrieben, dass sie das Garbage Collection weglassen, höchstwahrscheinlich, dass es so ein bisschen den Bach runtergeht. Jetzt schon, gibt es ja noch nicht so lange. Und weil auf dem iPhone gab es das ja auch nie. Und das sorgt halt dafür, dass man erstens nicht nur weniger Code schreiben muss und viele, die halt neu einsteigen, die mit Retain und Release auch nicht so klarkommen. Hier, der Max meint es ja auch schon, das wäre ja irgendwie, müsste er erstmal lernen und das ist ja das irgendwie doch nicht so einfach. Ich habe es irgendwie schon eigentlich ganz gut drin, deswegen mich stört es eigentlich nicht, aber der Vorteil von diesem Arc ist, dass sie dadurch auch, der Compiler kann halt bestimmte Sachen gleich wegoptimieren. Also in manchen Fällen muss man einen Retain machen, aber gleichzeitig wieder so ein Auto-Release, wenn man jemand anderem ein Objekt geben will, um das man sich aber selber nicht mehr kümmern möchte. Da muss man immer so Retain und Auto-Release machen, was ja eigentlich so ein bisschen Counter, also du erhöhst den Zähler, und um ihn dann auch im Auto-Release-Pool wieder eins freizugeben. Und das kann der Compiler jetzt alles gleich für dich automatisiert machen und dann auch noch ein Stück schneller. Das heißt, wenn die jetzt ihre dicken Programme irgendwie mit diesem Arc irgendwie compilen, dann könnte noch schon nochmal einen kleinen Speed-Gewinn geben.
Aber ich
Speed-Gewinn?
Hm? Ja, meinte der Syracuse.
Weil sie es halt mehr so native implementieren, und weil der Compiler halt, wenn du mehrere hast, die logisch eigentlich zwar schon so sinnvoll sind, aber sich gegenseitig aufheben, weil es geht halt nun mal nicht anders, dann macht der Compiler die halt gleich alle weg. Und dann sind sie gar nicht erst da. Und vor allem kann er sie halt gleich native und schneller machen, und weil so, wenn du die hinschreibst, dann sind das ja immer Methoden, die da, oder Messages, die da gecallt werden, und so kann der Compiler da gleich richtig irgendwie Low-Level-Code irgendwie das ein bisschen optimaler irgendwie gleich machen.
Ja, aber heißt das, dass man jetzt überhaupt gar keinen Speicher, also sich verhält wie Garbage Collection, weil es invisible ist,
ja,
aber keine Garbage Collection ist?
Genau. Sondern es passiert genau in dem Augenblick, weil der Compiler das für dich beim Bauen genau gleich an die Stelle da reinsetzt, weil er merkt, du brauchst es da nicht mehr.
Also er schreibt sozusagen hin, was du eigentlich schreiben müsstest, nur macht das besser und optimiert es im Zweifel sogar gleich weg. Also ich mache
es quasi über automatische Code-Analyse.
Nee, nicht ganz, weil die wäre zu langsam. Der macht es ein bisschen strikter. Aber schon so nach festen Regeln, weil es gibt ja schon so ein Regelwerk, nach dem man Release und Retain so benutzen sollte, und nach genau dem Regelwerk macht das aber halt noch viel penetranter, als der Mensch das so machen würde, sondern der hält sich genau daran. Das heißt, wenn man auch davon abweicht, dann musst du ihm auch irgendwie Tipps geben, wie er das hinzukriegen hat. Also er kann nicht alles. Also wenn es hier halt so ein Kreuzverweise gibt, genau das, ja, das, was eine Garbage Collection ja kann, die aber auch ein bisschen Zeit bräuchte, um es rauszufinden und so weiter, auch wenn es vielleicht alles voll schnell geht natürlich, aber wenn du da mehrere von hast, dann dauert es halt auch Zeit, und das kann das Arc halt nicht, weil das würde beim Kompilieren zu lange dauern. Da musst du ihm dann irgendwie so mit Weak Reference oder ja mit, wie war es, Weak Reference Counting oder weiß ich nicht was, muss ihm jedenfalls so einen Tipp geben, dass er weiß, dass er den einen mal schwach auflöst, damit sich der andere dann löst und damit es dann überall durchklingelt.
Aber der Syracuse meint ja auch noch, dass auf der einen Seite, also das ist ja das zweite große Ding, was er beklagt, ja, dass Apple da immer noch mit diesem Objective-C rumdingelt und jetzt nicht mal so den Schritt auf noch vielleicht doch nochmal eine modernere Sprache wagt, aber auf der anderen Seite hat er auch gemeint, dass sie halt dadurch, dass sie keine Garbage Collection haben auf dem iPhone und so, wahrscheinlich auch eine ganze Ecke Batterie sparen oder zumindest mehr Performance aus ihren Apps rauskitzeln können.
Kommt denn dieses Automatic Reference Counting jetzt auch in iOS?
So war es, wie ich es verstanden habe, weil was ich zuerst gehört habe, ist, dass es jetzt mit iOS 5 kommen soll. Und wenn es denn damit kommt, dass aber auch man seine Apps, die man für iOS 5 baut, dass man die auch genauso für iOS 4 bauen kann und das dort auch funktioniert, weil es ja eine Compiler-Geschichte ist. Das heißt, die Libs, die man benutzt, die müssen dieses Arc gar nicht haben, sondern es ist ja, der Compiler setzt für dich ja, wenn du da vorher Retain hingeschrieben hast und das jetzt nicht mehr machst, dann macht der Compiler ja da für dich das Retain. Das heißt, der Code, das wird ja trotzdem retained oder released. Also das codemäßig sieht das alles genauso aus wie vorher. Vielleicht ein bisschen optimierter, aber es sieht genauso aus. Und deswegen geht's halt auch für das alte.
Okay, aber die Programme müssen halt neu gebaut werden, das ist klar.
Ja.
Aber du compilst einfach nur neu.
Hm. Genau. Naja, und du kannst alle Retains und Releases, kannst du einfach alle rausschmeißen, einfach mal so komplett. So wie du es bei der Garbage Collection wahrscheinlich auch gemacht hast. Und wenn du nicht irgendwelchen komischen Voodoo machst, und dann ist ja eh immer schon so ein Zeichen dafür, dass irgendwo was nicht ganz so optimal ist, dann ja, baust du neu, schmeißt die alle raus und dann ist gut.
Und dieses Argument so, ne, da wo sonst die JVM und so fleißig Garbage collected und irgendwie noch ziemlich viel nebenher tun muss, um da alles so clean zu halten, das musst du dann mit deinem schön hart kompilierten C, das kann dann einfach so vor sich hinlaufen und wird nicht von irgendeinem Garbage Collector unterbrochen und verbraucht nicht mehr Strom oder bremst die Performance und so.
Und du hast auch nicht ja diesen Treppeneffekt, dass irgendwie der Speicherverbrauch so ansteigt und dann nach irgendwie, weiß nicht wie viele Sekunden, legt die Garbage Collection zu und dann sinkt er wieder so sägezahnmäßig, dass es immer so steigt und zack.
Wobei es
dann so schön gleichmäßig passiert.
Wobei es ja auch dann die inkrementellen und die generativen Garbage Collectoren und so weiter gibt, die alle so ein bisschen das pfiffiger machen, aber es kostet halt auf jeden Fall Performance.
Ja.
LLVM, das ist wirklich die geile Sau. Da hat sich Apple echt was eingekauft. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich echt einer der goldensten Projekte, die sie je aufgenommen haben, ihrer Firma.
Ja, hat ihnen schon einiges gebracht wahrscheinlich.
Ja, und also nicht nur Performance, so, Compiler wird schneller, Compilen wird schneller, aber auch eben
Code wird schneller.
Code wird schneller, Code wird einfacher.
Das ist schon cool, wenn man im Xcode jetzt schreibst irgendeine Zeile hin, die ist gleich natürlich sofort rot, weil du noch das Include oben nicht hingeschrieben hast, weil da hast du ja falsche Reihenfolge programmiert. Und dann gehst du oben hin und schreibst dann Include hin und dann geht unten gleich das rote Kringelchen, geht gleich wieder weg. Dann merkt das Include ist ja jetzt da, also stimmt der Code jetzt auch. Das ist schon cool. Also
so Realtime-Syntax-Checking und Syntax-Compiler-Checking. Das ist, und es ist vor allem nicht ein separater Code in Xcode, sondern es handelt sich um denselben Code, den der Compiler auch verwendet, weil du ihn jetzt mit BSD-Lizenz auch da einbauen konntest, was halt vorher mit dem ganzen GNU-GPL-Kram halt nie ging. Konntest du halt in kommerzielle Produkte nicht einbauen. Schon krass. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, ich guck mal.
Auf den Mutti-Zettel.
Wollen wir noch über Google Plus reden?
Nee.
Nee? Nee.
Das ist doch das neue Google Wave, oder?
Ist nicht ganz so schlimm.
Immerhin hat ja, und das ist ja natürlich die Nachricht für uns Mac-Freunde, hat ja der Andy Hertzfeld da ja sein Designerhändchen scheinbar kreisen lassen. Ja, mit diesen Wortspielen bin ich besonders gut. Und
der Andy Hertzfeld, wenn du den mehr wissen willst, dann muss man irgendwie bei folklore.com mal klicken, ne? So hießen die doch. Ork, okay. Und dann weiß man mehr.
Auf jeden Fall muss man, also wenn man was zu Google Plus sagen kann, dann ist es zumindest mal so das erste Mal, dass so ein Google Web App mir ästhetisch gefällt, ja, also nicht dieses Babyblau und nicht überall dieser, weißt du schon, diese,
ja,
dieses,
ja,
Gebimsel, haben, dieses Interface-Gebimsel, die haben da schon echt aufgeräumt, also ist schon sehr, sehr clean und slick eigentlich.
Ja, sie haben, das stimmt, also sie haben wirklich ihre Optik signifikant verbessert.
Ja.
Across the line. Und mir, und ich finde auch, also ich habe noch nicht so viel mit Plus gearbeitet, dass ich jetzt wirklich da schon zu einem abschließenden Meinung gekommen wäre. Es ist auf jeden Fall ein verdammt kluger Schachzug von ihnen, weil sie eigentlich Plus ist für sie, ist gar nicht mal so, also am Anfang habe ich echt gerätselt, was es mit diesem Plus 1 so auf sich haben soll. Und dann kam das raus und Google Plus, da habe ich mir so, ist hier nichts Besseres eingefallen oder was? Aber dann habe ich es irgendwie verstanden. Google Plus ist halt
das
gar nicht so sehr ein eigener Dienst, sondern es ist ein weiteres kleines Bauteil, was ihnen aber die Möglichkeit gibt, alle ihre Dienste zu vereinheitlichen und unter ein Dach und unter einen schwarzen Balken zu stellen. Und das macht an der Stelle wirklich verdammt viel Sinn. Egal welchen Google-Dienst du benutzt, du hast immer deine Update-Count da oben und so, du wirst immer wieder darauf hingewiesen. Also die Einbindung des Users, des Nutzers von Google, die ist halt enorm angestiegen dadurch, und das Plus an der Stelle ist eben auch noch so dieses Bloggen können ohne Blog ist halt jetzt auch gleich mit dabei. Du schreibst das halt einfach irgendwo da rein und du kannst es eben öffentlich oder teilöffentlich veröffentlichen. Soweit ist das irgendwie alles ganz findig. Und dann ist es ja gleich so als Facebook Konkurrent hingestellt worden, und der Vergleich drängt sich natürlich auf, weil das ganze Design dieser Timeline so ähnlich ist. Und weil es ja auch so eine Art Freunde-Ding gibt durch diese Circles. Aber es ist ja eigentlich was ganz anderes. Das ist ja eigentlich eher, es ist ja eigentlich eher wie Twitter, dass es auf einem Follower-Modell basiert. Du folgst anderen, die dir aber nicht zwangsläufig folgen müssen. Es gibt zwar mit dieser, wie heißt das, Inbox oder Incoming, ja, also schon die Möglichkeit, Leuten, die dir folgen, da kannst du auch reinschauen, wenn du wissen willst, was die Leute sagen, die dir folgen, aber denen du nicht folgst. Das ist auch ganz interessant. Das ist, sowas gibt's nicht bei Twitter. Ich kann nicht eine Timeline aufmachen, die aus Tweets besteht von Leuten, die mir folgen, aber von denen ich gar nicht, denen ich nicht folge. Ja. Das ist sehr interessant, um Leute zu entdecken, um da mal so reinzuschnuppern und zu gucken, was ist denn da so, und dann wieder neue Verbindungen zu finden. Aber wo ich überhaupt nicht überzeugt bin, das sind diese Circles.
Ja.
Das ist so ein Nerd-Ding. Das ist so genauso wie bei Diaspora mit diesen komischen Aspekten, und das ist so eine obskure Privacy-Simulation, die eigentlich Quatsch ist, weil...
Versteht auch keiner. Die meisten schmeißen alle in einen Circle und dann ist gut.
Genau, vor allem du kriegst das nicht gemanagt, ne? Ich meine, du, klar, du wirfst am Anfang, wirfst du irgendwelche Leute rein, aber dann weißt du nicht mehr, wer war jetzt in welchem Circle, wer ist noch nicht in welchem Circle. Du hast gesagt, gut, das könnte man theoretisch jetzt alles noch nachrüsten mit großen Matrix-Vergleichstabellen oder für jeden User kriegst du irgendwie angezeigt, wo er noch nicht drin ist und so. Aber ich glaube, dass das einfach, das kriegt man nicht skaliert. Das ist dasselbe Problem, habe ich schon so mit Einladungen verschicken und Adressbuchgruppen und sowas. Irgendwann verlierst du diese Gabe, rauszufinden, wer noch in irgendeiner anderen existierenden Gruppe auch noch rein sollte. Ja, also irgend so eine Methodik, die dir dabei hilft, das zu machen. Und wenn man das dann mit Twitter vergleicht wiederum, und so, dann, ich meine, dass es hier irgendwas privat wäre, ist ja eh Quatsch. Es ist öffentlich und ich will ja was öffentlich kommunizieren. Und diese Circles geben mir im Prinzip die Möglichkeit, dass ich sage, okay, das ist jetzt aber, keine Ahnung, jetzt mache ich hier so Apple Nerd Talk. Ja. Und das möchte ich gar nicht, dass das jetzt nicht jeder liest. Aber gar nicht so sehr, um es zu verhindern, dass es irgendjemand sieht, so im Sinne von Datenschutz oder Privacy oder wie man das auch immer nennen möchte. Sondern es ist eher, ich würde es gerne vielen Leuten ersparen, um ihn nicht auf den Sack zu gehen.
Ja, wie zum Beispiel hier Maha, wenn er immer über seine Bahn twittert oder so.
Genau, wobei Maha hat es halt dann eigentlich gelöst mit Maha im Zug, dass er noch so einen zweiten Twitter-Account hat. Wem haben wir das zu
verdanken?
Ja, aber wenn dir? Ja, sehr gut.
Ich habe mich beschwert.
Ja gut, aber er hat genau
das... Tut mir aber fast wieder ein bisschen leid, weil eigentlich müsste ich das tausenden Leuten sagen und das kannst du ja auch nicht machen, dass alle Leute, nur weil ich da keinen Bock drauf habe, irgendwie tausende Persönlichkeiten anlegen. Weil das bringt es ja irgendwie auch
Pavel
nicht.
Pavel müsste so einen Piraten, obwohl hat er sich auch gerade schon sehr gemacht.
Ja, das müsste Maha dann eigentlich auch machen.
Ja, genau, so. Das also müsste auch die Piratenpartei Maha geben und so.
Ja, aber was bleibt dann von Maha übrig?
Genau, da kommen wir jetzt auch auf den Punkt. Ich hab diesen Gedanken eigentlich schon von Anfang an gehabt, dann ist mir allerdings jetzt MS Pro zuvor gekommen, der einen sehr großartigen Blogpost...
Ich finde diesen Nick nicht gut.
Welchen Nick?
MS Pro.
Findest du nicht gut?
Nee, das klingt wie irgendwie so ein Microsoft-Produkt.
Ja, der Vergleich drängt sich auf, ja.
Also,
kann ich aber nicht ändern.
Das ist doch kein Nick.
Ja,
wie heißt denn der richtig?
Der heißt MS Pro.
Nee, wie heißt denn der richtig? Komm, sag doch mal. Raus mit dem Klarnamen.
Was?
Der ist doch bestimmt auf Facebook, oder? Also ich bin dafür, ihn beim Klarnamen zu nennen, bis er es eingesehen hat und sich einen ordentlichen Nick besorgt hat.
Michael Seemann heißt er und der macht ja auch mit seinem Klarnamen auch kein großes Geheimnis, auch wenn er generell...
Michael Seemann Pro, ja.
Ist ja nun auch wirklich völlig egal. Auf jeden Fall hat er diesen Punkt gebracht, den ich auch finde. Ich schaue gerade nochmal nach.
Findest du den nicht, wa?
Was war denn das in seinem... Der schreibt immer so viel. Ach, wo ist denn dieser Blogpost? War das überhaupt hier? Ich weiß jetzt gar nicht, wo er das geblockt hat. Aber schreibt er so viel? Ich weiß gerade nicht mehr, wo es... Wie auch immer, auf jeden Fall, eigentlich muss man es umdrehen. Stell mal vor, es gäbe bei Twitter die Möglichkeit, mit einem Tweet zu sagen, in welcher Kategorie man jetzt twittert. Verstehst du? Ich will gar nicht all die Leute einsammeln, in irgendeine Gruppe reintun, um sie da dann zu bespaßen, weil ich meine, dass das ist, was sie interessiert. Ich kann denen nicht sagen...
Aber wo darf ich die Text erfunden?
Ja, aber Tags sind nichts, was auf mich bezogen ist, sondern Tags sind etwas, was auf alles bezogen ist.
Ja.
Ja. Sowas wie eine Konferenz oder so. Aber ich würde einfach eher sagen, angenommen, ich könnte meinem Twitter-Profil sagen, ich rede entweder über was auch immer.
Züge.
Über Apple. über Podcasting,
ja,
über Discordianismus oder über perverse Scheiße. So, ja. Und wenn ich jetzt tweete, könnte ich irgendeins von diesen Labeln oder auch mehrere auswählen und sagen, dieser Tweet ist jetzt perverse Scheiße. Und den Tweet kriegen halt nur die Leute in die Timeline, die mir halt mit,
folgen in der perversen
die mir entweder
Scheiße.
Und dann ist mir egal, worüber du schreibst, ich lese alles, ja, oder mich interessiert jetzt nur die perverse Scheiße. Weil es gibt Leute, bei denen interessieren mich bestimmte Aspekte, aber andere Aspekte interessieren mich gar nicht. Also ja, zum Beispiel bei dieser Gruber, ja, Daring ja. Fireball, würde der sowas haben, der hätte halt zwei Kategorien. Das eine ist Apple, das andere ist Baseball.
Ja.
So, ja? Und Baseball interessiert mich nicht.
Aber er hat doch zwei.
Zwei was?
IDs bei Twitter. Das hat einmal Daring Fireball und einmal hat er sich selbst als Gruber. Und als Gruber habe ich ihn einfach nicht genommen.
Ja gut, er ist jetzt nicht so der Twitterer, der nutzt, glaube ich, Twitter mehr, also nicht so sehr als öffentlichen Kanal. Da ging es mir jetzt nur ums Thema. Aber wie auch immer. Oder bei dir, Dennis, gibt es ja auch, na okay,
verstehe.
Nicht so vielseitig. Ne?
Ich versuche halt, meine Menschen zu schonen.
ZFS
ja, das,
oder
das
diesen Bitcoin.
Digitalen
genau,
Dreck, den macht ja keiner
genau, das versuche ich auch. Aber Google Plus hilft mir nicht, meine Mitmenschen zu schonen.
Ja.
Ja.
Ja, und es hilft mir auch nicht, die unterschiedlichen Aspekte von Leuten einzusammeln. Und von daher bin ich mir gar nicht so sicher, ob Google Plus jetzt so kolossal irgendwas ablösen wird.
Also das, so der Mehrwert bietet sich momentan noch nicht aus.
Genau, weil gegenüber Twitter ist es schon wieder so viel Spam. Das, diese langen Texte kann man ja auch als Vorteil sehen. Kann man auch als Nachteil sehen.
Ja.
So eine Twitter-Timeline kriege ich irgendwie besser durchgeraucht. Und diese iPhone-App, die sie da rausgebracht haben, naja.
Also, wie du ja auch heute, glaube ich, twittertest oder gestern, dass du eher ein Twitter-User immer noch bist, geht mir eigentlich auch genauso. Also, diese Facebook und diese Social Networks ansonsten, damit kann ich auch nur wirklich sehr eingeschränkt was anfangen und der Mehrwert, außer dass man halt mal gucken kann, ja hier mit der bin ich oder mit dem bin ich mal zur Schule gegangen, ach die sehen ja lustig aus jetzt heutzutage, so solche Geschichten, die man da prima machen kann, so alte Schulfreunde stalken, ja, ansonsten mache ich da eigentlich auch nichts Sinnvolles. Aber
jetzt weiß ich, wie ich diesen Blogbeitrag finde. Den suche ich einfach über Flatter.
Ah, auch schön.
Von mir geflattert, weil die wirklich interessanten Sachen, die flatter ich. Ah, auf Kontrollverlust.net. Genau, jetzt gucke ich gerade mal, wie er das genannt hat. Channels nennt er das.
Ja.
So könnte man das
nennen. Hatte ich auch schon auf den Lippen, aber du hast mich nicht zu Wort kommen lassen.
Hm.
Ach übrigens, wenn du den Gruber nicht gelesen hast, dann würde dich vielleicht auch noch interessieren, dass du im Activity Monitor ein neues Tab hinzufügen kannst.
Ach, den Gruber habe ich gelesen.
Syracuse.
Im Activity Monitor ein Tab.
Da kannst sofort. Du einen neuen Reiter klicken, nämlich erst oder zwei sogar. Du kannst Sudden Termination und Sandbox Reiter anklicken, dann siehst du, welche Apps Sudden Termination unterstützen.
Warte mal, wie was Reiter? Was für Reiter?
Na hier, Activity Monitor, oben die,
da, wo man auch sieht,
die Spaltentitel.
Wo man sieht zum Beispiel, ob dein Programm 64-Bit ist oder nicht oder wie viel CPU es gerade verbraucht.
Klicken.
Ja, Rechtsklick auf die Spaltentitel.
Hier da oben, da wo blau ist.
Und da kannst du dann sehen, wer zum Beispiel Sudden Termination und Sandbox schon unterstützt.
Ah.
Oder
unterstützt.
Wer gesandboxed läuft. Das ist bei mir gar nicht so viel.
Mhm.
Bei einigen sehr viel OS X-Zeug, logischerweise. Und sehr wenig, also eigentlich null andere Sachen momentan. Aber bei mir laufen auch keine Apps aus dem Store gerade. Ja, also da geht auf jeden Fall noch einiges. Und Sudden Termination ist halt, glaube ich, das, wo dann das macOS sich entscheiden kann, halt mal eine App zu killen.
Ja. Das ist auch das, wo man sieht, dass iTunes jetzt tatsächlich als 64-Bit läuft, unter Lion.
Ja.
Nicht unter Snow Leopard.
Tja.
Was heißt denn das? Heißt das, dass iTunes jetzt Coco ist?
Ja.
Muss ja.
Muss ja, ne?
Das Carbon, haben die jetzt noch Carbon immer noch?
Nee.
Nicht für 32, also nur für 32-Bit.
Ja.
Ihrer eigenen Aussage nach. Wieso merkt man dann da nichts von?
Weil es immer noch scheiße ist.
Wieso? Ach nee,
iTunes. Und Adium ist immer noch irgendwie 32-Bit, können die gar nichts? Also ich meine.
Kann man das nicht einfach 64-Bit bauen? Nee, die Le Purple kann wahrscheinlich. Nee, das kann nicht sein.
Hallo? 2011.
Aber wenn wir in den Chat gehen und sagen, hier, Irk, Freenode, Adium und dann...
erstmal so, so fefermäßig erstmal den Kanal weglachen.
32-Bit, really? Roffel. Wieder rausgehen.
Ja. Nee, wir müssen schon den Original-Fefer da reinschicken.
Nerd-Späße.
Das wird sonst nichts.
Nein, wir können jetzt iChat benutzen. Wir haben uns ja letztens von Tim und so erzählen lassen, dass iChat ja eigentlich auch kein schlechter Client ist.
Was?
Ist da eigentlich was Neues passiert unter Lion?
Mit iChat? Nee, bei iChat.
Und warum gibt es kein iMessage auf Lion? Was ist denn das für eine Scheiße?
Ja, das haben wir auch schon beklagt. Das
hatten wir ja schon.
Ja.
Aber das hält uns ja nichts davon ab, nicht nochmal dreimal drüber zu sprechen.
Nee.
Ja. Haben wir eigentlich schon über Online-Backups gesprochen?
Ich könnte noch was zu Audio sagen.
Gibt es ja eigentlich neue Podcast-Software?
Was? Achso, oh, wo du gerade iChat sagst.
Ja.
Da ist mir noch was aufgefallen.
Mhm.
Und zwar ist mir aufgefallen, Moment, ich sag dir gleich, was mir aufgefallen ist.
Das ist jetzt übrigens die Brotkrumen-Sektion in Mobile Max.
Ja, genau.
Jetzt noch schnell alle reindrücken.
Ja, es gibt jetzt ein neues Kontrollpanel oder es ist irgendeins, was mal was wohl vorher nur Mobile Me war. Ich weiß nicht so ganz genau.
Dieses Privacy-Ding.
Nee, Mail, Contacts so and Calendars. Nee, es ist nicht Mobile Me, sondern es ist.
Alles.
Gab es das vorher schon?
Nee.
In irgendeiner Form? Warte mal, ich vergleiche mal hier kurz mit Schneelehrer. Gott. Falsches Tool gestartet.
Jabba, jabba, jabba.
Nee, das ist neu. Und da sind jetzt alle Logins zusammengefasst. Unter anderem auch meine iChat-Logins.
Mhm.
Also alle Accounts.
Mhm. Ja, ja, ja.
Quasi and other Apps. Ich frage mich, ob man jetzt auch als Other-App in der Lage ist, sein Account-Setting
soll ja so sein.
Panel da.
Das wäre natürlich dann auch sehr sinnvoll, wenn sie das auch als Mac-App-Store-Requirement machen, dass du, wenn du irgendwie Accounts im Internet machst, dass du die da auch eintragen musst, ne?
Wie blöd.
Ja, Single Sign-On für Apps oder wie?
Ja, nee, nur, dass man so seine ganzen Accounts und wo man so Accounts eingerichtet hat, nicht über 1000 Tools verteilt. Ja.
Aber gehören nicht eigentlich in die Keychain rein oder so?
Mhm. Naja, du kannst.
Die Passwörter gehören in die Keychain, aber die Einstellungen dazu, was da noch alles dazugehört, zu also zentralisieren,
halt hier
ist
hier zum Beispiel, wenn du einen Ansatz. Google Mail-Account hier drin hast, kannst halt sagen, der soll jetzt mit iCal verschrobelt sein und dann kannst du aber auch sagen, ich will auch GTalk mit iChat verknüpfen und Gmail mit Mail-Up. Oder das halt auch wieder ausschalten. Dann
Und irgendwie Twitter-Support gibt es auf Lion auch nicht, gibt es dann auch nur bei iOS 5, ja?
Mhm.
Ja, habe ich zumindest hier nichts gesehen. Ist ja
noch nicht so richtig verheiratet alles?
Nee.
Finde ich jetzt aber auch nicht so schön.
Aber sie sind ja auch erst auf dem Weg zurück zum Mac. Also da kommt noch mehr.
Weg ist das Ziel, genau.
Da kommt noch mehr. Ja.
So.
Und Delta-Updates für Xcode, gibt's das schon?
Ja, sollte eigentlich, oder? Dass man nicht, zum Beispiel, wenn man irgendwie Riesenprogramme installiert oder selbst baut, wenn man Developer ist, dass er nicht immer alles rüberschiebt, sondern nur noch irgendwie die Deltas. Ja, habe ich aber auch noch nicht gesehen.
Apropos Twitter. Tweetbot. Ihr wisst schon.
Mhm.
Mein Client, Twitter-Client of Choice auf iOS hat jetzt auch Push-Notifications. Am Anfang hatten sie das ja nur für die ersten 1000, die kamen.
Okay.
Und dann twitterten sie irgendwie gestern, dass sie ja von Twitter irgendwie nochmal, ich hab's nicht ganz verstanden, sie schrieben irgendwas von 100.000 lalala freigegeben bekommen haben, wie auch immer, irgendwelche Kapazitäten. Und ja, jetzt habe ich das auch. Jetzt habe ich die Twitter abgelöscht auf meinem iPhone. Da, da, da. Kann ich nur empfehlen. Tweetbot, immer wieder geil. Ist einfach mal wirklich die Twitter-App of choice. Und solange Google Plus nicht irgendwas Ähnliches bekommt, ist das nicht zu benutzen. Also diese ganzen Web-Optiken so auf dem iPhone, das ist es irgendwie nicht.
Ja.
Das will ich nicht. So, jetzt ist die Luft aber auch raus langsam hier
aber aus dem echt.
Programm, oder?
Haben wir die 4 Stunden schon voll, ja, ne?
Wie viel haben denn durchgehalten überhaupt?
Wir sehen nicht.
Nach dem Reconnect gab es ja einen Hörer-Drop.
Glaube ich sofort. Ja, ich weiß nicht, ob ich bei Ladiocast bleiben sollte oder ob hier irgendwie das Alice merkt, dass ich das bald kündigen möchte. Also, ein bisschen unklar.
Tja, also angeblich sind es noch so um die 200.
Wirklich.
Tapfer.
Tapfer. Na, bei uns hören ja auch manchmal noch ein paar Leute beim
Schlafen.
Ja, nee, es gibt ja Leute, die hören das ja auch gerne.
Komm,
ja auch
mach mal hin. Klick mal nochmal auf dem Soundboard den Donner oder dieses Flash-Jingle, dann wachen sie nochmal alle auf.
Kommen jetzt die 4 Stunden zusammen?
Habe ich eigentlich noch irgendein letztes Lidl hier irgendwie? 4 Stunden? Ich hoffe nicht. Nö, nö, nö. Doch, doch, doch. Haben wir pünktlich angefangen? Nicht ganz. Na, mal fast voll. Ist das wichtig? Nö, ne?
MS
Nö.
Pro ist in unserem Chat.
Wirklich?
Wie heißt er? Matthias? Wie? Michael?
Micha Pro.
Seemann. Michael Seemann.
Micha Wohl. Pro nennen wir ihn jetzt immer.
Micha Pro, das okay. Micha Pro, damit kann ich mich auch anfreunden.
Ja. Was ist denn das?
Da, hier, so M. Ach nee, MB Pro. Mist, ja, habe ich mich voll verlesen.
Das ist MacBook ja, Pro, Mann, was Alter. Da chattet.
Ah.
Nee. Ich glaube nicht, dass der sich hier für unseren Quatsch so interessiert.
Wie unseren Quatsch?
Und dann
Epic-Quatsch. Aber ich lerne jetzt auch segeln, ne? Und habe ja dann natürlich standesgemäß deinen Podcast zum Thema Segeln gehört.
Aha.
Und da habe ich ja auch erfahren, dass man dann auf dem Segelboot, wenn man dann so alleine über die Meere schippert, prima Podcast hören kann. Und da ist bestimmt so eine heitere Sendung wie Mobile Max auch genau das Richtige.
Bestimmt.
Ja.
Also für so eine Weltumsäbelung müssen wir eigentlich noch so einiges nachliefern, ne?
Ja, aber so 4-Stunden-Sendung, also ich meine, da hast du an einem Tag 6 Sendungen und dann kannst du ja auch noch schlafen zwischendurch.
Stimmt. Kannst du komplette Archive weghören.
Und dann kommst du an und weißt voll Bescheid. Also hast du noch richtig was
gelernt. Wenn du es dir alles gemerkt hast und
ja
wenn das alles hören. Richtig war, was so gesagt wurde, was ja auch mal
kannst
so
du nach 3 Tagen, hast du alle durchgehört, dann kannst du ja von vorne anfangen.
Ja, wir haben jetzt, welche Folge ist das, 69?
Ja.
Ja.
Oh, der neue, da steht wieder
die Pornosendung eigentlich.
Steht wieder ein Jubiläum an. Nächste Sendung.
Nee,
Jubiläum,
was 70, denn? Nee.
70?
75 was? Werden überhaupt.
Ich will Schokolade.
75 vielleicht.
Kriegt Mobile Max eigentlich irgendwelche Sendungspräsente immer
ja,
noch?
Ja, zu Weihnachten aber nur. Und zu Ostern.
Grundsätzlich gab es das, es hat etwas abgenommen.
Oh, nee.
Also es gab
ich
etwas,
schon,
nachdem wir
totschmeißen
es gab finanziellen
Sendung.
Twitter, Pizza-Support.
Nee, das ist bestimmt so.
Heute.
Wahrscheinlich.
Ist
haben, weil,
jetzt
wir uns, nee, weil wir uns nie bedanken, weil Tim das immer seiner Familie oder Holgi zum Fraß vorwirft, ja, und wir das gar nicht sehen und gar nicht dazu kommen, uns dafür zu bedanken, denken die Leute, ach die...
Ja, das letzte, was wir bekommen haben, war zu Weihnachten eine Schokolade, die wir uns hier zu viert geteilt haben.
Lebkuchen.
Neulich kam halt mal diese ganze Kiste mit so unglaublich viel Schokolade, dann hat das hier für so Dauerbeschmatzungen von mehreren Podcasts gesorgt. Dann ist auch irgendwie erstmal gut.
Da haben wir aber nichts von bekommen.
Na klar.
Letztens?
Letztens, das zieht sich hier auch alles schon so ein bisschen. Wir haben jetzt schon wieder ein paar Sendungen weiter, das merkst du dir alles.
Also wir nehmen auch gerne 50 Euro Thunderbolt-Kabel oder sowas. Falls mal welche vom Laster fallen oder so, ihr wisst schon.
So als Battlespender.
Wink, wink, nudge, nudge. Say no more.
Gut.
Tja, wir müssen uns jetzt hier, glaube ich, mal verabschieden, ne?
Mhm.
Ja.
Gucken noch ein bisschen den Affen an. Oh Mann.
Aber wir sind echt auf den Affen gekommen.
Ja.
Oh Mann.
Es ist vorbei jetzt.
Ja. Siehst du mal, wenn du jetzt an meinem Audio-Network teilnehmen könntest, ja, dann, wobei du könntest sogar an meinem Audio-Network teilnehmen, aber du könntest halt deinem Programm nicht sagen, dass es auf den richtigen Kanal was schicken soll.
Außer ja, ich benutze Audio-Hijack Pro.
Virtuelle Devices, die man auch noch woanders irgendwie sozusagen mounten kann.
So iAudio.
Mit USB geht das ja auch inzwischen.
Virtuelle Audio-Devices, die man woanders
mounten zeigt jetzt kann? Doch mal den Affen.
Ja, dass
haben
du bei
doch
dir so ein virtuelles Ups, Device sorry. Erstellst und du kannst ja dann mir sagen, sonst wo es rauskommen soll. Als
ja, das ist ja
Ausgabe.
Genau das, was ich hier eigentlich mache.
Bei mir soll es sozusagen per Eingabe sein und es wird halt ja per Ethernet-Netz, wie auch immer, zu dir hin übertragen.
Ja, das macht ja hier mein Dante-Netzwerk, ja. Genau das.
Ja, siehst du?
Ja, das könnte ich sogar einrichten, nur dass es halt dann immer irgendwie pro Rechner...
Wir wollen ein AirDrop-Audio haben.
Nee, einfach ein Audiokanal, wo du drauf Dingsbums. Das können wir machen. Also, brauche halt bloß, ist halt der virtuelle Treiber ist halt lizenzpflichtig.
Da, Tim, guck mal, hier fragt jemand, wie man bei per PayPal spenden kann.
Wie? Na, das steht alles auf.
Also wir müssten unsere PayPal-Konten ja eigentlich auch nochmal veröffentlichen auf der Seite dann, Dennis, ne? Also auf unsere Flatter-Accounts.
Ich kann da schnell meinen Bitcoin reinschmeißen.
Bitcoin, Twitter-Accounts, Flattern.
Haben wir auf der MobileMax-Seite, sind wir denn da auch nochmal einzeln verlinkt?
Ihr seid da mit euren Twitter-Accounts auf jeden Fall verlinkt?
Weil wir kriegen ja, wir werden ja nicht reich von MobileMax, ne?
Nee.
Und
nur Tim fährt ja abends immer mit seinem Ferrari rüber zur anderen Seite.
Also man könnte auf der MobileMax-Seite auch mal hier die Herren Podcaster nochmal so auflisten, ja, jetzt wo ich dieses Ungetüm von MobileMax-Seite wieder
lese. Dieses Ungetüm, ja, alle meine Webseiten sind ein totales Desaster und alles soll konsolidiert werden. Ich komme bloß einfach mit der Zeit nicht hin. Und das ist das Problem. Demnächst soll eine Webseite mal alles in sich aufnehmen.
Oh Gott, das
und dann soll alles mal neu gemacht werden. Und
One Ring for all.
Wie das immer so ist. Und dann muss man aber auch mal wieder eine neue Sendung machen. Und da geht sie immer hin.
Aber irgendwo kannst du bestimmt unsere Twitter-Icons plus Flatter-Button mal hinkleben.
Dann könnte hier mal, wenn ich mal hier mal das Theme ändere, dann könnten wir hier einfach nochmal so eine Seite dazu hauen. Oder vielleicht gibt es das Theme auch her. Ich weiß nicht, das hat Max ausgesucht. Ich kenne mich hier mit dem nicht so gut aus. Ist noch so ein bisschen so ein älteres Theme.
Ja.
Aber eure Twitter-Accounts sind ja hier irgendwie fleißig zu beflattern.
Ja. Ich habe da schon irgendwie 30 oder so.
Darüber kann man ja ordentlich spenden.
Ja. Gut.
Wie auch über alle anderen Flatter-Accounts, die sich euch so ins Gesicht drücken. Aber wir wollen jetzt hier keine große Battle-Session starten, sondern euch alles Gute wünschen. Wie sieht's eigentlich aus mit MobileMax in der nächsten Zeit? Wird schwierig im Sommer?
Ja, ist ja in 2 Wochen oder wann geht ja auch das Camp los, kurz danach jedenfalls.
Ist das schon in 2 Wochen? Nee, in 3 Wochen.
In 3 Wochen, aber sind ja vorbereitet und sind ja schon ein bisschen
früher auf dem Acker. Aber wir kriegen vielleicht vorher noch eine Sendung hin, wa? Oder bist du früh da?
Na, ich bin ab dem Samstag da, also in 2 Wochen sozusagen, habe ich vor. Vielleicht sogar auch schon vorher, aber noch nicht so dauerhaft. Also müsstest du schon frühestmöglich Bescheid sagen, wann du denn so vorhast.
Na, dann einigen wir uns einfach gleich mal drauf.
Na, dann einfach Mittwoch in 2 Wochen da, oder? Dann, wenn wir sowieso unseren Termin hätten.
Ist der nicht Goldmund?
Mitten in der Woche?
Achso, weiß ich nicht.
Jetzt muss ich hier erstmal wieder mit diesem scheiß iCal, wo sich natürlich auch nichts gebessert hat.
Nee, und jetzt ist das in dieser Lederoptik, also das ist wirklich, also das iCal.
Ja, aber Adressbuch
aber
noch die gleiche Scheiße.
Also
jetzt, Kunstleder wolltest du sagen.
Aber angeblich kann man doch jetzt hier so durchscrollen, die Wochen.
Was?
In iCal. Habe ich doch gesehen irgendwo. Also wenn du jetzt auf Week gehst, dann kannst du jetzt die einfach so smooth durchscrollen, oder?
Was?
Ja.
Scrollen?
Mit 2 Fingern. Also gehst in iCal, klickst oben auf Week und machst mit deinen 2 Fingern...
Smooth.
Ja
gut, smooth, er springt immer noch eine ganze Woche weiter.
Ja, aber du kannst immerhin mal so einen Blick werfen auf die davor mit 2 Fingern, ne? Also kannst du schon... Immerhin ist es jetzt nicht so weit weg, so ein kompletter Page-Refresh, sondern ist so... Kannst du rüberschmulen? Kannst du ein bisschen zur Seite schieben?
Ich verstehe nicht, warum man nicht Zeit einfach als das visualisieren kann, was es ist. Nämlich ein endlos...
Die Spinnen bei Apple.
Klick mal auf Monat. Ja, klick mal oben auf Monat und dann swipe mal mit 2 Fingern nach links und nach rechts.
Ja, dann wird das Papier abgeblättert und so.
Ach du...
Ja, aber warum kann man nicht einfach mehrere Wochen gleichzeitig anzeigen? Das verstehe ich einfach nicht.
Also ihr habt ein iPad und Phone, oder?
Ich will einfach die Wochen...
Die haben ja einen Ratter.
Durch, verstehst du, einfach Wochen, das ganze Jahr, einfach als Wochen.
Ja.
Und ich scroll einfach.
Wir referenzieren an dieser Stelle auf
genau.
Die vorherige Folge.
Unfassbar.
Mann, haben die einen Ratter.
Den Duplication.
Das ist alles noch viel schlimmer geworden.
Ja.
So zeigen sie alle. Die haben ja einen echten Rad ab, ey.
Ja. Man kann jetzt halt auch Tage scrollen. Einzelne Tage kannst du machen. Das ist so. Ja, aber dann verlierst du. Aber könnte man nicht auch mal das Wochenende.
Tim, nein,
irgendwie?
Sorry, dass ich mit. Eikal, nein, nein.
Das ist wirklich schlimm.
Schnell weg.
Das ist schlimm.
Gut. So, thank you for coming.
Ja, war schön mit euch. Danke.
Genau, wir machen jetzt hier einfach mal den Kasten zu, wa?
Genau, geht mal schlafen, jetzt ist schon spät.
Genau, was hängt hier eigentlich hier noch rum?
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüssi.
That's what we have for you today. Thank you for coming and we'll see you soon.